Ah, da hinten haben wir angefangen. Gut.
Max, wir müssen reden.
Oh, das klang aber geil.
Ja, das klang, ich wollte es noch ploppiger machen.
Ja, noch ploppiger.
Ja, viel ploppiger. Aber ich probiere es mal hier. Darf ich es nochmal?
Na gut, dann.
Einmal. Ach, scheiße, das geht irgendwie nicht so richtig gut mit diesen. Haben die vielleicht nicht genug Druck drauf?
Ich glaube, weil wegen dem Aufkleber, der hier drauf ist. Kann das sein? So, jetzt bin ich wieder in der doofen Situation, dass ich,
ja, Prost,
dass ich
mir den... Tessa erstmal.
Hallo Tessa.
Cheers.
Tessa, so. Wir müssen reden. Prost.
Ja, alles neu hier. Neuer Gast. Neue Aufnahmetechnik, neues Bier. Das Bier, und ich probiere mich die ganze Zeit, ihr merkt das, wie professionell ich das mache, ich probiere mich nämlich die ganze Zeit darüber hinweg zu arbeiten, dass ich den Twitter-Namen... jetzt steht das auch hier bei Twitter nicht drin, dass ich den Twitter-Namen von der Person, die uns das Bier gesponsert habe, vergessen habe. Ich weiß nicht, ob ich seinen echten Namen ansagen soll. Also auf jeden Fall vielen Dank an MSSLoffi0.
Ein anonymer Bierlobbyist.
Also, ein anonymer Bierlobbyist.
Max, das ist der Post-Privacy-Podcast.
Meinst du, ich soll so sagen?
Ja, hier wird einfach schonungslos alles offengelegt. Vor allem die Spendernamen.
Matthias Slowik. Der hat uns aus Franken mit der...
Kommt der aus Franken?
Der kommt aus Franken. Okay. Nee, also das Päckchen kam jetzt aus Mainz, keine Ahnung warum. Aber seine Eltern kommen auf jeden Fall aus Franken. Und der hat uns da Bier zusammengestellt. Und er hat noch eine ausführliche Mail dazu geschrieben. Ich habe gestern das Bier, einen Kasten erstmal von den beiden, also er hat zwei so riesen Kästen mit jeweils 12 Flaschen drin, gepackt. Und davon habe ich gestern einen in den Kühlschrank geräumt. Der andere steht noch im Keller, weil so groß ist der Kühlschrank dann auch wieder nicht. Und er hat noch eine Mail dazu geschrieben, und zwar mit zu jedem Bier, weil es gibt, ich habe da jedenfalls kein Bier doppelt drin gefunden in dem ganzen Kasten.
Er hat zu jedem Bier etwas geschrieben?
Er hat zu jedem Bier etwas geschrieben. Wenn ich jetzt hier seine Mail finde, da ist es, Bier ist auf dem Weg zu dir. So, was haben wir denn hier Schönes? Wir haben ein Laikheim Landbier, mal gucken, ob hier noch irgendwas zu dem, ist das von Frankenbräu?
Also Frankenbräu habe ich hier, Frankenbräu Urhell.
Frankenbräu Urhell, dann gucke ich doch mal Frankenbräu Urhell. Die neueste Kreation, sehr süffig im Vergleich zum Pilz mild.
Ja, sehr mild, ja.
Und ich habe hier ein Laikheim Landbier. Und ein Laikheim, jetzt finde ich hier nicht zum... Jetzt bräuchte man hier eine Suchfunktion, das ist alles wieder diese Vorbereitung hier, das ist ganz furchtbar. Ah, Laikheim Landbier, eher durchschnittlich, na toll. Passt ja zu mir. Laikheim gilt...
Das habe ich für dich ausgesucht. Eher durchschnittlich.
Danke. Laikheim gilt zumindest in der Region als der Wiedereinführer der Bügelverschlussflasche.
Ah ja.
Okay. Siehst du, die haben das wieder in der Region eingeführt.
Aber trotzdem ploppt es nicht.
Dann trinke ich jetzt eher mal so ein eher mal durchschnittliches Bier. Mhm. Und Fräulein Tessa hat sich... Tessa hat sich für
Wir können auch Fräulein Tessa sagen.
Ihr könnt auch Fräulein Tessa sagen.
Das wirkt dann nochmal extra höflich, oder?
Ja, es gibt ja Leute, die sagen, das wäre eine Verniedlichung, und finde ich aber gar nicht.
Also, Frau Tessa müsste es
sein. Ja, Frau Tessa hört sich aber auch doof an.
Irgendwie doof, ja.
Dann könnt ihr mich auch mit Nachnamen ansprechen. Das
okay, also, Frau Bruckner. Bruckner heißt Bücker.
Bücker, ja.
Ach, Nachnamen. Okay, ich bleib bei der Tessa.
Tessa, du trinkst kein Bier, du bist nicht so ein großer Bierfreund.
Nee, obwohl ich ja im Sauerland aufgewachsen bin, was eine große Tradition an den Schützenfesten hat und man da ja praktisch mit Bier großgezogen wird und sehr trinkfest sein muss. Aber ich bin ja auch groß geworden in so einem schwarzen Loch der CDU mit Leuten von der Jungen Union. Und das habe ich immer mit Schützenfesten und Biertrinken verbunden vielleicht.
Ach so, und das war dann so eine Anti-Reaktion, so Bier.
Also weiß ich nicht.
Was war da die
Ich habe mich auch schon mit Bier betrunken.
So. Ach so, okay.
Also zur Not kannst du das auch, wenn es unbedingt sein muss.
Du ja, weißt, wie es schmeckt. Fräulein Tessa ist mit dabei, und zwar mit Weißweinschorle, dem Wetter angemessen, würde ich sagen. Und zwar mit dem Papawein, ne?
Dem Papawein?
Ja, genau. Und wie schmeckt er dir? Theresa?
Sehr gut, ja.
Gut, sehr schön, ja.
Ich probiere gerade nochmal ein bisschen an deinem Lautstärkeregler ein bisschen, damit die Leute auch damit zufrieden sind, dass es...
Ich muss sagen, das Frankenbräu, das gefällt mir auch.
Früher habt ihr euch einfach betrunken, anstatt Biernamen zu entziffern, meint der Chat.
Ja, natürlich.
Genau, früher war alles anders, da war alles schlimmer.
Da haben wir immer nur Becks getrunken, dieses böse Zeug.
Genau, wir sind jetzt hier, das ist
auf Gourmet-Podcast,
die große, ja. Hier an CK in Intner, anstatt jetzt hier darüber zu meckern, schick uns auch lieber Bier.
Genau.
E-Mail-Adresse zum Zuschicken, nein, die Adresse.
Und wenn es dich stört, dass wir darüber reden, welches Bier wir trinken, dann reiß einfach die Etiketten ab.
Genau. So, haben wir also, das auch geklärt. Vielen Dank dafür, ich glaube, das wird hoffentlich noch ein paar Sendungen reichen. Das Bier jetzt erstmal. So. Und es hält auch länger. Es hält auch nicht so wie bei Herrn Pritlaff, wo das Bier, wo man immer beim Bier schon darauf achten muss, dass es nicht abgelaufen ist. Weil das schmeckt dann wirklich sehr, sehr ekelig.
Ja, 2013, das geht.
2013 hat
das. Ob das noch gärt, also ob das noch nachgärt, so in der Flasche, das ist
nicht so
süß ist halt, ne? Also da,
ich glaube schon.
Da ist ja noch was drin sozusagen.
Du hast den Bier-Podcast gehört.
Ja, ich habe den Bier-Podcast. Ja, also alles, was da sozusagen, alle Zuckerinhalte, die können dann sozusagen immer noch ja auch noch in Alkohol umgewandelt werden. Ne?
Also wenn man ein bisschen wartet, dann kriegt man das mehr Alkohol.
Sollte wahrscheinlich so laufen, ja. Also jedenfalls, wenn man so süßes Bier hat. Denke ich mal. Also ich bin jetzt auch kein Experte, aber das ist jetzt, was ich jetzt so...
Ach so, was
ich weiß, dass der Zucker sozusagen in Alkohol umgewandelt wird und dann denke ich mal, wenn
das
immer noch die Hefe drin ist und da immer noch der Zucker drin ist und man wartet, dann wird ja wahrscheinlich auch der Rest Zucker noch in Alkohol umgewandelt werden. So.
Ja. So macht man das mit dem Mikrofon nicht.
Die Bierflasche ist schmaler
als das Weinglas. Mach die am besten so weit nach oben, dass du dass das so unten die ganze Zeit unangenehm im Auge rumfliegen siehst. Dann ist es eigentlich die ideale Position. Also wenn du die ganze Zeit so. Hört man dich jetzt noch? Du kannst ruhig laut lachen, das ist okay. Wenn dir nach Lachen zumute ist, dann kannst du ruhig laut lachen.
Ja, das ist hier
ein humoristischer Podcast. Jetzt kann ich auch angenehm trinken.
Ah, sehr gut. Nein, das ist ein seriöser Podcast, wir lachen nicht.
Selbstverständlich.
Nachverbot.
Warum bist du eigentlich hier?
Ich glaube, ich habe das dem MS Pro mal irgendwann betrunken vorgeschlagen, dass ich mal gerne Gast bei euch wäre. Worüber haben wir da geredet?
Ich weiß es nicht mehr. Aber ich kann mich auch gar nicht erinnern, dass du es mal vorgeschlagen hast.
Ja,
ich bin jetzt eigentlich eher so völlig alleine drauf gekommen.
Du glaubst, dass du völlig alleine drauf gekommen bist?
Ja, vielleicht hast du es mir auch einfach eingeflüstert und.
Es kann sein, dass ich den Podcast mit Antje Schrupp gelobt habe und.
War das nicht vielleicht auf Twitter und du und Autofokus, ihr hättet, glaube ich, irgendwie euch drüber unterhalten und dann irgendwie...
Vielleicht war es auch auf Twitter, ich verwechsel ja, oder ich unterscheide ja
dann nicht wirklich,
ja. Was ich im Internet sage und was, wenn ich neben jemandem sitze.
Du unterscheidest nicht, ob du auf Twitter oder in Real Life betrunken wirst.
Das kommt auch meistens zusammen. Ich twittere ja sehr gerne, wenn ich betrunken bin, das kann man schön in meiner Timeline nachverfolgen und ich hoffe dann immer, dass, weil ja mittlerweile auch viele Kollegen oder... Personen, die mir nicht so nahe stehen, mir auf Twitter folgen, twittere ich die pikanten Sachen wirklich nur tief in der Nacht. Aber ich mache das eben sehr gerne, wenn ich getrunken habe und weil auch nachts immer viel skurrilere Sachen noch passieren.
Das ist ja das Gemeine, wenn man sich mal in einer anderen Zeitzone aufhält, als ich in Kalifornien war. Dass plötzlich hat man, die Timeline ändert sich total, weil plötzlich hat man nur noch tagsüber dieses ganze 3 Uhr, 4 Uhr nachts Gedöse. Irgendwelche Leute, die nachts um 4 an irgendwelchen Gewinnspielen teilnehmen, bei denen sie irgendwas retweeten müssen, das dann irgendwie so immer um so eine Zeit machen, damit das die Follower nicht mitkriegt. Jens Best, der sich nochmal so richtig schön Rage über irgendwas aufregt.
Und Nerdcore-Blog, der einfach nur durchdreht.
Ja, aber du hast tatsächlich recht gehabt, das war in einem Gespräch mit Autofokus über Twitter.
Mhm. Ja.
Aber ich unterscheide da wirklich überhaupt nicht mehr. Also ich kann mich bei vielen Personen gar nicht erinnern, wo ich sie kennengelernt habe. Das hatte ich nämlich auch mit Habichthorn. Als wir unseren Republika-Vortrag vorbereitet haben letztes Jahr, habe ich sie irgendwann gefragt, sag mal Habicht, haben wir uns eigentlich über Twitter kennengelernt? Und es war tatsächlich so.
So. Aber Max, was für eine doofe Frage, weil wenn man einen Podcast macht und man lädt sich weibliche Gäste ein, um über Netzthemen und unter anderem Netzthemen zu diskutieren, dann kommt man an Fräulein Tessa auch einfach nicht vorbei. So ist das nämlich.
Also du wolltest sie gar nicht einladen, du bist einfach nicht dran vorbeigekommen.
Hab wirklich alle Wege gesucht. Ja. Ich habe wirklich alle Wege gesucht. Wen haben wir nicht alles eingeladen? Ja, aber nein.
Welche weiblichen Netzkoryphäen gibt es denn noch?
Ach, es gibt viele. Ich meine, wir hatten jetzt einige in der Sendung und wir haben noch einige auf der Liste, die wir einladen werden. Ich werde dir natürlich jetzt nicht vorher verraten, wen wir da noch auf der Liste haben.
Nicht, dass sie nachher von Alternativlos hier abgegriffen werden.
Genau.
Und dann ist wieder, können wir wieder nicht dafür einladen.
Stimmt.
War das Döpfner? Das war Döpfner.
Döpfner, ne? Ja. Hast du die neue Folge eigentlich gehört?
Nee.
Die ist eigentlich ganz cool. Also da haben sie... Scheiße, jetzt habe ich den Namen vergessen. Aber so eine Journalistin hatten sie dabei, die schon ziemlich lange im Geschäft ist und die echt ziemlich krasse investigative Recherchen gemacht haben. Und die hat da krasse Sachen erzählt. Also die hat da Bücher geschrieben über, wie das ganze Ding irgendwie mit... Ach, das muss man sich selber anhören. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da schon irgendwie schon wieder ein bisschen skeptisch, dass ich, ob ich da alles glauben kann, was sie da dort alles erzählen, weil das wirklich so absurd klingt und jetzt sich auch mit den offiziellen Versionen von bestimmten Dingen nicht deckt. Aber ja, also ist auf jeden Fall spannend zu hören. Also wenn man so auf so skurrile Verschwörungstheorie oder Verschwörungstheorieartige Geschichten steht, dann kann man sich das auf jeden Fall anhören. Ja.
Wollen wir über wichtige Sachen reden?
Ja.
Über Überraschungseier? Ich will unbedingt über Überraschungseier reden. Ich find das so skurril.
Na gut, dann fangen wir doch damit an.
Also wie ihr vielleicht mitbekommen habt, es gibt von Ferrero ist das, ne? Gibt es jetzt die Kinderüberraschungseier, auch in einer speziellen rosa Variante nur für Mädchen. Und über dieses mittelinteressante Thema, dass jetzt eine Firma offensichtlich ein langweiliges Produkt rausbringt, regt sich auch meine Timeline, nicht nur deine, meine Timeline auch seit Wochen am Stück auf.
Und ich krieg das nur so am Rande mit. Ich habe da, glaube ich, auch nie die Links geklickt.
Also ja, ich würde sagen, schon seit 4 Wochen etwa. Echt? Ein Thema.
Ich habe es mitgekriegt, dass es das gibt, aber ich habe jetzt das immer so ein bisschen wegignoriert. Also ich weiß jetzt, fand ich jetzt nicht so spannend eigentlich.
Ja, Süßigkeiten sind ja auch kein Thema, was im Netz unbedingt sehr präsent wäre.
Ja, okay, doch, das ist ja, aber ich bin jetzt zum Beispiel überhaupt kein großer Süßigkeiten-Fan. Ich esse echt sehr selten Süßigkeiten.
Dem kann ich ja auch entnehmen, dass ihr keine Anhänger der Quantified Self-Bewegung seid und eure Kalorien sehr genau trackt.
Nee. Quantified Self, was ist das?
Quantified Self, ach, ich sage immer, dass das ist jetzt auch wieder eine Bewegung, eben neu verpackt. Also wenn du Apps nutzt, wie zum Beispiel Runkeeper, es gibt Sleep Tracker, es gibt natürlich Apps, mit denen kannst du Kalorienaufnahmen tracken, aber das machen ja Sportler schon seit Jahrzehnten, das machen Essgestörte seit Jahrzehnten und das wurde halt früher nicht mit Apps gemacht, sondern dann meinetwegen in Excel-Tabellen oder in Rechenheften mit dem Taschenrechner.
Aber genau, das gibt es doch diese Weight Watchers. Das war
Weight
doch
Watchers.
Weight Watchers, meine ich ja. Auf jeden Fall diese
Weight Watchers gibt auch. Oh, guck mal, noch mehr Weiß.
Weight Watchers, die tracken doch auch alles irgendwie. Also, aber so Runkeeper und sowas mache ich ja auch. Aber so Essen, nee, das wäre mir zu kompliziert, glaube ich.
Es gibt so Armbänder, das wollte ich gerne mal zu Weihnachten verschenken. Zum Glück habe ich es nicht gemacht. So Armbänder, mit der man so, dass so die, wie viele Schritte man am Tag schon gelaufen ist und was auch, wenn man zu lange in einer Position verharrt, das dann anfängt so zu vibrieren, so nach dem Motto, geh mal eine Runde um den Tisch und sowas und mach hier mal ein bisschen Sport und mal wieder aus dem Fenster gucken oder irgendwie
hab
sowas.
Hab ich eigentlich das Thema gut derailed?
Die Eier.
Eier.
Aber eigentlich kein, also eigentlich ja... Eigentlich ja kein Wunder, dass das Thema Eier im feministischen Bereich so abgeht.
Der war jetzt total witzig, Max.
Ja, total, oder?
Der war jetzt irre komisch.
Ach, kommt.
Naja. Ja, was ist denn jetzt mit diesen Ü-Eiern?
Erzähl doch mal. Ich frage mich, ob die Aufmerksamkeit, die das ganze Thema kriegt, ob die dem Thema auch angemessen ist oder ob das nicht ein bisschen...
Und da dachtest du, wir müssten das jetzt auch nochmal pushen,
genau.
Das Thema. Damit,
das Thema.
Weil das ja nicht genug, weil das ja zu viel Aufmerksamkeit kriegt, müssen wir das auch nochmal machen.
Genau.
Also ich beobachte, dass Eltern, oder dass viele Eltern, die ich kenne, versuchen, ihre Kinder sehr geschlechtersensibel zu erziehen und nicht die Mädchen in eine rosa Ecke zu prägen. Und ich kann mich erinnern, als ich groß wurde in den 80er Jahren, war es, glaube ich, gerade kein so großes Thema, dass es sehr spezielles Mädchenspielzeug und spezielles Jungenspielzeug gab. Und ich war die erste Tochter meiner Eltern und sie haben sich wahnsinnig darüber gefreut. Und ich habe laut protestiert gegenüber den Kleidern und vor allem gegenüber den rosa Kleidern, die ich anziehen sollte.
Also war das kein Thema im Sinne von, das war einfach, das Zeug gab es und es hat sich niemand darüber aufgeregt oder gab es das einfach nicht?
Ich weiß nicht, ob es so eine krasse Unterscheidung zwischen Jungen- und Mädchenspielzeug damals gab, wie man das heute in Spielzeuggeschäften sieht. Wenn ich mich zurückerinnere an die Spielzeuggeschäfte, in denen ich als Kind auch wahnsinnig gerne umhergestreunt bin, glaube ich, das war nicht so, weil also ich hab mit allem Möglichen gespielt, mit Duplo, Lego, Playmobil. Ich habe auch mit Barbies gespielt und ganz viel mit Pferden. Habe aber auch immer Baumhäuser gebaut und all das. Und ich glaube, ich hatte von Barbie so ein großes rosa Wohnmobil. Habe mich aber gleichzeitig geweigert, rosa Kleider und besonders Kleider anzuziehen, worüber meine Mutter sehr traurig war. Und ich glaube, also ich würde auch den kleinen Kindern, die heute groß werden, zutrauen, dass sie dann sehr persönlichen Geschmack entwickeln und die Eltern auch vernünftig damit umgehen. Also ich sehe jetzt nicht das Kindeswohl und die Entwicklung zu selbstbewussten Menschen durch das rosa Ü-Ei gefährdet.
Gut, also was ich ja an dem da hinten sieht man es, so wenn man.
Aber muss man da nicht trotzdem drauf aufmerksam machen? Also wenn man jetzt sagt irgendwie, ja, wir wollen Kinder nicht in irgendwelche Rollen hinein erziehen, dann muss man ja doch sicherlich auch darauf Acht geben, dass das Umfeld das nicht auch irgendwie noch forciert. Also
ich hoffe, dass Eltern und Erziehungsberechtigte die Kinder vor allem darin stärken, selbstbewusst Entscheidungen zu treffen und wirklich die Dinge zu machen, die sie machen wollen. Und dass sie nicht von ihrem Umfeld in eine bestimmte Richtung gedrängt werden und gesagt wird, als Junge trägt man keinen Rock, als Junge macht man kein Ballett und als Mädchen darf man aber nicht Kickboxen. Und ansonsten, denke ich, wird es natürlich auch immer Jungen und immer Mädchen geben, die rosa Überraschungseier toll finden. Und ich würde vor allem aber, wenn ich jetzt in Richtung Konzerne gucke und was da passiert in Sachen Spielzeug oder geschlechterspezifische Angebote, gerade an Kinder, einfach sagen, wie beschissen wenig innovativ seid ihr eigentlich, dass euch 2012 für Mädchen einfällt, ein Überraschungsei rosa zu machen. Also da würde ich die ganze Research-Abteilung eigentlich entlassen. Weil das kann es ja wirklich nicht sein. Also vor allem, wenn ich will mich als Spielzeughersteller und als Überraschungsei, was neugierig macht, doch eigentlich positionieren, dass ich gute Ideen habe und den Kindern irgendwas in diesen Eiern zur Verfügung stelle, was vielleicht ihren Spieltrieb fördert oder was in irgendeiner Art und Weise besonders ist. Aber die Verpackung jetzt rosa zu machen, das finde ich, ist eigentlich völliges Versagen in der Produktentwicklung.
Mhm. Meinst du nicht, dass das, ich frage mich ja, dass der Hinweis an die Großeltern ist, die das kaufen sollen, dass Achtung, da sind Mädchen. Also ich frage mich, ob das Rosa in dem Fall wirklich was ist, was den Mädchen sagen soll, guck mal, das ist was für euch, oder ob es nicht eher den Jungs sagen soll, guck mal, das ist nichts für dich.
Na, ich glaube, jeder, der Kinder hat, der weiß, was für eine große Entscheidung Kinder spielen, wenn man die zum Einkaufen mitnimmt. Wenn die sagen, das und das möchte ich aber haben. Und da wird natürlich auch speziell mit diesen Reizen gearbeitet, um dann Eltern auch zu überreden und Konsumwünsche zu wecken. Natürlich ist es auch ein Farbleitsystem für Großeltern. Das vielleicht auch, aber also ich frage
mich, warum das ausgerechnet jetzt bei Kinderüberraschung so hoch kocht. Also ich kann mir vorstellen, dass es ich habe die Dinger ziemlich gemocht. So im Osten war das so der absolute Traum überhaupt. Also es war wirklich so diese kleinen Billigspielzeuge.
Hast du sie auch in rosa genommen?
Ich fand es immer doof, wenn irgendwelche Sammelfiguren drin sind. Das ist nämlich das, was mir jetzt aufgefallen ist. Ich fand nämlich diese Happy Hippos fand ich doof oder die Vorgänger davon. Und ich bilde mir auch ein, dass es früher weniger war mit diesen Figuren. Und dass das dann erst im Laufe der Zeit gekommen ist. Und ich wollte immer irgendwas, was man zusammenstecken konnte.
Nee, also es gab schon immer irgendwie diese Figuren. Also ich weiß, dass meine Großtante die nämlich ganz lange gesammelt hat.
Okay.
Hatte irgendwie so eine komische Sammelleidenschaft für diese. Und es ist tatsächlich so, dass mittlerweile tatsächlich auf eBay halt echte Sammlerwerte
generiert. Total, klar, also natürlich.
Gerade diese Figuren.
Ich fand die auch ganz toll. Ich kann mich auch an die Happy Hippos erinnern und an Schildkröten kann ich mich erinnern. Was ich gut erinnere, war tatsächlich, dass es gab immer so eine Range von, glaube ich, 10 bis 15 Sammelfiguren vielleicht. Und die hatten eine sehr niedrige Frauenquote. Also ein eine weibliche Schildkröte oder einen weiblichen Happy Hippo zu ergattern, war schon schwieriger als einen, der jetzt einen Stapel Bücher unterm Arm hat oder einen Tennisschläger.
Aber ist das denn, kommt es nicht eher auf den Inhalt an, als auf die Farbe, die es draußen hat?
Aber ist das nicht irgendwie schon abgefahrene Unterscheidung? Es gibt den Happy Hippo mit den Büchern, es gibt den Happy Hippo mit dem Tennisschläger, es gibt den Happy Hippo Frau.
Also nee, ich glaube, es gab mindestens zwei oder drei Frauenfiguren schon, die auch irgendwas machten.
Ach so, okay, ja,
ich kann mich aber im Einzelnen nicht erinnern, ob die jetzt nochmal eine spezielle Zuteilung hatten und ob die dann ein Ballettröckchen anhatten oder dann doch ein Rugby.
Doch, es gab garantiert irgendein Happy Hippo mit Ballettröckchen. Ich kann es bildlich vor mir sehen.
Das muss ja sein.
Ein dickes Nilpferd mit einem Ballettröckchen an. Es kann gar nicht anders sein. Ich sehe es direkt vor mir so. Aber was ich damit meine, warum kocht das jetzt ausgerechnet bei denen so extrem hoch? Also es ist so, ich habe mitgekriegt, dass das jetzt bei Lego hochgekocht ist.
Was war da bei Lego?
Die haben auch eine spezielle Mädchenserie eingeführt, und zwar die erstens inkompatibel ist zu der Jungsserie und dann wirklich, wo die Inhalte einfach total klischeehaft sind. Also wo du eine Küche zusammenbauen kannst.
Dass sie inkompatibel ist, wusste ich noch nicht mal. Das ist ja eigentlich noch schlimmer, gerade wenn du einen Sohn und eine Tochter hast und die spielen beide mit Lego.
Also ich glaube, die Figuren sind inkompatibel
die Steine
also nicht. Sind nicht so diese, ich weiß es nicht genau, aber auf jeden Fall, diese Figuren sind definitiv inkompatibel. Und die sind halt dann wirklich auf so Klischee-Frauenthemen offensichtlich ausgelegt. Also du kannst so Donuts backen und so ein Scheiß. Was halt bei dem klassischen Lego oder bei dem Jungs-Lego niemals passieren würde, was gar nicht in die Tüte kommt, wo Feuerwehrmänner und sowas sich
rumfahren. Also ich könnte mir eben, wie ich eben schon gesagt habe, vorstellen, dass es gerade so sensibel ist, weil wir ja eigentlich glauben, dass sowas vorbei sein müsste, dass es tatsächlich noch kreischend pinke Spielzeug speziell für Mädchen gibt. Das ist ja, also eigentlich denken wir ja, dass die Gesellschaft insgesamt weiter wäre.
Also, um nochmal darauf hinzukommen, steht ein Prinzessin-Lilly-Fee-Fahrrad, offensichtlich ausschließlich für Mädchen gedacht. Also, darüber regt sich keiner auf. Das ist tatsächlich was mir dann auch ins Auge springt. So, da steht da rum, dass das Fahrrad, das hätte man in Gelb machen können, dann wäre es geschlechterneutral. Und für Kinder in dem Alter macht das wirklich keinen Unterschied, mit welchem Fahrrad die durch die Gegend fahren, außer in dem Fall wirklich bei der Farbe.
Ja, doch, aber die Mütter und Väter, die ich kenne, also ich habe selber noch keine Kinder, sagen schon, dass sie wirklich Probleme haben, geschlechterneutrales Spielzeug zu bekommen oder auch gerade Kleidung zu bekommen. Also wenn man auch schaut, ich möchte einen Strampler verschenken an ein Neugeborenes, gibt es schon in den Geschäften oder auch in Online-Shops für Babys eine ganz klare geschlechterspezifische Aufteilung. Und ich habe ein riesiges Sortiment an babyblauen und dunkelblau gestreiften Stramplern. Und dann habe ich rosane, die man wirklich nur mit Rüschen und kleinen Schleifchen und Herzchen aufdrücken bekommt. Und da, also das ist wirklich eine längere Recherche, wenn man was Schönes finden möchte, wo eben nicht groß draufgeschrieben steht, das ist für Julian und das ist für Bettina.
Ich habe ja damals mit Regina Regenbogen gespielt.
Was?
Regina Regenbogen, kennst du das?
Nee. Ossi, weißt du?
Ach so, ja, stimmt, ja.
Regina
Regenbogen, ich weiß nicht, es gab so einen Film.
Ich hatte nur so ein halbes Press.
Aber eine Serie, glaube ich, nicht, ne? Also, aber es gab so Hörspielkassetten und es gab diese Figuren, also so Puppen. Waren so Puppen. Regina Regenbogen war sozusagen die Königin in dem Regenbogenland und das war alles ganz, ganz furchtbar knallig bunt, ein bisschen so wie My Little Pony, glaube ich.
Okay.
Und ihr Gegenspieler war Grummel Griesgram.
Das bin
war
ich.
Ein, hey. Ja, es war ein kleiner, ein kleiner hässlicher Mann mit Bart und grau in grau gekleidet und er hat immer die ganze
Zeit Zigarre. Ach,
das bist du heute? Und er hat die ganze Zeit Zigarre geraucht.
Okay. Ah, ich glaube, das kenne ich doch.
Ja.
Ich glaube, das habe ich mal so als Werbung gesehen.
Kann sein, weiß ich nicht.
War das so ein bisschen an Momo angelegt, kann das sein? Aber Momo, das klingt ja auch. Ja.
Genau, aber das war eine völlig weibliche Serie. Also Reginas Freunde waren alles Mädchen. Ich glaube, es war nicht ein einziger Junge dabei.
Das weiß ich gar nicht. Aber also, ich habe gerade mal kurz nachgedacht.
Kanntest du das?
Regina Regenbogen kenne ich. Ich glaube, das war ein Tick vor meiner Zeit.
Okay.
Gott sei Dank. Also ich hab mit allen möglichen Sachen gespielt, eben Lego, Duplo, Playmobil. Ich hatte eine sehr, sehr lange Barbie-Phase.
Aha.
Mit vielen pinken Sachen und bin tatsächlich Feministin geworden. Und Aber ich glaube, alles, was die Spielzeugwelt aufreißt und gerade was Kinderbücher und Hörspiele nochmal zeigen, sind eigentlich sehr, sehr viele Rollenmodelle. Und gerade wenn man in den Bereich Astrid Lindgren guckt, gibt es ja auch sehr viele selbstbewusste weibliche Rollenmodelle. Da ist ja nicht nur Pippi Langstrumpf, es gab die Rote Zora, es gab Momo, Ronja Räubertochter, Honey und Nanny, Bille und Zottel, keine Ahnung wer. Und ich glaube, da in dieser nur für Kinder geschaffenen Welt gibt es wirklich eine große Auswahl an Rollenmodelle für Jungen und Frauen, wo ich die Vorbilder jedoch nicht gesehen habe, war dann tatsächlich in meinem konkreten Umfeld, im Westdeutschland der späten 80er, frühen 90er Jahre, weil die Mütter in meinem Umfeld tatsächlich alle nicht gearbeitet haben und zu Hause waren. Also ich wäre jetzt eine These, dass der tatsächliche direkte Kontakt mit Verwandten, Bekannten, Familie vielleicht doch einen größeren Einfluss hat als die Welt, in der sich Kinder, also in der fiktiven Welt, in der sich Kinder bewegen und da spielen.
Das kann sein. Also ich wollte mal kurz darauf hinweisen, kennt ihr noch TKKG? Was das für, ich habe das mal letztens noch mal irgendwo reingehört, ich weiß nicht mehr warum, aber was das für eine unfassbar sexistische Scheiße ist.
Ja, echt? Keine Ahnung.
Unglaublich. Also Gabi, ne, also es geht TKKG, ne, Tim und Gabi, ne, also
ja.
Gabi ist das G. Und bei jeder Folge ist es so, dass irgendwie Tim, das ist irgendwie ihr Freund oder so, der sagt immer so, Gabi, du hältst dich hier raus, das ist hier gefährlich und dies und jenes. Und sie wird die ganze Zeit nur bevormundet und zwar auf echt die krasseste Weise. Und sie immer so, mach ich doch mal. Oh, das ist aber gefährlich. Nein, mach du mal. Tim, geh vor. Oh, ich hab Angst. Also wirklich halt so, also sowas von, also so total rollenklischee-mäßig. Und teilweise behandelt Tim sie auch irgendwie wie die letzte Scheiße und so. Das ist halt, also das muss man sich mal nochmal anhören, irgendwie aus so einer feministischen Perspektive. Da dreht man, glaube ich, ab.
Vielleicht gibt es ja mehr von diesen Sachen. Ich hab neulich mal wieder Clever und Smart gelesen, was ich als Teenager oder vor Teenager sehr gemocht habe, so eine Comic-Serie. Ja. Die ist in vielen Punkten einfach massiv rassistisch. Also wirklich so, dass es mir schon damals aufgefallen ist. Also so, dass irgendwie manchmal Schwarze auftauchen und die haben dann halt so immer diesen übertrieben großen rosa Lippen und also wirklich, wirklich, wirklich schlimm. Und
ja, stimmt, aber man hat sich damals nicht so richtig drüber aufgeregt und das war dann irgendwie so,
Weil es war halt cool und dann hat man darüber halt hinweggesehen, so nach dem Motto. Also ich glaube, das ist mir schon damals aufgefallen.
Man war auch damals auch einfach nicht sensibilisiert für diese Diskurse, so, ne?
Ja, und man fand es halt besser. Ich glaube, wenn ich das heute immer noch gut finden würde, würde ich sagen, ja, aber. Und da ich das nicht mehr gut finde, sage ich halt, oh, was für ein rassistischer Schrott.
Wir kriegen hier so leichte Tropfen ab.
Ja. Oh nein.
Ich würde jetzt mal hoffen, dass das jetzt hier nicht irgendwie sich einregnet oder so.
Dann müssen wir hier mal langsam, muss ich mal irgendwann losgehen.
Aber wenn ich hier in den Chat gucke, dann verlangen die Leser, die Hörer nach anderen Themen.
Ja, wir haben noch mehr Themen.
Ich finde
jetzt, das Ü-Ei haben wir jetzt auch einfach
durchgesprochen. Ja, haben wir. Ist okay.
Also dafür, dass
wir nur so als Aufwärmthema machen.
Okay. Ist das Aufwärmthema gewesen?
Dann gucken wir doch mal. Und jetzt ist es geschmolzen und wird hoffentlich, die Produktion wird hoffentlich eingestellt.
Gut. was haben wir denn noch? Also lass uns doch dann gleich irgendwie mit Assange weitermachen, oder? Assange.
Stimmt.
Assange ist doch ein gutes Thema. So. Also, was ist passiert? Kann das mal jemand zusammenfassen?
Ich war ja letzte Woche eine Woche in Urlaub und hab es nicht im Einzelnen verfolgt.
Also wir wissen ja, dass Assange bei den Vorzeigedemokraten in Ecuador in der Botschaft, also praktisch das Land der Meinungsfreiheit, wie man ja weiß, bei Ecuador in der Botschaft auf Asyl beantragt hat. Und jetzt seitdem in der Botschaft sitzt, in London. Und war eigentlich jetzt längerer der Stand der Sache. Ich habe, so was man jetzt so ein bisschen so durch Berichterstattung jetzt mitgekriegt hat, war überhaupt diese Umstände, wie das überhaupt ist. Also Botschaft, da denkt man sich immer sowas irgendwie, da denkt man so, Botschaft hier wie in Berlin hier irgendwie, keine Ahnung, die amerikanische Botschaft oder so. Aber die Botschaft dort ist ein Apartment in einem Haus. Es ist halt in einem Haus, wo viele andere Apartments sind, unter anderem auch eine andere Botschaft und nochmal diese Botschaft von Ecuador. Und das heißt, er sitzt dort die ganze Zeit mit diesen Botschaftsmitarbeitern, das wahrscheinlich auch weniger als eine Handvoll sitzt, hockt er da sozusagen in so einem Apartment rum und schläft auf der Couch oder was. Und ja, das sind die Umstände. Jetzt war es so, dass Ecuador angekündigt hat, jetzt über das Asylgesuch zu entscheiden. Und die britische Regierung machte so einen witzigen Schachzug, indem sie Ecuador eine... Oh Gott, jetzt regnet das hier echt tatsächlich. Ich glaube, wir müssen hier gleich mal einziehen.
Ja, ich glaube, Max holt schon Abdeckung.
Abdeckung, Scheiße, irgendwie das Regenradar hat uns nicht vorgewarnt. Guck mal, was jetzt hier so läuft.
Ich habe ja gesagt, ganz ohne Regenradar, es regnet später noch.
Ja. Das hast du sozusagen dein eingebautes Regenradar.
Es ist wahrscheinlich, weil ich gerade eine Woche auf dem Land war und dann.
Ja, da braut sich hier auch gerade was zusammen. Ich glaube, wir sollten tatsächlich reingehen oder so. Ich habe jetzt gerade nur. Ich weiß nicht, also da könnte noch mehr kommen. Oh. Also.
Ja.
Ja, wir werden hier gerade zugeregnet und das ist natürlich nicht so richtig gut, weil das Equipment ja jetzt gar nicht so billig ist. Und eventuell müssen wir vielleicht jetzt den Livestream unterbrechen.
Ich probiere jetzt mal hier so ein bisschen das hier oben drauf zu legen. Also so, wenn. Achso, brauchst du noch einen Müllbeutel für dein MacBook?
So, ich kann das zur Not einfach auch zumachen. So.
Sorry, ich habe jetzt überhaupt nicht dran gesagt, dass du ja auch Zeug hier draußen hast.
Tja. Ja, gucken wir mal, wie weit wir damit kommen.
Wollen wir es nochmal einen Moment probieren oder wollt ihr sofort rein? Okay.
Also ich glaube, ich bin zu dem Moment in das Assange-Thema letzte Woche eingestiegen, wo die Debatte schon wieder unheimlich verstrickt war, weil es scheint in der Diskussion sehr schwierig zu sein für sowohl alle, die diskutieren, als auch journalistische Beiträge, die Themen wirklich schön auseinanderzuhalten und zu sagen, da ist einmal die Person und vielleicht der Personenkult, da sind die Vorwürfe, wegen denen er angeklagt ist, und dann gibt es noch WikiLeaks daneben. Und sobald man anfängt, das alles in einen Artikel zu schmeißen oder in eine Diskussion, wird es eigentlich sehr schwierig.
Ich glaube, jetzt hört man sogar auf der Aufnahme.
Ich glaube, jetzt können wir langsam reingehen. Ach Mist. Okay, ich sag mal, wir gehen mal rein und melden uns wieder, sobald wir drinne sind. Okay, bis gleich. Und ich drücke jetzt hier erstmal kurz die Stopptaste.
Mist, Mist, Mist.
Schade. Naja, muss ja auch mal passieren. Okay, so. Jetzt sollten wir wieder aufnehmen, hoffe ich mal. Ja. Worüber haben wir geredet?
Waren wir schon durch.
Ach, wir waren schon bei Julian.
Wir waren schon bei Julian. Sorry, wir brauchten jetzt ein bisschen Zeit. Wir haben jetzt, also in der Aufnahme hört man das ja Gott sei Dank alles nicht. Aber wir hatten hier dann noch irgendwie einen großen Fuck-up mit dem Netz und
irgendwie dem Xenem. Irgendwie mag mein WLAN mich hier nicht gerade.
Und dem Xenem und das WLAN mag Max nicht mehr.
Jetzt wird es wieder irgendwo Aufschrei geben. Was? Du machst WLAN und keinen LAN? Du hast nicht deine ganzen Wände aufgehackt? Nee, habe ich nicht.
Nee, stimmt. Das kann man vielleicht mal machen, ne? So als Podcaster?
Genau, alle Wände aufhacken und dann zumachen wieder.
Ja, was weiß ich.
Das kann höchstens 20.000 Euro kosten.
Ja, ich habe das damals in einer Wohnung, braucht man einfach so einen großen Schlagbohrer, dann geht das.
Ja. Naja, aber hier den ganzen Putz aufhacken und also ich meine, du musst ja überall Loch, also so Schlitze in die Wand reinmachen. Und kannst ja nicht einfach irgendwie über der Wand verlegen. Das sieht ja dann scheiße aus.
Na gut, bleiben wir mal beim Thema.
Genau.
Ich glaube, ich habe irgendwie noch erzählt, ich war gerade erzählt, was die Abläufe sind. Auf jeden Fall, genau, Julian Assange immer noch in der ecuadorianischen Botschaft. Die englische Regierung schickt ein Memo mit einem freundlichen Hinweis an die ecuadorianische Regierung, dass sie doch bitte nicht so töricht sein sollen und bla bla und hier und da und internationale Verwicklung, und verweisen im Nebensatz darauf hin, dass England ein Gesetz hat, nachdem sie auch zur Not halt auf die Botschafts,
Die Extorialität?
Die Extorialität der Botschaft scheißen können und einfach den rausholen.
Okay.
Was halt, glaube ich, einen ziemlich großen Shitstorm gab in der ganzen Netzszene vor allem, aber auch nicht nur, also auch vor allem bei Journalisten, weil sie jetzt plötzlich das so interpretiert wurde, okay, gleich wird England hier mit seiner Armee da reinmarschieren. Und
das war ja auch eine weitgehend offene Drohung, oder? Also so nach allem, was ich mitbekommen habe. Das war ja so... Übrigens, ich weiß, wir dürfen nicht, wir sollten eigentlich nicht, aber wir haben hier gerade so ein Gesetz gefunden, dass wir unter Umständen auf eure Gesetze scheißen und einen internationalen Konflikt
bereit sind. Also tatsächlich war dieser Hinweis innerhalb des Schreibens wirklich nur ein Nebensatz und der war jetzt nicht wirklich sozusagen die Hauptaussage des ganzen
Schreibens. Sondern das war die Hauptaussage?
Die Hauptaussage war irgendwie, keine Ahnung, mal seid nicht so blöd und gebt den da raus oder so, ja. Aber jedenfalls, das ist nämlich tatsächlich, hat einen historischen Hintergrund, nämlich da war irgendwann mal Schüsse bei einer Demo aus irgendeiner Botschaft in London von einer Botschaft aus auf eine Demonstration gegangen, wobei irgendwie, glaube ich, ein oder zwei Polizisten gestorben sind. Und die englische Regierung hat dann irgendwie ein Schnellgesetz irgendwie erlassen, in dem sie es dann sozusagen für legitim achtet oder dass es legal ist, dass sie nach irgendwie, keine Ahnung, einer Woche Ankündigungszeit dann tatsächlich in so eine Botschaft reingehen und sich den dann halt sozusagen denjenigen dort schnappen. Das ist der Hintergrund dafür. Ich habe das ganz gut analysiert von Linus bei Logbuch Netzpolitik. Es ist relativ unwahrscheinlich, dass sie das Gesetz anwenden und dort einen internationalen Eklat provozieren. Das ist, glaube ich, tatsächlich eine reine Drohung gewesen oder so eine
Aber überhaupt mal so eine kleine Drohung. Also ich finde es echt krass, was jetzt da wegen diesem, ich meine im Endeffekt kleinen Fisch. Also ich meine, offensichtlich muss sich da wirklich jemand auf den Schlips getreten fühlen, wenn man ernsthaft glaubt, sich mit einem anderen Land anlegen zu müssen. Und das machen sie ja in dem Fall. Und wenn ich das richtig mitbekommen habe, dann haben sich ja erstmal alle südamerikanischen Staaten mit ein bisschen solidarisiert, weil die sicherlich auch mit England noch teilweise durchaus negative Erfahrungen haben. Und dass die nicht ganz so ernst genommen werden von Großbritannien. Und das ist, also ich meine, das ist wirklich eine haarsträubende Dämlichkeit, oder? Und diese ganze Nummer, also langsam kann ich verstehen, dass der Schiss davor hat, an die USA direkt ausgeliefert zu werden, wenn er in Schweden ist.
Aber das ist halt etwas, was ich überhaupt nicht verstehe, ist, warum sollte denn bitte er in Schweden eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, ausgeliefert zu werden, als in England? Ich meine, England hat definitiv engere Beziehungen zu den USA als Schweden. Es ist auch Quatsch, glaube ich. Also ich habe jetzt hier irgendwie, ich habe das vorhin auch auf Twitter gefragt, da hat mir jemand einen schönen Link zugeschickt. Und zwar geht es da um die ganzen Mythen, die dann so unter den Assange-Anhängern immer irgendwie verbreitet werden.
Okay.
Unter anderem zu diesem Argument. Und tatsächlich ist es wohl so, dass es halt sehr, sehr viel komplizierter ist, ihn aus Schweden auszuliefern als aus England, weil sie da sozusagen das mit Schweden und mit England ausdiskutieren müssten, als wenn sie nur von England hinschicken.
Bestünde denn die Möglichkeit, dass ihm zugesichert würde, nicht in die USA ausgeliefert zu werden und sich dem Prozess in Schweden zu stellen?
Das war tatsächlich die Forderung von Ecuador. Die haben gesagt an Schweden, hier, pass auf, wir können ihn gerne ausliefern.
Ich glaube, das war auch die Bedingung, unter der das Asyl für Assange galt. Also sobald Schweden dafür garantiert, dass sie das tun,
genau,
dass sie sie nicht an die USA ausliefern, wird das Ganze dann, wäre das politische Asyl sozusagen hinfällig.
Ja, also das ist, sie haben jetzt, glaube ich, gerade zugesagt, dass sie Assange dann nicht ausliefern würden, wenn ihm die Todesstrafe drohen würde. Was man natürlich im Vorhinein gar nicht sagen kann. Also, und das reicht auf jeden Fall Ecuador und Assange auch nicht.
Was würden die Schweden haben das gesagt?
Ja, genau. Die Schweden haben gesagt, sie würden ihn nicht in den USA ausliefern, wenn ihm die Todesstrafe drohen würde.
Okay, also haben die Schweden eigentlich schon so prinzipiell gesagt, so, aber grundsätzlich wären wir schon okay, damit dich auszuliefern.
Genau, ja. Also das impliziert das sozusagen. Also beziehungsweise sie können es nicht ausschließen. Ne? Also Sie haben halt bisher immer gesagt, so nö, das sagen wir, das machen
Welches Verbrechen hat er eigentlich in Amerika begangen?
Also in Amerika hat noch nicht irgendjemanden gefragt, dass er ausgeliefert werden soll. Es kommt von Amerika kommt gar nichts. Sie haben noch keinen Mucks gemacht.
Okay.
Es gibt nur die Erwartung, dass das passieren wird. Was jetzt nicht ganz unrealistisch ist, dass die den haben wollen.
Wenn man bedenkt, wie sie Bradley Manning behandeln.
Genau, und allerdings kann ich mir auch vorstellen, es gibt auch gute Gründe, warum sie es zum Beispiel nicht haben wollen, warum sie nicht haben wollen. Ich glaube, wenn die USA den Assange einkerkern, dann haben die auch echt ziemlich viel Scheiße am Stecken, weil es gibt, glaube ich, nirgendwo so viele Assange-Fans wie in den USA. Und ich glaube, das würde tatsächlich ein richtiges Politikum irgendwie heraufbeschwören.
Meinst du nicht, dass die darauf scheißen?
Da wird gewählt. Da wird jetzt gewählt.
Ja, aber das ist interessant.
Das ist wirklich ein politisches Pulverfass, Assange im Land zu haben.
Ja, dann bringst du ihn halt nach Guantanamo.
Nee, das ist noch umso krasser. Also,
meinst du, dass das...
Ja klar, natürlich.
Also, keine Ahnung, aber meine Vermutung wäre, dass es die eine Hälfte der Amerikaner nicht interessiert und die andere Hälfte der Amerikaner würden sagen, wow, endlich wird der mal in den Knast gesteckt, lass ihn da verrotten. Also das ist so der Eindruck, den ich die ganze Zeit über habe. Aber natürlich gibt es Leute, die für ihn kämpfen und so, aber ich glaube, das ist wirklich eine absolute Minderheit.
Das ist jetzt meine Theorie.
Also ich weiß es auch nicht, das ist jetzt so meine...
Also zum Beispiel in der amerikanischen Netzszene, ich kriege das halt so ein bisschen mit, weil ich halt so ein paar Leuten dort folge. Dort gibt es eine so uneingeschränkte Solidarität mit Assange, dass es einem teilweise ein bisschen übel wird, so ja. Und zwar völlig unreflektiert, auch gerade was diese Schweden-Vorwürfe angeht. Dort glauben halt die meisten Leute an einer Verschwörungstheorie, dass halt die Mädels dort in Schweden ihn ja nur irgendwie in die Falle locken wollten und dies und jenes und CIA und hast du nicht gesehen? Ja, irgendwie, da geistern echt diese Verschwörungstheorien rum. Und auch wirklich von Leuten, denen man eigentlich irgendwie relativ... die man relativ für intelligent hält, propagieren so einen Quatsch halt auch, ne? In der amerikanischen Netzszene. Also der hat dort echt ein riesengroßes Forum, der hat dort echt große Fans, also von diesen ganzen Internetaktivisten. Und das heißt, ich glaube, da geht jetzt schon auch einiges.
Aber meinst du mehr?
Also Solidaritätskram so?
Meinst du die Leute, die für Julian Assange sind, dass die nicht jetzt schon engagiert sind wegen Bradley Manning?
Doch, die sind auch wegen
Bradley Manning. Also die würden Obama sowieso nicht wählen.
Ja, aber Julian Assange ist nochmal irgendwie, weil er halt diese charismatische Führungsfigur ist, ja, ist er einfach so der geeignetere Märtyrer, sag ich mal. Ich glaube schon, dass es noch eine andere Nummer ist. Also Bradley Manning, da gibt es ja auf jeden Fall eine ganze Menge Solidaritätsbewegung, klar.
Ja.
Weil das ja auch ein konkreterer Fall ist. Aber Julian Assange mit seiner ganzen rhetorischen Demagogie irgendwie, der wäre dann nochmal... Das ist so ein bisschen wie damals, als sie irgendwie die Deutschen Lenin nach Moskau gebracht haben. Also als sozusagen Waffe im Ersten Weltkrieg, ja. Das ist nicht ungefährlich, so einen Typen im Land zu haben.
Oh, ich glaube. Also müssen wir jetzt nicht überstreiten. Meine Vermutung ist, der würde irgendwo in den Knast kommen, der würde nicht mehr nach außen sprechen dürfen, der würde unter irgendwelchen Bedingungen als Staatsfeind gehandelt werden und würde weggesperrt werden und dürfte keine Interviews geben und dürfte alle 3 Monate mal seinen Anwalt sehen und darüber hinaus wahrscheinlich 24 Stunden am Tag mit Licht und also genauso wie sie jetzt mit dem Manning halt umgehen. Der wird ja auch bewusst komplett unmenschlich behandelt, offensichtlich.
Ja, das stimmt schon, ja.
Also.
Ja, also, dass sie Julian Assange irgendwie nett behandeln würden, das glaube ich auch nicht, aber.
Und sie würden gar nicht dazu kommen lassen, eine Plattform zu haben, auf der er irgendwie agieren könnte, sondern er wäre einfach weg und dann wäre die Hoffnung da, dass das Problem schon von ganz alleine vergessen wird.
Ich bin da sehr, sehr zweifelhaft. Also ich glaube nicht, dass sie das hinkriegen. Aber das ist natürlich das alles Spekulation. Noch hat überhaupt gibt es gar kein Auslieferungsgesuch, weder an England noch an Schweden. Nur eben das von Schweden.
Ja.
Und das Problem ist jetzt eigentlich, dass tatsächlich immer in diesem Diskurs, gerade aus dieser Netzszene, nicht nur in Deutschland, sondern auch aus den USA, immer wieder die Anschuldigungen an Assange bestritten werden oder relativiert werden. Und selbst die abstrusesten Verschwörungstheorien für sie plausibler klingen, als dass der gute Julian irgendwie jemanden vergewaltigt haben soll.
Ja, also das hatte ich ja vor der Regenpause kurz angerissen. Das ist dieses Problem bei vielen journalistischen Artikeln und in den Debatten, die man beobachten kann, dass die Themen eben nicht auseinandergehalten werden und dass man die Vergewaltigungsvorwürfe nicht von den WikiLeaks-Aktivitäten und der möglichen Auslieferung trennen kann. Und das ist eine Beobachtung, die wahrscheinlich viele teilen. Das Thema Vergewaltigung wird immer nur massenmedial behandelt, wenn prominente Männer beschuldigt sind, wie zum Beispiel auch Dominik Strauss-Kahn. Und das Thema leidet dann darunter immer, weil dann immer ins Feld geführt wird. Es ist von politischen Gegnern forciert worden. Man will ihm schaden, aber das Thema sexualisierte Gewalt keine Aufmerksamkeit bekommt und der Eindruck auf einer sehr großen Bühne erzeugt wird, dass Frauen, die Vergewaltigungsvorwürfe erheben, vielleicht lügen und demgegenüber einfach die unglaublich hohen Zahlen stehen an Vergewaltigungen und anderen Übergriffen, die Frauen und Männern und anderen Geschlechtern jeden Tag tatsächlich passieren. Und es ist eigentlich wirklich schade, dass wir diese Art von Gewalt immer nur behandeln, wenn ein prominenter Männername nebensteht und es gleich immer in dieses falsche Licht gerückt wird.
Naja, wobei, ich finde es in dem Fall ist es, also es ist jetzt, was ihm nicht vorgeworfen wird, ist irgendwie Massenvergewaltiger zu sein oder sehr brutal vorgegangen.
Na, das ist ja völlig egal. Also du kannst ja jemanden auch nicht nett vergewaltigen. Also nee, man kann Vergewaltigung ist Vergewaltigung und versuchte Vergewaltigung ist auch schon schlimm genug.
Naja, es ist schlimm genug und ich meine, ich will jetzt gar nicht, dass er dafür irgendwie vor Gericht kommt, aber also es gibt schon Unterschiede zwischen Vergewaltigung, also es gibt jetzt
zwischen Vergewaltigung und was?
Es gibt unterschiedlich schwere Grade von Vergewaltigung und ich habe das...
Nee, aber das würde ich nicht so sehen. Also
doch.
Na, es gibt, ja, aber wie willst du Vergewaltigung kategorisieren? Vergewaltigung ist schon Vergewaltigung und ich glaube, das Strafrecht unterscheidet dann höchstens, wenn noch andere Straftatbestände hinzukommen. Und ich denke mal, die Staatsanwaltschaft, die schwedische, wird irgendwas in der Hand haben, um diese Vorwürfe erheben zu können. Es wird ja immer, also ich glaube, es wird sehr, sehr unpräzise argumentiert und ich kenne die Faktenlage selber auch nicht bis ins Detail, weil man immer wieder gerade letzte Woche gehört hat, er würde wegen einem geplatzten Kondom vor Gericht gehen sollen. Und das stimmt ja auch nicht.
Das stimmt auf jeden Fall nicht.
Das stimmt nicht.
Aber das sind keine Grade von Vergewaltigung. Das sind eben unterschiedliche Vorwürfe, aber er ist eben wegen Vergewaltigung, also soll er vor Gericht gehen. Und
ja, klar, das ist mir absolut schon klar.
Was meinst du denn jetzt mit unterschiedlichen Graden? Also, dass halt jemand dann nochmal irgendwie geschlagen wird oder was, aber das sind ja zusätzliche Straftaten.
Sozusagen. Also, ich meine, du kannst, also ich meine, ich glaube, das ist ein Unterschied, ob man ein Kind vergewaltigt oder also jemand, der total unfähig ist. Jetzt gab es ja, ich weiß nicht, inwiefern das Gerüchte sind, die sich auch nicht bestätigen lassen, diese Behauptung von oder diese Geschichte, dass diese eine Frau im Schlaf vergewaltigt worden sei und davon nicht mal aufgewacht sei. Was es nicht irgendwie gut macht, aber was ich finde, definitiv was anderes ist, als wenn jemand vergewaltigt wird, vorher zusammengeschlagen und dann irgendwo auf dem Feld zum Sterben liegen lassen.
Das würde aber rechtlich keinen Unterschied machen und macht es für die Frau auch nicht oder für den Mann, der vergewaltigt wird. Also ob ich jetzt im Schlaf vergewaltigt werde, und da körperliche und seelische Schäden mitnehme oder ob ich zusätzlich auch noch verprügelt werde, ich glaube, das macht wirklich minimale Unterschiede und im Grad des Verbrechens vielleicht macht es moralischen Unterschied, aber strafrechtlich und von der Schwere der Tat eigentlich nicht.
Meinst du nicht? Also auch Wiederholung zum Beispiel?
Na, Wiederholungstäter sehen sich dann im anderen Strafmaß irgendwann unter Sicherheitsverwahrung ausgesetzt, aber...
Naja, aber jemand, der jetzt...
Also
worum es mir überhaupt geht, ist um diese Tatsache, dass ich glaube, wenn in Schweden irgendwo, wenn Schweden an England eine wegen Vergewaltigung einen Auslieferungsantrag stellt und der Typ schafft es, sich außer Landes zu bewegen oder in eine Botschaft, dass dann England sagt zu Schweden, tut uns leid, der ist leider nicht auffindbar, der ist weg. So. Und in dem Fall jetzt aber England, Großbritannien wirklich anfängt, relativ dicke Geschütze aufzufahren, um diesen Menschen auszuliefern. Was sie bei einer, in Anführungsstrichen, normalen Vergewaltigung, also mit weniger prominenten Persönlichkeiten, vermutlich nicht tun würde. Und da, finde ich, ist eine interessante Frage, warum?
Ich weiß es nicht, ob das so ungewöhnlich ist. Ich kenne jetzt nicht so viele vergleichbare Fälle, dass ich das jetzt beurteilen könnte, ehrlich gesagt. Ich meine, und so große Geschütze sind das nicht. Es ist ein Brief geschrieben worden. Also ein Brief. Ne? Der hatte weder irgendwelche...
Mit einer offensichtlichen Drogen drin. Ich meine, das ist im diplomatischen Bereich schon... Also
es war, glaube ich, im diplomatischen Bereich war das schon auf jeden Fall eine deutliche Sache so, klar, aber...
Also sie haben gesagt, wir scheißen im Zweifelsfall auf eure...
Ja.
Auf eure Staatsgrenzen.
Ja, also das, ja. Also mag sein, dass das starke Geschütze sind, aber bisher ist eigentlich noch nicht viel passiert. Es ist halt wirklich ein Brief geschrieben worden. Dieser Brief hat noch keinerlei rechtliche Konsequenzen und war jetzt auch nicht, ja.
Also es hat auf jeden Fall schon mal eine Menge Porzellan zerstört offensichtlich oder ein bisschen was zumindest, weil ja diese südamerikanischen Staatengemeinschaft da angefangen hat, zuerst mal dagegen Protest einzureichen und sich jetzt irgendwie so ein bisschen und Ecuador sich auch so ein bisschen gepiesackt fühlt. Und also ich weiß nicht. Ich finde das schon relativ dick aufgetragen.
Ja, also kann sein. Also wie gesagt, also vielleicht ist das aber, ich meine, man muss halt sehen, also das jetzt mal abgesehen von der Person Julian Assange, dort ist auf jeden Fall jemand, der sich einem Verfahren in Schweden entziehen will.
Ganz deutlich, ja.
Und das heißt also, und jemand, der sozusagen von der englischen Justiz festgesetzt worden ist, um einem eventuellen Auslieferungsgesuch nach Schweden stattzugeben, entzieht sich der englischen Justiz, ja, indem er halt sozusagen, und das muss man ganz klar sagen, sozusagen die Exterritorialität einer Botschaft missbraucht, um sich dort zu verstecken.
Ja.
So. Das ist jetzt mal ganz abgesehen von der Person Julian Assange und was da vielleicht nochmal im Hintergrund sein mag mit irgendwelchen Auslieferungsgesuchen, ist das definitiv ein aggressiver Akt gegen den Rechtsstaat England,
ja,
den sich ein englischer Rechtsstaat, glaube ich, ehrlich gesagt, tatsächlich auch von niemandem bieten lassen würde, selbst von unprominenten Leuten.
Also ich glaube, das ist in 90% aller Fälle ist sowas total egal. Also ich meine, das kann man ja schön bei der...
Ich glaube auch nicht, dass es allzu häufig vorkommt, sowas. Also ganz ehrlich.
Also nehmen wir mal jetzt, es ist jetzt ein anderer Fall, weil ich tatsächlich auch nicht so viele, wahnsinnig viele Fälle kenne, aber nehmen wir mal diesen NSU-Fall, wo ein paar Neonazis, die eine Bombe gebaut haben, die namentlich bekannt sind, dass sie eine Bombe gebaut haben, die bei einer, wo sie feststellen, bei einer Verhaftung, beziehungsweise wo dann bei einer Verhaftung offensichtlich die an denen vorbeigehen und die dann 10 Jahre lang nicht aufgefunden werden können, obwohl sie in direkter Umgebung liegen und vom Verfassungsschutz beobachtet worden sind. So, da sind Bombenbauer, bei denen zumindest der massive Verdacht bestand, auch beim Verfassungsschutz, dass sie Mörder sind. Und bei denen wurde der Ball sehr, sehr flach gehalten. Also das ist, da gab es keine massiven Suchen und sowas. Und so wie mir dieser ganze Fall erscheint, also war das nicht der einzige Fall, wo irgendwelche Leute untergetaucht sind, die vorher Bomben gebaut haben und probiert haben, Leute umzubringen. Weil wenn das die einzigen im ganzen Land wären, dann wäre da sicherlich auch ein bisschen mehr passiert. Sondern es scheint relativ viele Leute zu geben, die einfach irgendwo untertauchen und dann sind sie halt weg. Und das interessiert, also ja, da sind bestimmt irgendwelche Leute auch hinterher. Und
aber da war ja schon jemand festgesetzt. Es war jetzt nicht irgendjemand, der gesucht wurde, sondern es war ja schon jemand, der schon unter der Fuchtel der englischen Justiz war. Also es war jetzt...
Ja, er ist dann in Botschaft drüber spaziert. Okay, das hat er tatsächlich gemacht.
Und er hat halt tatsächlich einfach die Extraterritorialität einer Botschaft einfach komplett ausgenutzt. Und zwar missbräuchlich. Und das ist, glaube ich, ehrlich gesagt...
Das ist
missbräuchlich, doch durchaus.
Er fühlt sich... Also ich meine, ob das jetzt...
Es war jetzt, sich tatsächlich einem legitimen Auslieferungsgesuch
von Schweden... Also er behauptet ja, dass es nur darum ginge...
Das behaupten doch alle.
Aber ich meine, damit ist es nicht missbräuchlich. Also damit mag es aus englischer Perspektive missbräuchlich sein, aber Ecuador scheint das für nicht so missbräuchlich zu halten. Für ganz so, weil ansonsten hätten sie dem wahrscheinlich nicht zugestimmt. Also es ist immer eine Frage der Perspektive, ob man das für missbräuchlich hält oder nicht. Darum finde ich diesen Begriff jetzt hier gerade falsch.
Ja.
Also ja, natürlich, ich kann gut verstehen, dass die britische Staatsanwaltschaft sich da sehr angepisst fühlt und jetzt... aber ich frage mich trotzdem, ob die Mittel da noch verhältnismäßig sind und habe das Gefühl, dass sie in anderen Fällen da nicht ganz so...
Ich glaube, es war definitiv, kann man sagen, ungeschickt von der englischen Regierung, diesen Brief zu schreiben, weil sie damit zumindest unverhältnismäßig rüberkommen. Oder beziehungsweise, Sie haben auf jeden Fall sehr viel Spielraum geboten, das als über unverhältnismäßige Drohung wahrzunehmen.
Definitiv.
Das war definitiv ein PR-Gau für sie. Vor allem, weil ich ja auch absolut nicht glaube, dass sie diese Drohung überhaupt wahr machen, weil das würde dann tatsächlich, dann sähen sie nämlich so richtig dämlich bei aus. Linus hatte das schöne Argument noch gebracht, die werden die Botschaft nicht stürmen. Wenn, dann hätten sie es längst getan. Denn
wahrscheinlich schon.
Dann hätten sie es vor der Anerkennung des politischen Asyls getan. Denn es ist etwas völlig anderes, jemanden, der nur politisches Asyl beantragt hat, herauszuholen, als jemand, der bereits politisches Asyl genießt. Ja? Der hat schon einen ganz anderen diplomatischen Status. Und das heißt mit anderen Worten, das wäre dann auch sozusagen von den internationalen Konsequenzen viel, viel krasser, wenn sie es jetzt noch machen würden. Naja, wie dem auch sei. Also ich glaube nicht, dass da irgendwas passieren wird. Ich glaube, Julian wird dort noch irgendwie ziemlich lange in der Botschaft die Sessel vollpupsen. Mhm. Und wenn Schweden, das meinte Linus dann auch schön, Schweden ist jetzt eigentlich dran. Schweden ist am Zug. Eigentlich kann dort keine der Parteien kann auch irgendwie wirklich agieren, ohne sich ohne das Gesicht zu verlieren. Außer Schweden, die
könnten. Außer Julian, der schon lange hat.
Ja, Julian sowieso nicht. Der hat gar kein Gesicht mehr. Schweden hätte eben tatsächlich, könnte noch relativ leicht sagen, so ja, wir geben hiermit die Garantie, Julian nicht an die USA auszuliefern.
Stimmt dann.
Ich weiß nicht, inwiefern das rechtlich überhaupt machbar ist, so eine Zusage zu geben. Inwiefern die Schweden das machen können, auch in Form, also auch zum Beispiel anhand von internationalen Verträgen, inwiefern das möglich ist. Aber das wäre zum Beispiel ein Zugeständnis, wo dann die ecuadorianische Botschaft ihn dann eben auch nach Schweden bringen könnte und Julian würde dann wahrscheinlich trotzdem im Knast kommen. Aber gut.
Zumindest erstmal vor Gericht. Den Rest muss man dann später sehen.
Genau.
Ich meine, das wäre mal eine... Gut.
Dann haben wir das Thema auch irgendwie. Ist heute ein bisschen zäh, oder?
Ja, wir kämpfen uns hier so ein bisschen
das
durch.
Das ist gerade. Aber auch ein völlig unübersichtliches Thema.
Ach ja. Was hat er denn dann für Themen?
Genau, ich würde jetzt ganz gerne, sag mal, wir müssen jetzt mal über deine Themen reden. Aber du zierst dich immer mit deinen Themen.
Ich kann mich schon gar nicht mehr erinnern, was ich vorgeschlagen hatte, weil wir haben eben so viel über Politik gesprochen, bevor wir auf Sendung gingen.
Genau. Was hatten wir denn
Wolltest gesagt? Du nicht sagen, wer SPD-Kanzlerkandidat wird?
Stimmt, genau.
Das wollte ich exklusiv verraten, das stimmt natürlich. Vielleicht sollten wir noch ein bisschen warten, bis die Einschaltquote hier durch die Decke geht.
Wir haben schon wieder völlig vergessen, Tessa vorzustellen übrigens. Ne?
Stimmt. Dann können wir jetzt nachholen. Ja noch nachholen. Ja, holen wir es noch nach.
Genau, dann machen wir jetzt die Vorstellung für Theresa Bücker, alias Fräulein Tessa. Für die sie nicht kennen, also auf Twitter Fräulein-Tessa. Man kann sich immer, das ist immer das Problem, wir laden immer irgendwelche Leute ein und ich habe dann gar nicht die kognitive Tellerrand-Rüberschau-Möglichkeit für mich, überhaupt anzunehmen, dass die Personen, die wir hier einladen, für irgendjemanden nicht bekannt sein könnten. Mhm. Aber das ist natürlich Quatsch.
Und dabei ist das schon meistens bei mir der Fall.
Genau. Also,
wer Max, bist du eigentlich?
Tessa, Max. Hallo. So, dann haben wir das schon mal erklärt. Also, Tessa, auch irgendwie keine Unbekannte im ganzen netzpolitischen Diskurs, mischt dort schon relativ lange mit. Hat jetzt lange für SPD-Net das Portal betrieben, irgendwie den Newsdesk gemacht und sowas, ja?
Na, ich war seit 2010 beim SPD-Parteivorstand in der Online-Redaktion. Genau. Und wir haben da die Website betreut, redaktionell, und das Thema digitale Beteiligung sanft in kleinen Schritten nach vorne geschoben.
Damit es den Parteivorsitzenden nicht so im Weg liegt, oder wie?
Aber du bist nicht in der SPD, ne?
Ja, ich arbeite für die SPD. Und mein Abschiedsgeschenk dann für den SPD-Parteivorstand war der Twitter-Account für Sigmar Gabriel. Das haben da einige nicht so gerne gesehen. Ich glaube, er liebt es, und ich bin auch total froh, dass er das macht und finde das ganz toll.
Du bist dritten schuld, dass Sigmar Gabriel twittert.
Ja, wir haben zusammen seinen ersten Tweet geschrieben.
Ah, okay.
Mhm. Jeder zweite Buchstabe hat euch geteilt, sozusagen.
Nee, also wir saßen in seinem Dienstwagen und haben den Account eingerichtet, und ich habe ihm das einmal so erklärt und ihm gesagt, er sollte wirklich keine Hemmungen haben und sich nicht verstellen, also so provokant sein, wie er immer ist. Und da hat er sich zum Glück dran gehalten, weil vieles, was man an politischen Twitterern sieht, das will man ja gar nicht lesen, weil es nur so komische Pressemitteilungen sind und dann nicht miteinander geredet wird. Stimmt, niemand schlagfertig ist, und man soll da ruhig auch bissig sein, auch ruhig als Parteivorsitzender, meinetwegen auch als Bundeskanzlerin, aber wichtig ist ja, dass man mit den Leuten ins Gespräch kommt. Und ich bin dann gewechselt jetzt im Juni zur Bundestagsfraktion und beschäftige mich da auch mit Internetbeteiligung, Öffentlichkeitsarbeit.
Okay. Was sind so deine Projekte da, oder kannst du darüber reden?
Ja, ich habe jetzt ja angefangen zur Sommerpause, obwohl, da hatten wir uns ja eben kurz drüber unterhalten, dass es keine wirkliche Sommerpause dieses Jahr gab, weil Europa immer so präsent ist. Was ich da mache, ist auch die Website weiterentwickeln, die Social-Media-Sachen betreuen, eben klassisch Öffentlichkeitsarbeit im digitalen Raum. Ich arbeite an netzpolitischen Themen mit. Und wir haben die letzten Monate schon ein Projekt gehabt, das hieß Zukunftsdialog. Das lief auf Adhocracy vom Liquid Democracy e.V. Und das wollen wir auch in den nächsten Monaten irgendwie sinnvoll weiterführen und da schon auch zusehen, dass wir Bürgerinnen und Bürger digital beteiligen, was ja bei der SPD noch eher unterentwickelt ist.
Okay, gut.
Wie ist das? Wie arbeitet ihr da alleine für euch hin? Also was machst du? Wie sieht deine tägliche Arbeit jetzt aus, zum Beispiel jetzt in der Fraktion?
Also momentan sitze ich relativ allein in meinem Büro, was aber auch daran liegt, dass Sommerpause ist und die Abgeordneten nicht da sind. Das wird natürlich viel lebendiger, wenn die wieder alle da sind und in den Sitzungswochen eben sehr viele Themen sind. Und was ich perspektivisch mache, ist eben auch Abgeordnete schulen, diese Medien besser nutzen zu können. Und was Adhocracy jetzt betrifft, ist es so, dass wir die letzten Monate ganz viele verschiedene Themen parallel laufen hatten, die wir in Arbeitsgruppen gegeben haben und da erstmal sich die Leute, die vorher nicht damit gearbeitet hatten, einfinden mussten. Wie kann man da mit Bürgerinnen und Bürgern eigentlich gut zusammenarbeiten? Was kommt da an Textinput? Was kommt da an Vorschlägen? Und wie kann man das in den politischen Prozess sinnvoll einarbeiten? Das war ein recht großes Projekt. Kann man sich vielleicht vorstellen, weil ich glaube, wenn Parteien sich abseits der Piraten gerade an solche digitalen Projekte wagen, denkt man immer, ach, wir stellen da irgendwas ins Internet und das macht sich von alleine. Das ist aber natürlich sehr viel Arbeitsaufwand, gerade wenn man koordinieren muss und das, was die Nutzerinnen und Nutzer eingeben, wieder in die Arbeitsgruppen, die aber offline tagen. Also ist schon wirklich viel Arbeit. Und wir wollen versuchen, uns in den kommenden Monaten vielleicht eher immer auf ein Thema pro Zeiteinheit zu konzentrieren, um damit für beide Seiten auch was dabei rauskommt.
Und hast du es schon mitgekriegt? Also wenn du jetzt erst in der Sommerpause da reingekommen bist, dann ist das wahrscheinlich eine schwer zu beantwortende Frage, aber wird das eher wohlwollend gesehen, was du da machst? Wird das eher mit Skepsis gesehen? Wird das total egal, oder?
Nee, die Stelle ist ja extra dafür geschaffen worden. Also die Stelle ist neu seit Juni, seitdem ich die mache. Und also mit dem klaren Vorhaben und dem Bewusstsein, dass die Partei digitaler werden muss, dass da mehr Know-how rein muss und nicht nur in den Bereich Öffentlichkeitsarbeit, sondern wirklich jeder, der als Abgeordnete für die Partei tätig ist, und auch die Mitarbeiter müssen einfach auf einen anderen Stand kommen, weil in der politischen Kommunikation geht ohne digitale Medien nichts mehr. Und also ich sage immer, dass jedes Gespräch, was man online führt, und sei es nur ein Reply bei Twitter, kann genauso wertvoll sein wie ein Bürgergespräch am Infostand. Deswegen sind das einfach, wenn man es nicht nutzt, ganz viele ungenutzte Kontakte zu Bürgerinnen und Bürgern, die potenziell die Partei wählen oder die sich zumindest mit den Inhalten auseinandersetzen wollen.
Okay, also aber wie sieht denn das aus mit so Werkzeugen, die über die direkte Kommunikation, also ich meine, das ist jetzt, dass Twitter jetzt ein Werkzeug ist, mit dem man mit Menschen in Kontakt treten kann, das ist jetzt, hat sich jetzt wahrscheinlich mittlerweile rumgesprochen. Jetzt hat ja jemand, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, hat jemand alle Gesetze des Deutschen Bundestages auf GitHub gestellt. Mhm. Was ich ja, also ich vielleicht jetzt mal kurz erklären, was GitHub ist. GitHub ist ein Versionskontroll- oder Git ist ein Versionskontrollsystem, also das nutzen wir in der Softwareentwicklung den ganzen Tag über, ist dafür gut, um an großen Textmengen, an großen Mengen da zu gucken, was hat sich da geändert, eine Versionierung zu haben, also zu gucken, wann ist was hinzugekommen, Daten nicht zu verlieren, wenn man mal versehentlich eine Datei löscht man, holt man sie wieder. Und ich fand, habe mich schon lange gefragt, warum weder in den Geisteswissenschaften, wo so Diff-Werkzeuge und Git und weiß der Teufel was, als auch im Bundestag, wo ja Gesetzesentwürfe, also ich habe irgendwann mal erfahren, es gibt einen eigenen Dienst, der sich nur darum kümmert, die Unterschiede zwischen einzelnen Versionen von Gesetzesentwürfen rauszuarbeiten. Also sozusagen eine Funktion, die in Git so einfach drinne liegt, das ist da, sitzen da Leute, die den ganzen Tag nichts anderes machen und das sind offensichtlich gar nicht so wenige.
Das ist doch aber jetzt gar nicht SPD-Linie, ne? Weil das würde ja wieder Arbeitsplätze kosten.
meinst du, stellt man sich... Max, meinst du, stellt man sich
du Neoliberaler,
Technologiefetischist. Aber es entstehen doch auch einfach unheimlich viele Arbeitsplätze, die eher in der digitalen Welt beheimatet sind, weil meiner ist ja auch entstanden, weil das Internet auch mehr und mehr den Einzug in die Politik findet. Und hätte es ja vor 20 Jahren auch nicht gegeben. Vor 20 Jahren wäre ich dann Referentin für schönere Flyer für den Bundestagswahlkampf gewesen. Oder
wenn man
so
damals schon gewusst hätte, was das Wort Flyer bedeutet.
Ja.
Aber gibt es denn auch darüber hinaus solche, so, tatsächlich so Ideen, also entwickelt ihr sowas auch, wie man Ideen, wie man das, also ich meine, okay, das jetzt rein, aber auch da ist ja Aufgabe eines Politikers oder einer Fraktion, sich dafür stark zu machen, dass da die Werkzeuge formiert werden, oder? Und mal dem Sachstand oder dem Stand des 21. Jahrhunderts angepasst
werden. Ja klar, also wir haben ja jetzt mit Adhocracy rumprobiert und da gemerkt, dass das für viele einfach viel zu komplex ist, sowohl für Politikerinnen und Politiker und da die Mitarbeiter, als aber auch für die Bürgerinnen und Bürger. Und ich bin bei den Piraten noch nicht so tief eingestiegen, wie die tatsächlich auch damit arbeiten. Ich glaube, wir suchen noch nach dem Instrument, was Bürgerinnen und Bürger und Politikerinnen und Politiker so zusammenbringt, dass sie wirklich damit arbeiten können. Und was ich gemerkt habe, ist, dass unsere Online-Aktivitäten immer dann besonders erfolgreich waren, wenn wir auch Offline-Events dazu hatten. Weil die Leute sich dann nochmal richtig kennenlernen konnten und da Kontakte auch anders entstehen. Aber wir brauchen auf jeden Fall mehr Instrumente, die online direkt erreichbar sind. Weil wenn du jetzt in die SPD eintrittst, ich glaube bei der CDU ist es genauso, dann kannst du online schon eintreten. Das machen auch die allermeisten der neuen Mitglieder. Aber dann hast du vielleicht die Website vom Parteivorstand oder kommst vielleicht auf die der Fraktion, kannst dann lesen und kannst maximal kommentieren oder kannst bei Facebook einen Kommentar schreiben, da ist aber Schluss. Also du kannst jetzt nicht, wenn du dich anmeldest, sofort in dem Moment anfangen, richtig inhaltlich mitzuarbeiten. Und ich glaube, das ist das, was viele eigentlich erwarten. Das würde ich auch erwarten. Das sagt sogar mein Vater, der gerade in Pension gegangen ist. Wenn er sich in der Partei engagieren würde, dann wollte er sich nur online engagieren. Er
hier nicht, Parteimitgliedschaft erklicken.
Er wollte nicht in Ortsverein
like,
gehen. Und
das like, dislike,
das fand
like.
Das fand ich total süß, dass mein Vater das sagte, der jetzt in einem höheren Alter ist. Und aber bei der SPD kannst du dann erstmal nicht mitarbeiten, sondern musst warten, dass dein Ortsverein sich bei dir meldet und du dann da mitmachen kannst. Und
aber
ich glaube, wir verlieren da einfach sehr viel Engagement von Leuten, die eigentlich politisch aktiv sein wollen.
Dass das jetzt noch nicht existiert, liegt das einfach daran, dass da wirklich nicht klar ist, dass das überhaupt möglich ist oder was da überhaupt möglich ist? Oder gibt es da auch Vorbehalte und Ängste? auf den Seiten von den Leuten, die es jetzt schon machen.
Ich glaube, die Relevanz wird noch nicht hoch genug eingeschätzt.
Okay.
Und also ich glaube, Vorbehalte, da haben die Leute, die sich dafür begeistern, innerhalb der Partei schon ganz gute Arbeit geleistet, dass die weniger werden. Das sieht man ja zum Beispiel daran, dass Sigmar Gabriel dann anfängt zu twittern und da auch wirklich den vollen Kontrollverlust wagt. Da wird ja auch kein Tweet gegengelesen, das geht ja einfach so raus.
Wie war das denn? Also du saßt mit Sigmar Gabriel im Dienstwagen. Was ist das für ein Auto?
Warst du wie bei Olli Kahn?
Was? Ach, keine Ahnung. Nee, also wir haben ihn mehrere Male versucht zu überzeugen und wir saßen dann einmal zusammen mit noch ein paar anderen Leuten. Da war Katie Stanton von Twitter auch gerade da und Isa, die hier Deutschland managt, und der Roan. Und dann wollte er irgendwann doch und meinte, Tessa, wir machen das jetzt mal eben. Ich muss aber zum Bahnhof, komm mal eben mit. Und dann hatte er seinen Laptop im Dienstwagen. Und dann habe ich ihm den Account eingerichtet und versucht, alles zu erklären.
Also Sigmar Gabriel hat im Dienstwagen schon Internet?
Mhm. Ja, okay. Klar, da ist ein Laptop mit UMTS.
Ja, okay. Oder, ja, also. Ja. Okay, gut. Und das ist, und dann habt ihr euch hingesetzt und dann hat er rumgegrummelt oder hat er...
Nee, er war sehr interessiert. Er wollte dann ja.
Ach so, okay.
Und man konnte natürlich nicht absehen, wie es klappen würde, weil also man hat ja manchmal bei Politikerinnen und Politikern oder auch bei ganz anderen Menschen ein Gefühl dafür, eignen die sich für Twitter, wollen die lieber solche Posts bei Facebook schreiben, wollen die lieber Videobloggen, wollen die lieber podcasten. Und ob jetzt Twitter zu ihm passen würde, hatte ich kein genaues Gefühl. Er hat immer gesagt, er lehnt es ab, weil er gesagt hat, Politik kann man nicht in 140 Zeichen vermitteln. Und was man ja jetzt sieht, ist, dass er sogar in weniger kann, wenn er Reply schreibt. Oder
ich würde sagen, Politik kann nicht jeder in 140 Zeichen vermitteln.
Ja, und er meinte, er dachte, er konnte es nicht und hat es dann ausprobiert. Und also ich habe ihm halt gesagt, er soll vor allem auf die Fragen, die reinkommen, antworten und sich bloß nicht verstellen und keine komisch glattgeschliffenen PR-Mitteilungen oder Parolen oder politischen Claims in Großbuchstaben da reingeben.
Ich gebe zu, dass ich Sigmar Gabriel nicht followe. Du?
Ja, ich habe das, ich habe irgendwann...
Ich followe Hubertus Heil, aber nur, weil er mein Nachbar ist. Und weil er, also beziehungsweise weil er direkt über dem Café wohnt, in dem ich mal rumhänge. Salon Schmück, ne, wo direkt darüber wohnt. Stimmt. Hubertus Heil. Das ist mal ganz lustig. Dann sitze ich immer draußen, dann kommt irgendwie Hubertus Heil raus und gibt ein Interview und so. Und mittlerweile grüßen wir uns auch und so. Und irgendwie, aber der ist ja nicht mehr so die große. Also war mal irgendwie Generalsekretär, glaube ich, ne? Und mittlerweile ist er ja aber gar nicht mehr so die. Was ist er da gerade eigentlich bei der SPD?
Abgeordnete.
Einfach nur Abgeordnete, ne?
Ja, es kann auch. Also ja. Müsste ich jetzt auch nachgucken. Ich habe nicht immer alle Funktionen hundertprozentig im Kopf. Aber ja. der ist genau wie Sigmar Gabriel gerade Vater geworden vor wenigen Wochen und wahrscheinlich auch mit dem Baby beschäftigt und nicht so viel im Internet.
Ah, okay. Ja.
Also wenn er jetzt nur mit einer Hand winkt, dann weißt du, was an der zweiten hat.
Genau.
Das Kind. Das.
Ja. Naja, so spannend das alles interessant ist in deiner Arbeit bei der SPD, aber ich finde ja, du hast ja irgendwie ein ganz eigenes Standing innerhalb der Netzcommunity, die nochmal ganz anders, sag ich mal, ist so. Du bloggst ja auch schon ziemlich lange. Sowohl über Mode als auch über Liebe als auch über Politik. Kann ich das so zusammenfassen? So? Ist das,
ja, ich war in den Anfängen, war ich, glaube ich, sogar Musikblogger.
Musik sogar.
Bloggerin. Okay. Ja, das hat angefangen 2007. Mein Mitbewohner Jan, der heißt auf Twitter Herr Schmitz, hatte einen Blog aufgesetzt, das gibt es auch immer noch. Es ist in diesem Jahr 5 Jahre alt geworden, das heißt Knicken. Das ist zu finden unter knicken-berlin.de. Und da haben wir angefangen, so unsere küchenphilosophischen Gespräche und Sachen, die wir mochten, zu bloggen. Und das war eben ganz viel Musik.
Okay.
Und wir sind seitdem auch Teil von so einer internationalen Mailinglist von Musikbloggern, wo unheimlich viel neue Musik rüberkommt und man eigentlich immer alles hat, was man so braucht und wissen muss. Und das haben wir sehr intensiv geführt und da haben wir beide noch studiert und haben eigentlich immer mehr gebloggt und wenig studiert. Und ja, ich das
Internet kann sowas.
Ja, aber wir waren sehr glücklich dabei, glaube ich.
Ja, das Internet kann sowas.
Ja, das kann das auf jeden Fall. Und ich habe darüber erst angefangen zu schreiben. Mein allererster Beitrag auf diesem Blog war aber lustigerweise auch politisch, weil wir haben so ein bisschen rumgesponnen und ich habe dann einen ganz kurzen satirischen Beitrag über die politische Zukunft von Edmund Stoiber geschrieben. Das war 2007, da hatte er, glaube ich, gerade bekannt gegeben, dass er als Ministerpräsident zurücktritt. Und dann habe ich aber auch über Mode gebloggt, über klassische Hipster-Themen. Meinen ersten Shitstorm hatte ich, als ich einen Verriss über einen Berliner Club geschrieben habe.
Ui.
Das fanden die Berliner Hipster nicht lustig. Warte noch, dann bloggt,
um das mal ganz kurz vorzustellen, Flanell Apparel.
Genau, das kann ich, also ich habe bei Knicken geschrieben und ich wusste überhaupt nicht, dass ich schreiben kann. Und meine Texte wurden immer länger und länger und länger. Und dann habe ich immer diese Textbrocken geschrieben, die teilweise 20.000 Zeichen lang waren. Und dann hat Jan wieder 10 Musikvideos gepostet und dann waren die von der Startseite runter und irgendwie war das blöd. Und meine Texte haben immer einen klareren Fokus auf feministische Themen bekommen. Und dann habe ich Flanell Apparel irgendwann ausgegründet, weil ich dachte, ich brauche ein eigenes Blog. Also Musikthemen würde ich immer noch bei Knicken posten, mache ich auch ab und an noch. Und die langen Texte, die kommen auf das andere Blog.
Cool. Ja, und also dort hast du dann auch eher diskursive Texte geschrieben über Feminismus, über Politik im Allgemeinen eigentlich auch oder ist das eher so?
Ja, also ich mache ja unterschiedliche Sachen. Also ich habe ich schreibe schon viel feministische Texte. Ich habe auch einige Interviews geführt oder Plattenrezensionen geschrieben. Und dann habe ich ja auch irgendwann angefangen, bei der FAZ zu bloggen, wo wir viel über digitale Themen schreiben. Also
genau,
Deus
Ex Machina, genau.
Genau, also ich schreibe so über Themen wie Digitalisierung oder digitaler Fortschritt Gesellschaft verändert, darüber schreibe ich viel.
Und über Liebe schreibe ich auch ganz viel. Und vor allem auch so Internet und Liebe, ne? Ja. Das ist irgendwie auch so dein Thema. Du hast ja auch irgendwie mit dem Habicht, also mit Habicht Horn, dort auch dein Republika-Ding vor 2 Jahren.
Mein allererster Republika-Vortrag vor 3 Jahren war auch schon darüber.
Ah ja, genau. Das war auch schon, ne? Was war das?
Da habe ich auch vergessen, mich vorzustellen, und das habe ich erst gemacht, nachdem ich 15 Minuten vorgetragen hatte. Da habe ich auch skizziert, da war auch Twitter noch ganz anders, wie Leute so über ihre Beziehungen schreiben und darüber kleine Geschichten erzählen im Internet.
Okay, ja.
Das war noch vor der großen Flirterei auf Twitter.
Okay, gut, genau. Und der große Talk mit Habicht Horn, das war dann dieses Flirten auf Twitter.
Genau, das war mit Habicht Horn und mit Lanchi.
Und mit Lanchi, genau, ja. Und
das war vorletztes Jahr, kann das sein?
Ja.
Genau. Ja, das sind so deine Themen. Und aber auch, also Flanell-Apparel hat auch manchmal auch sehr persönliche Sachen drin, oder?
Ja, schon. Also das gehört zum Bloggen ja auch dazu. Also wenn man nur über Sachthemen schreibt, dann hat das ja eher was Journalistisches. Also die Natur von einem Blog, das heißt für mich schon auch sehr persönlich zu sein. Das heißt nicht, dass man Seelenstriptease hinlegen muss, aber schon, dass es was mit der eigenen Person zu tun hat.
So einen persönlichen Zugang zu Themen.
Ja, und also man kann ja sehr genau steuern oder zumindest in Teilen steuern, wie man im Netz wahrgenommen wird. Also ich glaube, das kann man schon in eine Richtung drehen. Obwohl mir sagen viele Leute...
Du inszenierst dich gut?
Ich bekomme eigentlich genau 2 sehr gegenteilige Feedbacks. Die einen Leute sagen immer, du bist genauso in echt, wie du im Internet bist. Und die anderen sagen, du bist ganz anders, als du im Internet bist. Und
wer hat recht?
Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Also mir glauben ja Leute zum Beispiel nie, wenn ich sage, dass ich schüchtern bin.
Ja, aber ja, weiß ich nicht, wie ist das in diesem Podcast? Kommst du ein bisschen schüchtern rüber?
Also, ich glaube schon.
Könntest noch ein bisschen mehr, also irgendjemand hatte getwittert, wir sollen dir, oder ich glaube im Chat oder so, wir sollen dir mehr Alkohol einflößen.
Ach
so.
Nee, mehr zu trinken geben. Ja, mehr zu trinken geben. Also es könnte durchaus auch heißen, dass sie klingt, als ob sie eine trockene Stimme hätte.
Ich glaube, das war nicht gemeint.
Meinst du nicht?
Also hier jetzt, Wein ohne Wasser. Also wir jetzt können, hier keine Weinschorle mehr, sondern noch Wein.
Also als wir damals den Republika-Vortrag hatten mit Eva und Nadine, der ja sehr stark von der Liebe handelt, der haben wir ja damit eingeleitet und die Leute zum härtesten Thema der Republika begrüßt, nämlich der Liebe. Mhm. Also wir können auch gerne über harte Themen reden. Wir müssen jetzt nicht vordergründig darüber reden, wie das Blog aussieht, sondern also wir können ja tatsächlich über Themen reden.
Ja.
Aber wir haben jetzt probiert, mal so eine Vorstellung zu machen. Das ist genau. Passiert bei uns auch nicht so.
Aber ich glaube, jetzt haben wir so eine Vorstellung oder ist nee, ein Aspekt ein, zu deinem
Thema. Ein Thema fehlt mir. Du bist bei D64 mit dabei, ne? Mhm. Kann das... was
aber,
ist da?
Aber
was
ich glaube, jeder, der schon mal SPD buchstabieren konnte, ist doch da jetzt irgendwie engagiert. Oder?
Ist das so?
Machst du da aktiv was oder bist du da nur irgendwie...
Jeder, der SPD buchstabieren kann und einen Internetanschluss hat. Nee, also die Einschränkung muss mal sein.
Nee, so war das. Also was mir bei dem Verein ganz wichtig war, warum ich da überhaupt von Anfang an mit dabei war, war, dass ich noch nicht mal sagen musste, dass ich gerne, also dass ich nur damit arbeite, wenn auch genügend Frauen dabei sind, weil ich mache so viel mit Netzpolitik und mit SPD und ich bin da,
das ist nicht
Catch 22. Da immer eine einsame Frau auf weiter Flur, aber da stimmt nicht ganz, da sind schon ein paar andere dabei, aber man ist immer sehr stark in der Minderzahl und bei D64 wurde von Anfang an gesagt, bei den Gründungsmitgliedern und beim Vorstand machen wir 50-50, das ist unser Selbstverständnis und was anderes kommt gar nicht in die Tüte. Das fand ich schon mal sehr löblich. Das ist jetzt bei der Mitgliederstruktur natürlich anders. Da sind mehr Männer. Aber also ich glaube, es war der richtige Schritt, um die SPD mehr für netzpolitische Themen zu sensibilisieren.
Gibt's denn D64 noch?
Ja.
Da passiert auch noch was, ja?
Das macht der Matthias Richel. Da.
Genau, aber das ist halt die Sache.
Also ich bin ja Vollzeit für die SPD und Netzpolitik und Digitales engagiert.
Also insofern, du brauchst da nicht nochmal extra.
Doch, mach ich natürlich auch, aber irgendwo sind meine Ressourcen auch zu Ende.
Unser geschätzter Kollege, den wir ja auch schon mal eingeladen hatten, Richel, ist dort jetzt der Geschäftsführer. Stimmt,
den hatten wir sogar schon mal hier.
Ja, den hatten wir schon mal hier. Der ist dort Geschäftsführer und ich frage mich aber immer irgendwie, also ich habe schon das Gefühl, das ist eher ein Nico-Lummer-Verein, oder? Ich meine, ich glaube, so inhaltlich ist das, hat da eigentlich eher Nico das Heft in der Hand, oder?
Nee, das würde ich überhaupt nicht sagen. Also wer ganz viel inhaltlich arbeitet, ist zum Beispiel Leonard Dobusch.
Ah ja, okay.
Zu bildungspolitischen Themen. Martin
den
Oetting.
Den ich sehr, sehr gut finde.
Der ist ja fantastisch. Ja. Bin großer Fan von Österreichern ja eh. Martin Oetting
ist auch gut, ja.
Du der macht inhaltlich auch ganz viel. Mhm. Valentina Kerst ist auch dabei, die macht auch unheimlich viel.
Die kenne ich jetzt nicht, glaube ich, aber gut.
Die wohnt auch in Köln. Mhm. Also die ist für die SPD auch schon sehr lange netzpolitisch aktiv.
Ja, stimmt, der Martin Oetting war ja auch schon lange irgendwie SPD-nah irgendwie unterwegs.
Oder Stefan Noller, der glaube ich auch zuhört, wenn er noch dabei ist, ist auch
schöne
dabei.
Schöne Grüße,
Holla, der bis vor kurzem hier direkt genau. Über uns gewohnt hat.
Ja.
Genau. Der stimmt, aber macht der auch richtig viel oder was? Ich meine, der hat doch jetzt irgendwie, der ist jetzt gerade nach Köln gezogen, ne?
Der ja, nee, also wir arbeiten gerade an einem Thema, das ist diese ganze Verschränkung von Technik, Erreichbarkeit und Beruf. Da hat er auch einen Text zugeschrieben, der vor kurzem bei D64 auf der Online-Plattform erschienen ist. Das ist ja auch ein Thema, was von der Leyen sich gerade unter den Nagel reißt. Also sie kürzt auf der einen Seite die Gründerzuschüsse und thematisiert dann auf der anderen Seite, die Leute sollen am Wochenende nicht mehr auf dem Handy erreichbar sein. Also es gibt ja einfach ganz viele Themen, gerade in der Arbeitswelt, die die Digitalisierung aufgreift.
Mhm, ja, stimmt. Ja. Und Arbeitswelt, das ist ja SPD-Steckenpferd.
Eigentlich ja, deswegen sollte die SPD da ja ganz viel machen.
Stimmt, sollte. Ja, also ich finde ja auch grundsätzlich das D64-Ding eine ganz gute und sinnvolle Angelegenheit. Ich weiß nicht mehr, ich glaube Gregor Sedlak war das, der das mal gesagt hat. Er meinte, er findet es aber ganz bezeichnend, dass diese ganzen Großparteien oder Altparteien oder wie man sie nennen möchte, halt jetzt sozusagen für den netzpolitischen Arm so eine Art schnelle Beiboote gründen. Ne? Also C-Netz, D64, digitale Gesellschaft, wenn man so will, das irgendwie zu den Grünen hinzuordnen. Wobei man natürlich das sofort Markus in die Fresse kriegt. Aber kann man ja einfach mal machen, weil dort eine überproportionale Grüne dabei sind. Jedenfalls, dass es ein bezeichnend ist, weil das, er hat das also auch so ein bisschen als Kapitulationserklärung der Netzpolitiker in den Parteien gesehen, dass es halt sie in all ihrer in all ihrem Aufwand, den sie versucht haben, sozusagen das Netz in die Parteien hineinzutragen, gemerkt haben, dass sie den großen Tanker nicht umgelenkt kriegen und dann lieber sozusagen diese Ausgründung halt machen.
Ja, wie würdest du auch die Partei, also die SPD-Fraktion, ist ja auch, glaube ich, also knapp über 140 Leute groß.
Was sind das so für Leute?
Sind die nett?
Nee, welches Alter sind das? Wahrscheinlich, also ich schätze mal so überwiegend männlich.
Also das, ich kenne die Prozentzahlen nicht ganz genau, aber das ist schon
so
eigentlich
einfach recht, so vom Bauchgefühl.
Nee, das ist schon recht ausgeglichen.
Ja, okay.
Die SPD ist da ja auch schon.
Alter so von bis, also eher.
Also Lars Klingbeil ist eben einer der Jüngeren.
Ja.
Die Fraktion ist natürlich älter. Das heißt ja überhaupt nicht, dass sie nicht auch total online sein könnten.
Aber es reduziert schon die Wahrscheinlichkeit ein bisschen.
Klar. Und wie trägst du das jetzt hinein, wenn Lars der netzpolitische Sprecher ist? Mhm. Soll der sich dann alle seine Kollegen vorknüpfen und ihnen die Wichtigkeit erklären? Oder sollen das die Leute in den Wahlkreisen machen und ihre Abgeordneten anschreiben und sagen, Breitband ist total wichtig, Urheberrechtsreform ist wichtig? Also man muss es ja auch praktisch durchdenken. Und wenn, also du kannst ja die Fraktion und die demografische Struktur der Fraktion nicht von heute auf morgen ändern.
Ja, und dann natürlich noch die entsprechenden Gegenseiten, die da natürlich, also ich meine klar. So, ja, aber ich war neulich mit dem Herrn Döpfner essen, der ist total nett und der hat mir erzählt, wie wichtig dieses Leistungsschutzrecht ist. Also werden doch bestimmt einige kommen, oder?
Da hat die SPD ja eine klare Position zu.
Hat sie?
Ja, wir lehnen das Leistungsschutzrecht komplett ab.
Oh, krass.
Ja, da ist, also das.
Auch nachdem die SPD wieder an der Regierung ist oder nur solange sie.
Also ich glaube, es ist jetzt nicht so schwer.
Wird bleiben.
Es ist jetzt wirklich nicht so schwer, das Leistungsschutzrecht abzulehnen,
und
also
das
auch politisch gesehen.
Nee, das liegt im Bereich Rechtspolitik. Das macht Brigitte Tsipras, die ja mittlerweile auch twittert. Und das Leistungsschutzrecht wird, glaube ich, mit der SPD nicht kommen.
Obwohl, das ist ja wahrscheinlich so, mittlerweile sogar mit der CDU unwahrscheinlich, dass es kommt.
Also ich glaube, es kommt nicht mehr.
Ja, ich glaube
auch nicht. Also ich glaube, bevor diese unfähige schwarz-gelbe Koalition da einen Gesetzesentwurf auf die Beine bekommt.
Es gibt ja wieder einen neuen.
War die Wahl schon.
Es gibt ja jetzt wieder einen neuen und da ist es halt wirklich, es ist also der neue, der aktuelle, ist ein echtes Lex Google. Also die haben den wohl nochmal.
Ist jetzt auch nicht mehr. Ja, genau.
Die haben den wohl nochmal genauer zugeschnitten, nachdem der andere jetzt schon zerrissen worden ist. Und das ist jetzt wirklich so Suchmaschinenbetreiber etc.
Genau.
Ja, das ist irgendwie, keine Ahnung. Ich habe ja letztens mit dem Jimmy Schulz gesprochen,
der ist bei Händen.
Bei der FDP. Mhm. Und der. Ja, ich habe ihn gefragt irgendwie, ob das Leistungsschutzrecht, der Entwurf, der aktuelle, das wirklich der Ernst ist vom Justizministerium oder ob das habe ich tatsächlich als Gerüchte gehört, ob das nicht eher tatsächlich ein Entwurf war, der absichtlich geleakt wurde, um das Leistungsschutzrecht in der Öffentlichkeit zu diskreditieren. Er grinste mich an und sagte, er wüsste von nichts. Und ich dachte, okay. Dann hat mich noch länger mit ihm drüber unterhalten und er meinte, ja, also das Leistungsschutzrecht wird wahrscheinlich kommen, aber es wird definitiv nicht so kommen, wie es in der momentanen Fassung verhandelt wird. Und dann habe ich noch länger mit ihm diskutiert, inwiefern überhaupt irgendwie so etwas sinnvoll sein kann und aber ich bin mal.
Dann waren wir alle sehr betrunken.
Wir waren alle sehr betrunken,
okay.
Und kann mich in den Einzelheiten nicht mehr erinnern. Aber auf jeden Fall.
Aber es gab doch vom ZDF gab es so einen Beitrag über die einsamen Netzpolitiker bei
der FDP. Da war auch Klingbeil und er und, ne?
Genau. Und da wurde doch porträtiert, wie er den Parteitagsbeschluss gegen das Leistungsschutzrecht durchgefochten hat.
Genau, in seinem Landesverband Bayern ist er, glaube ich, ne? Dort hat er tatsächlich gegen das Leistungsschutzrecht erfolgreich Stimmung gemacht. Und er ist halt definitiv auch ein Gegner davon. Er ist aber tatsächlich, glaube ich, nicht ganz frei in dem, was er da irgendwie auf bundespolitischer Ebene durchsetzen kann, weil dort halt bereits irgendwelche Beschlüsse sind und Beschlüsse sind Beschlüsse und so weiter und so fort.
Ist ja eigentlich sehr traurig, dass die Netzpolitik sich mit solchen absurden Themen überhaupt auseinandersetzen muss.
Er sagt aber, es kommt aus der CDU, nicht aus der FDP. Also die CDU war wohl diejenigen, die sich da bequatschen haben lassen.
Die sind schuld.
Ja, naja. Egal. Auf jeden Fall steht es im Koalitionsvertrag und das ist das große Problem. Und was im Koalitionsvertrag steht, das ist zwar nicht irgendwie in Stein gemeißelt, aber das ist auf jeden Fall verpflichtet, alle Teilnehmenden natürlich dahin zu arbeiten, solange keine anderen Beschlüsse vorliegen. Und,
ich wollte gerade sagen, solange keine anderen Beschlüsse vorliegen. Ich meine, Atomweiterentwicklung steht auch im
Koalitionsvertrag. Genau, und Steuersenkung auch.
Wieso soll man jetzt ausgerechnet bei dem einen Punkt der Konsequenz sein?
Und wir stehen für Wehrpflicht steht auch drin. Also, ich glaube schon, ja.
Okay.
Also das heißt mit anderen Worten, ja, also trotzdem muss man noch immer so tun, als ob dieser Koalitionsvertrag irgendetwas wert wäre, zumindest das Papier, auf dem er steht. Das sind halt diese komischen politischen Kungeleien. Ich glaube aber tatsächlich, dass das so langsam vorankommt und so und mit so viel Diskussion und hin und her, ich glaube eher, dass die Regierung abgewählt wird, bevor irgendwie da irgendwas passiert ist.
Ach, ich bin ja mal gespannt. Das ist ja.
Ja.
Ah, du kratzt dich am. Ich dachte, du probierst mir irgendwie zu zeigen, nee, dass dein Kopfhörer zu laut ist oder irgendwie
sowas. Nee, ach, das Wahlen sind ja immer. Das ist ja ein schlimmes Thema.
Ja, Politik überhaupt und so.
Wahlen für die SPD, ja, das stimmt.
Ich finde ja Politik gar nicht so spannend, ehrlich gesagt. Ich finde ja Politik.
Dann lass uns doch über was anderes reden.
Genau. Lass uns über Pussy Riot reden, würde ich sagen.
Oh, das ist doch spannender. Das ist
aber immer noch ein politisches Thema.
Natürlich ist alles ein politisches Thema. Und
das ist doch rein religiös.
Aber halt so richtige Tagespolitik.
Die Religion ist auch ein schönes Thema.
So richtiges, das, was halt irgendwie Politiker A mit Politiker B aushandelt. Das ist, finde ich, einfach komplett Gähnkacke. So.
Also, mich hat ja richtig wütend gemacht, dass Pussy Riot hier von Politikerinnen und Politikern ausgestachtet worden ist. Also es war ja ganz bizarr, irgendeine komische Frauenzeitschrift, ich glaube, es war die Grazia oder so, hat so ein Thema gemacht mit Stimmen der Solidarität für Pussy Riot. Und da hatte Christina Schröder sich sogar geäußert. Und das muss man sich mal vorstellen. Christina Schröder, die erklärt hat, nie Feministin sein zu wollen und die sich fürchtet, dieses Wort überhaupt in den Mund zu nehmen, weil sie sich dadurch bedroht fühlt, erklärt sich solidarisch mit Radikalfeministinnen, die für ihren Aktivismus in Russland zu Haft verurteilt werden. Und das ist einfach so verlogen und so eine Doppelmoral. Und also die Leute, die sich hier solidarisiert haben, die haben zu so großen Teilen keine Ahnung, was sie da unterstützt haben. Und wenn man in die Medienberichte guckt, kam das Wort Feminismus irgendwie nie vor, sondern das war halt immer Punk und lustig, bunter Aktivismus. Und das macht ja Spaß, den zu unterstützen, weil dann wirken wir auch verwegen. Und das ist einfach total verlogen.
Mögt ihr noch mal ganz kurz die Ereignisse für die Hörer zusammenfassen, weil ich muss mal ganz kurz eine Miss Pro holen.
Mist, das wollte ich doch gerade machen. Gut, jetzt, ich hoffe, du kennst dich damit ein bisschen aus. Weil ich
dachte, du leitest jetzt ins Thema ein.
Oh Mist. In Russland, was ein großes Land ist, ist eine Kirche neu gebaut worden. Und als ich 1997 das letzte Mal in Moskau war, haben sich gerade alle darüber beschwert, dass da das größte Schwimmbad in der Innenstadt gesperrt worden ist, weil da diese neue Kirche hochgezogen wird, die da jetzt wiederum steht. Und in dieser Kirche, die offensichtlich sehr, sehr groß ist und das Zentrum der russisch-orthodoxen Kirche ist, soweit ich weiß, die steht da. So. Ja, irgendwie muss der Satz jetzt enden. Und da sind drei Aktivistinnen.
Eine Band.
Eine Band, genau. Die ein bisschen Aufmerksamkeit wollten und mal auf den Putz hauen wollten.
Ja, sie wollten gegen Putin protestieren.
Und gegen Putin protestieren wollten. Sind da auf die. Haben sich da filmen lassen, wie sie in dieser Kirche schlecht singen. Oder so war es doch im Wesentlichen. Ein Anti-Putin-Lied.
Ich habe das ein Lied nie gehört, das weiß ich nicht.
Ich habe, ich glaube, ich habe das Lied auch nie gehört. Ich habe nur gelesen, dass
also es wirklich... Also ich weiß nicht, ob sie gut oder schlecht singen. Das ist ja,
es soll wohl sehr schlecht sein.
Ob politischer Protest jetzt schön oder mäßig gesungen vorgetragen wird, ich weiß nicht, ob das wichtig ist. Also hätte Putin sich anders behandelt gefühlt, wenn sie ihm einen wohlklingenden...
Also wenn sie Choräle Sopran gesungen hätten, dann wahrscheinlich schon. Und ich habe keine Ahnung, also vielleicht hat ja Putin auch einfach keinen Kunstgeschmack, kann natürlich auch, also ich meine, ja okay, also sie hat, auf jeden Fall sind sie direkt vor Ort noch verhaftet worden, wenn mich nicht alles täuscht, und dann ein halbes Jahr waren sie jetzt in U-Haft oder sowas in dem Dreh, also wirklich eine längere Zeit und ich war nie in einem russischen Knast, aber ich habe wirklich Horror-Stories gehört, also ich... Freund von mir hat seine Diplomarbeit, also der hat beim Bund seine Diplomarbeit und hat da Geschichte studiert, also es hat sich da als Offizier ausbilden lassen und ist auch in Russland geboren und der hat seine Diplomarbeit über das russische Militär geschrieben und über die extrem hohe Selbstmordrate unter anderem beim russischen Militär und wenn der russische Knast nur halb so schlimm ist wie das russische Militär.
Das war doch mal schön.
Das war schön. Was hast du jetzt für ein Bier?
Das ist jetzt das Frankenbräu Weißbier.
Weißbier, okay, gut. Dann kann man doch mal hier, dann kann man mal davon ausgehen, dass es den in dem Knast schon jetzt nicht gut ergangen ist. Also es ist nicht so wie hier, glaube ich. Also ich hatte auch das Gefühl, also die eine sah wirklich extrem abgemagert aus.
Es meinten ja auch viele Berichterstatter, dass sie wirklich echt sehr, sehr fertig und abgekämpft aussehen.
Also ich habe so eingefallene Wangen gesehen, wie man sie normalerweise bei jungen Frauen, die gesund sind und vernünftige Ernährung haben.
Haben die auch einen Hungerstreik gemacht oder sowas?
Haben sie nicht? Nicht, dass ich wüsste.
Das wüsste ich auch nicht.
Okay.
Ich weiß aber auch nicht, wie sie zum Zeitpunkt der Verhaftung aussahen. Und
das Krasse ist ja, dass sie, ich glaube, sie brauchten einfach gar nicht über zu dramatisieren, weil der Staat hat schon für sie so total überdramatisiert, dass sie gar keine großartigen Proteste mehr machen mussten. Also was ich meine, da während der Verhandlung in Handschellen die ganze Zeit rumsitzen, in so einem Käfig eingesperrt, damit sie um Himmels Willen auch nicht rausgesprengt werden. Also es ist ja wirklich bizarr. Wahrscheinlich hatte der Staat Angst davor, dass sie rausrennen können und in die nächste Kirche und da wieder auftreten. Also ich meine, das ist ja, selbst Wiederholungsgefahr wäre in dem Fall wirklich...
Habt ihr auch alle Übersetzer gefolgt? Seid ihr alle Übersetzer gefolgt? @Übersetzer, diesen Twitter-Account. Also ich weiß nicht, es war, glaube ich, auch eine Frau oder...
Es gab ja eine ganze Reihe von Journalisten, die beim Prozess vor Ort waren.
Ja, aber die hat irgendwie ziemlich gut berichtet. Also die war irgendwie mal da vor Ort und hat rausgetwittert.
Ich glaube, es wurde auch bei CNN und bei der BBC live übertragen, der Prozess. Mhm. Wahrscheinlich nicht der gesamte Prozess, sondern der letzte Tag, aber trotzdem krass. Mhm.
Ja, also das ist, viele sagen, dass tatsächlich das gar nicht, also wir nehmen jetzt tatsächlich diesen Prozess wahr und denken uns, wow, krass, werden die dort krass behandelt. Aber ich habe jetzt viele Stimmen gehört, nö, das ist so in Russland. So läuft das da. Und das ist jetzt keine extra krasse Behandlung, die jetzt angedeihen kriegen, sondern tatsächlich wird man so behandelt als vor russischen.
Also ich habe in der Taz einen ganz spannenden Artikel gelesen, wo es darum ging, also sie meinten, das ist so, also erstens hat sich die Richterin wohl, es sind wohl ziemlich krasse Verfahrensfehler gemacht worden und es geht die Vermutung, dass die Richterin die mit Absicht gemacht hat. So dass man im Zweifelsfall, wenn sich die Windrichtung ändert, man in der nächsten Instanz sagen kann, oh, viele, viele Verfahrensfehler, Urteil aufgehoben, ohne das Gesicht zu verlieren.
Meinst du was, wie die Schnarrenberger mit dem Leistungsschutzrecht gemacht hat?
Genau. Naja, ja, sowas in der Richtung. Wurde da so ein bisschen darüber berichtet. Also ich weiß leider nicht, wie die Zahlen in Deutschland sind, aber sie. Also sie meinten, dass 99%, also wenn du angeklagt wirst, 99% der Angeklagten werden nachher auch verurteilt. Nur 0,3% in Russland kriegen einen Freispruch. Der Rest ist irgendwas dazwischen. Es wird wohl Anwälte empfehlen, also sozusagen, wenn du einmal in der Maschinerie drinne bist, dann wirst du eigentlich auch verurteilt, wenn du nicht nachweisen kannst, dass du zum Zeitpunkt des Verbrechens noch nicht mal geboren warst. Anwälte empfehlen ihren Mandanten regelmäßig, sich schuldig zu bekennen, egal ob sie es gemacht haben oder nicht, und dann zu hoffen, dass sie niedrigere Strafen raushandeln können. es ist wohl absolut normal, dass eine Moskauer Richterin, die sich darüber beschwert hat, dass sie ja gar nicht unabhängig eine Moskauer Richterin, die sich öffentlich darüber beschwert hat, dass sie nicht unabhängig urteilen kann, ist am nächsten Tag zu ihrer Vorgesetzten bestellt worden, wo sie aufgefordert worden ist, diese unhaltbare Behauptung wieder zurückzunehmen. Genau. Und als sie sich geweigert hat, das zu tun, ist sie wohl tatsächlich direkt entlassen worden.
Okay.
Hat dagegen geklagt vor dem Europäischen Menschenrechtsgerichtshof.
Hä? Moment mal, Russen können vor dem EU-Gerichtshof?
Nicht EU, europäisch.
Europäisch, ja, europäischen
Gerichtshof. Jetzt liest du keinen
Bildblock? Ja, ich weiß, es ist ein Unterschied. Ich weiß. Es ist nicht die EU.
Es ist nicht die EU.
Aber vor dem
europäischen... Hat dagegen geklagt, hat gewonnen. Sagen die Russen, was interessiert uns, was der Europäische Menschenrechtsgerichtshof sagt? Der Europäische Gerichtshof sagt. Lass mich trotzdem nicht wieder ran. So, jetzt ist, also das ist wohl absolut gang und gäbe. Es ist wohl absolut normal, dass die bei einem Prozess hat eine Beobachterin der Presse erzählt, so, ja, ich habe gesehen, dass die Richterin hat das Urteil, was sie nachher verlesen sollte, hat sie vorher vorgeschrieben, reingereicht bekommen. Das hat überhaupt niemanden interessiert. Also es ist offensichtlich so, dass die da draußen gemacht werden. Und das sagen ja auch relativ viele, dass niemand mit so einer Härte gerechnet hat bei dem Urteil. Also selbst die Leute, die als Zeugen ausgesagt haben, weil dass sie sich ganz furchtbar in ihrem religiösen Glauben dadurch...
Ich weiß gar nicht, in wie vielen, was da für eine Bandbreite überhaupt vorhanden gewesen wäre. Also 2 Jahre haben sie ja gekriegt, ne?
Ja.
Und was war das Höchststrafmaß? Ist das 2 Jahre? Oder
wäre das
Höchststrafmaß gewesen, was das
hier war?
Ich glaube, irgendwie sowas von 3 wurde gefordert. So richtig gibt es den Straftatbestand wohl nicht mehr, wegen dem sie verurteilt worden sind.
Es war, glaube ich, öffentliche Ruhestörung, oder? Ich
glaube, der Chat sagt gerade 7.
7.
Dann ist ja aber 2 ja eigentlich nicht so wahnsinnig hart, oder? Ich meine, also irgendjemand hatte dann auch schön geblockt, dass im Grunde genommen der Straftatbestand der Gotteslästerung ja irgendwie hier in Deutschland auch noch mit 2 Jahren bestrafbar ist. Beziehungsweise auch, also so derselbe Strafbandstand kann man hier auch mit den gleichen Strafen belegen.
Und das wärst du für realistisch, wenn hier eine Punkband in einer Kirche auftreten würde?
Wir werden es sehen, es ist ja tatsächlich eine Punkband in Köln in den Dom einmarschiert und hat dort halt Pussy Riot gespielt und vermutlich werden die eine Ordnungsstrafe kriegen, wahrscheinlich wird es damit belassen sein,
aber ich glaube, selbst hier könnte, also ich meine, entsprechenden Bundesländern auf einem kleinen
Dorfgericht. Ja, ich sah einen schönen Tweet, ich weiß leider nicht mehr von wem, der fragte, was passieren würde, wenn eine solche Band im Berliner Dom ein Lied gegen Merkel anstimmen würde.
Ja, Berliner Dom wahrscheinlich gar nichts, weil dort wahrscheinlich
Flux FM würde Karten verlosen vorher.
Stimmt, dann wäre endlich mal jemand im Dom. So.
Und gesponsert werden werde das von Überraschungsei für Mädchen.
Naja, man muss sich das halt vorstellen. Also in Deutschland gibt es ja extreme Unterschiede. Also ich glaube, wenn du sowas in Bayern machst. In einer bayerischen Dorfkirche. In einer
Marienkirche in München, obwohl da wirst du wahrscheinlich auch wieder gehen.
Im Wahlkreis von Hans-Peter Uhl.
Genau.
Da würde man gescheinigt werden wahrscheinlich.
Ich glaube nicht, dass man da irgendwie lebend aus der Kirche käme.
Obwohl, vielleicht sind die auch gerade tolerant, wer weiß.
Genau. Ich glaube noch die sterblichen Überreste würden noch zu irgendwelchen Straflagern verurteilt werden.
Aber das finde ich, ist auch so der krasse Unterschied. Das ist mir als massiver Unterschied zwischen der DDR und hier der Bundesrepublik oder also jetzt dem anderen System aufgefallen.
Demokratie nennt sich das.
Nee, das ist ja, es ist auch Demokratie, ist aber nicht nur Demokratie, sondern ich glaube, es gibt auch Demokratien, Amerika tickt da anders, obwohl sie behaupten, Demokratie zu sein. Aber jetzt in Russland sieht man es auch sehr stark, aber in Amerika gibt es das auch so: in der DDR bist du, da war es unglaublich leicht anzuecken. Also, das war so irgendwie mal im Unterricht das Falsche gesagt und schon hast du, wo hier wirklich gar nichts für passiert oder so. Also, Da bist du schon, da hast du schon Ermahnungen gekriegt oder bist dann auch relativ schnell in irgendwelche Prozesse reingekommen, also nicht gleich strafrechtliche Prozesse, aber irgendwie so, dass dann irgendwas passiert ist. Und so dieses einfach, so wenn du mit dem System in Anführungsstrichen in Konflikt kommst, dann ist man in der DDR so boom, sofort gegen eine Wand gelaufen. Und in Russland offensichtlich eine Wand, die hinter der ein Gitter runterfährt und du bist im Knast. Wohingegen in der Bundesrepublik, da kannst du ja wirklich, das ist ja butterweich, da kannst du ewig weit laufen und irgendwann, du wirst halt so nach und nach so ein bisschen ausgebremst. Und eigentlich kannst du Merkel kritisieren, solange du willst. Das ändert nachher auch nichts, aber...
Womit wir jetzt nicht sagen wollen, dass wir Merkel kritisch sehen wollen. Das wollen wir ganz an dieser Stelle ganz klar sagen.
Natürlich.
Wir sind jetzt nicht kritisch gegenüber Merkel. Merkel ist ganz toll. So, das ganz kurz, ja. Also sorry, das musste jetzt an dieser Stelle kurz mal sein.
Damit und Putin auch.
Du wärst also CDU.
Also,
genau. Wenn da die richtige Stelle auf den
Zettel fällt, dann ja. Wir natürlich alle CDU hier vor, ne? Also, um das mal klarzustellen. Und Merkel ist ganz super.
Also ich bin so ein großer Demokrat, ich wähle immer alles. Ich mache überall Kottchen. Ja, gut.
Also wenn hier der Verfassungsschutz zuhört, wir sind ganz große Merkel-Fans.
Haben wir den schon gegrüßt eigentlich?
Ja, genau. Hallo Verfassungsschutz, wie immer. Ne? Nehmen Sie Platz. Nehmen Sie sich einen Keks.
Ich fand das ganz interessant. Der neue Chef des Verfassungsschutzes, der war ja auch so ein bisschen steif bei seiner Amtseinführung. Und ich hab das nur beiläufig in den Tagesthemen mitbekommen. Aber er hat so einen Satz gesagt, dass er wolle, dass der Verfassungsschutz wieder in der Mitte der Gesellschaft ankommt.
Oh, Scheiße.
Und das hat mich zum Nachdenken gebracht.
Geile Aussage.
Aber diesen Satz kann man auf mehreren Ebenen verstehen.
Er meinte auch, ähnlich wie die Feuerwehr und die Polizei soll der Verfassungsschutz wieder in der Mitte der Gesellschaft ankommen.
Naja, also ich meine, das kann man ja, ja es wäre ja durchaus was zu begrüßen.
Das ist auch noch ein Thema eigentlich. Ne? Also,
wenn er nicht die Mitte der Gesellschaft überwacht.
Das Bundesverfassungsgericht hat jetzt auch dafür gesorgt, dass jetzt auch das Militär wieder in der Mitte der Gesellschaft ankommt.
Ach stimmt, jetzt sind Einsätze im Inneren endlich wieder erlaubt.
Endlich ist das Militär wieder in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Militäreinsätze im Inneren sind jetzt wieder erlaubt. Ein katastrophales Urteil hat, glaube ich, der Prantl geschrieben. Was halten wir davon?
Das ist wahrscheinlich wegen all den drohenden Bandauftritten in der deutschen Kirche.
Ich glaube auch. Irgendwie so bunte Masken, bunte Sturmmasken. Das sind des Todes. Überhaupt irgendwie die neue Verschleierung, ne? Von der Anonymous-Maske, also von der Guy Fawkes-Maske bis zur bunten Sturmhaube. Ne? Das ist jetzt irgendwie alles wieder.
War das jemand so richtig aus der Mode?
Weiß ich nicht. Also im schwarzen, es war auf jeden Fall immer irgendwie so verdrängt. Also dieser schwarze Block, der war dann irgendwie immer noch so ein, hat sich, es war immer so gesellschaftlich outstanding, ne? Hat sich immer irgendwie als so, der Gesellschaft außenstehend inszeniert. Und damit konnte man auch nicht sagen, dass es es war mal so was Besonderes, so, ne? Und jetzt aber gibt es halt sozusagen neuere Formen der Vermummung, die eben nicht nur eine Vermummung an sich ist, so, wir sind jetzt irgendwie der anonyme schwarze Block, sondern tatsächlich auch irgendwie ein Statement sein soll, ne? Ja. Und das ist ja der Witz, also auch gerade bei diesen ganzen ACTA-Demos und so, da wurde ja tatsächlich mit der Polizei auch immer ausgekungelt, dass halt diese Guy Fawkes-Masken eben okay sein sollen. Ne? Und die Polizei hat da tatsächlich auch immer Zugeständnisse gemacht, weil eigentlich ist ja ein Vermummungsverbot auf Demonstrationen. Und haben dann eben die Veranstalter immer gesagt, okay, die Guy Fawkes-Masken sind aber auch ein politisches Statement und damit ist es halt von der Meinungsfreiheit gedeckt. Und ähnlich ist das wahrscheinlich mit den bunten Sturmhauben der Pussy Riots, also oder auch der Solidaritätsbekundung gegenüber Pussy Riots. Die sind dann ja auch immer mit bunten Sturmhauben, Sturmmasken losgegangen. Das ist irgendwie ganz interessant, also ganz, ganz interessante Entwicklung, finde ich.
Steffler schlägt gerade rosa Masken noch vor.
Ja, das gibt es ja praktisch. Rosa Masken waren ja praktisch bei Pussy Riot auch immer eine, haben immer eine Rolle gespielt. War immer irgendwo eine rosa Maske dabei, oder? Ist auch eine rosa
Maske. Auf jeden Fall bunt.
Ich besitze ein rosa Hoodie, das mir von meinem Team im SPD Newsdesk zu meinem 27. Geburtstag geschenkt
wurde. Ich hoffe, du hast protestiert.
Ich trage es sehr gerne. Das haben die Männer, mit denen ich da zusammengearbeitet habe, sehr liebevoll ausgesucht.
Ein rosa Hoodie.
Und ich mag das Team da wirklich gerne, von daher mag ich das Hoodie.
Okay.
Das okay, Hoodie, jetzt, du hast jetzt Hoodie? Deutlich die, du hast gesagt, du magst das Team, darum magst du das Hoodie. Das kam jetzt schon an.
Sehr diplomatisch.
Schenkt also, nie wieder sowas. Also
ich glaube wirklich, du wirst mal eine große politische Karriere führen.
Oh, der Chat explodiert gerade wegen.
Wegen was?
Hier werden gerade Herzchen wegen der Hoodies.
Ja, man kann tatsächlich in einer so alten Partei wie der SPD arbeiten und Hoodies zur Arbeit tragen. In rosa.
Aber nur solange man keine repräsentativen Aufgaben erfüllt, oder?
Ich habe Lars Klingbeil, der ja Abgeordneter ist, auch schon im Hoodie gesehen.
Okay, aber nicht auf offiziellen Termin, sondern nur irgendwie bei sich zu Hause.
Auf dem netzpolitischen Barcamp, was ja zumindest so ein halboffizieller Termin war.
Ja, okay, auf dem netzpolitischen Barcamp, da muss man ja praktisch einen Hoodie tragen.
Ich glaube, das wird auch sehr spannend zu sehen, wie sich in den nächsten Jahren im Bundestag so die Kleiderordnung ändert. Es war ja tatsächlich so, ich glaube...
Mit den Piraten, ne?
Nee, war das nicht letztes Jahr, als zwei Abgeordnete von den Grünen keine Krawatte mehr tragen wollten?
Man muss im Bundestag eine Krawatte tragen?
Es gab irgendwie sowas, dass da schon moniert wurde, dass Abgeordnete von den Grünen kein Jackett oder keine Krawatte mehr tragen wollten.
Dass der Joschka Fischer hat alles mit seinen Turnschuhen gesprengt.
Aber es gibt Berichte und ich glaube, das war in den 70er Jahren, ich glaube, es war erst in den 70er Jahren, da trug eine Frau das erste Mal einen Hosenanzug. Ui. Und das hat zu großer Aufruhr geführt.
In den 70er Jahren waren Frauen schon im Bundestag erlaubt.
Durften die da dann schon wählen? Ich finde, das ist interessant. Also ich meine, es gibt ja tatsächlich diese große Diskussion jetzt über das AHG, also Abgeordnetenhaus, über die Piraten, die dort halt sozusagen die Verrohung der Sitten, dass die dort irgendwie, beispielsweise die Bär, der ja immer mit seinem komischen, mit seiner komischen Regenbogenfriese da irgendwie so rumläuft, die jetzt tatsächlich stilistisch sag ich mal, diskussionswürdig ist. Aber auf jeden Fall, wie heißt der, der Mann von Julia Schramm, der Fabio, der mit der kurzen Hose da rein spaziert ist. Und dann gab es das irgendwie, klar, Hosengate.
Aber es ist schön, wie einfach es ist, im Berliner Abgeordnetenhaus noch einen Aufstand zu provozieren.
Ja, ich glaube, das geht alles aber nochmal los, wenn die Piraten nämlich tatsächlich
aber ist das nicht wirklich traurig, dass du mit diesen Äußerlichkeiten mehr Presse und mehr Aufmerksamkeit und mehr Gegenwehr erzeugen kannst, als mit einer Position?
Das ist wirklich traurig. Also, dass man mit einem nicht auf die Reihe gekriegten Flughafen mehr wirklich so weit musst du den schon?
Hast du mal den Begriff Flughafengate gelesen? Und dann
nee, Hosengate. Nicht, ne? Hosengate gibt es, ne? Aber Gate ist ja mittlerweile auch schon wieder eine Ironisierung, oder?
Ja. Ich meine,
das ist ja, da sind wir schon über diese Phase hinaus.
Das Flughafengate habe ich öfters gehört. Doch,
das stimmt, ja, genau. Gate 9.
Genau.
Das Flughafen, ja, der hat viele Gates.
Nein, aber mit Kleidung heute innerhalb der Politik noch provozieren zu können,
ist absurd, oder?
Ist total absurd. Und ich hoffe, und dass im nächsten Bundestag, ist mir auch egal von welcher Partei, da Leute reinkommen, die nicht dem Zwang unterliegen, sich einen hässlichen, schlecht sitzenden Anzug zu kaufen, sondern irgendwas, in dem sie sich wohlfühlen und darin gerne Politik machen und auf den Tisch hauen.
Ja.
Aber würde diese Form von Politik dann ernst genommen werden von den Leuten da draußen?
Gibt es nicht viel mehr Vorbehalte gegen die Leute in den Anzügen?
Ich weiß nicht. Also ich habe am Wochenende war meine Cousine zu Besuch. Die war von einer, die jetzt gekündigt hat, bei einer sehr, sehr konservativen und strikten Unternehmensberatung und gewechselt hat zu einem hippen Sportartikelhersteller und die sich jetzt wie Bolle darüber freut, dass sie jetzt kein Kostümchen mehr anziehen muss zur Arbeit, sondern in normalen Klamotten hingehen kann und meinte, Aber es ist trotzdem immer wieder auffällig, wenn man ein Geschäft kriegt und man hat so ein Kostüm an, dann wird man ganz anders behandelt, als wenn man in normalen Klamotten auftaucht. Also
nee, die Beobachtung stimmt. Also ich habe immer für mich gesagt, ich möchte in keinem Beruf arbeiten, in dem ich so eingeschränkt bin in dem, was ich anziehe, weil das ein Diktat ist, das ich falsch finde. Auf der anderen Seite, wenn ich so im politischen Bereich unterwegs bin oder wenn du mit anderen Leuten in Aufzügen stehst oder wenn du ECE fährst und du bist eine junge Frau und du hast nur einen Hoodie an oder bist irgendwie leger gekleidet, dann kannst du neben Anzugtypen sitzen und die zählen ihre Geschäftsgeheimnisse laut vor dir auf oder sprechen sie laut ins Telefon, weil sie dich nicht ernst nehmen und denken, die ist ja wahrscheinlich noch Studentin oder keine Ahnung.
Mit ihrem rosa Hoodie.
Die kann ja in keinem relevanten Bereich arbeiten. Das ist schon ganz interessant, von daher kann man das auch einsetzen, wenn man vielleicht ICE fährt oder sich mal unter das Volk mischen möchte.
Und das Volk, so denkt ihr also von der SPD.
Fräulein Tessa mischt sich unter das Volk inkognito,
indem sie ICE fährt.
Das ist eine Redewendung. Aber
fährst du auch manchmal zweite Klasse, um zu gucken, wie so der Pöbel drauf ist?
Nee, natürlich.
Hallo?
Ich habe ein bisschen leiser gedreht, damit es nicht mehr ganz so schön übersteuert, wie es die ganze Zeit. Aber es ist.
Natürlich ist es auffällig, was Kleidung macht, aber ich glaube, dass man das natürlich auch verändern kann. Und ich finde es immer traurig. Und vielleicht ist es als Frau auch eine andere Perspektive, weil Frauen da schon auch ein Stück weit freier sind in dem, was sie tragen und nicht an den anthrazitfarbenen Anzug gebunden sind. Aber diese graue Masse, ich finde es total traurig. Und
ich finde es auch langweilig. Also ich finde das auch irgendwie. Also ich verstehe das ehrlich gesagt auch nicht. Ich bin jetzt zum Beispiel auch so ein Dressman, ne?
Wie man ja hier auch unschwer sieht,
so, ja, mit Large.
Also, um jetzt mal kurz zu beschreiben, du bist, Tessa, du bist relativ, also leger gekleidet, aber man kann
auf ganz dünnem Boden, Max, das weißt du, ne?
Als ehemalige Mode.
Sowas fängt man gar nicht erst an.
Aber so kannst du durchaus auch im Büro. Aber genauso könntest du auch im Büro kommen.
Also
das
kam ja heute direkt
aus dem Büro. Genau, du hast eine Hemd. Ist das eine Bluse? Nein, das ist keine Bluse, das ist ein Hemd.
Das ist ein Hemd? Nee, das kann ich. Aber es sieht so ein bisschen so aus. Also wie ein Flanellmuster irgendwie.
Nee, ist Baumwolle.
Ist aber Baumwolle.
Wohingegen MS Pro und ich so da sitzen wie zwei Arbeitslose auf Mallorca, nämlich in kurzen Hosen, T-Shirt und Flipflops.
Und Bier in der Hand.
wie wir so sind.
Wie wir halt so sind.
Ja, genau.
Und reden über unsere Geschäftsgeheimnisse.
Und reden über Geschäftsgeheimnisse, weil sie hat ja noch einen rosa Hoodie dabei. Das kann ja nur harmlos sein. Ja, ja, aber ich glaube.
Ja, ich meine, Kleider machen Leute, das ist auch kein Witz. Also ich bin auch manchmal natürlich auch auf Terminen, wo ich manchmal einen Anzug tragen muss, zumindest ein Jackett. Und das tue ich auch mittlerweile. Also es ist halt wirklich so, dass ich, wenn ich zum Beispiel auf bestimmten Veranstaltungen eingeladen werde, ich nehme mir auch Geld dafür, ne?
Ja.
Und dann denke ich mir halt auch, ja, irgendwie der Veranstalter hat jetzt auch ein Recht darauf, dass ich sozusagen eine gewisse, ja, auch optische Autorität mitbringe. Und die verleiht halt so ein Jackett halt dann durchaus, ne? Und da bin ich auch, ich bin da auch relativ pragmatisch einfach. Ich bin jetzt nicht so jemand, ich muss jetzt irgendwie in jeden Termin irgendwie mit Latschen kommen müssen, so, ne? Also ich trage das irgendwie gerne und ich habe auch kein Problem damit. Aber halt zum Beispiel jetzt, wo ich bei Transparency International war, irgendwie, da ziehe ich mir auch ein Jackett an einfach, weil ich halt dann irgendwie, ich weiß, dass Thilo Weichert kommt halt auch nicht irgendwie wie Schlons. Und wenn ich da wie Schlons komme, dann habe ich definitiv schon mal so einen optischen Nachteil. Ja?
Vielleicht könntest du ja nächstes Mal ein rosa Jackett tragen.
Ein rosa Jackett, das stimmt schon, ja. Ich habe jetzt kein Problem mit rosa zu tragen oder schwul rüberzukommen oder sowas, aber ich glaube, das sähe wirklich einfach nur aus clownsmäßig aus. Das würde dann tatsächlich meine Seriosität nachhaltig untergraben. Leider. Aber naja.
Ich würde sagen, es kommt auf den Versuch an.
Okay.
Also ich habe in einer Sommerkollektion von einer Modemarke einen pinken Anzug an einem Mann gesehen und fand ihn total toll.
Das kann aber nicht jeder tragen, glaube ich.
Wahrscheinlich nicht.
Ja, also ich muss.
Steffen Seibert könnte es bestimmt gut tragen.
Der kann alles gut tragen.
Steffen Seibert, ja. Ich habe mal gerade Steffen Seibert probiert. Und,
aber ich
und das war ein
heutiges Journal. Vielleicht wechseln wir das Thema, bevor wir abdriften.
Ja, genau.
Oder wir, also, wir können natürlich auch über Mode noch sprechen.
Also wer ist heißer, Stefan Seibert oder...
Ich will gerade noch mal so ein bisschen drauf rumdriften, weil... also das letzte Mal, dass ich so richtig schön fehlplatziert angezogen war, das war auf der Bitkom-Sommerparty, wo ich dachte so, Bitkom, die machen irgendwas mit digital, da muss, das muss entspannt sein. Und dann war ich in meiner WWDC-Jacke da, was ja eigentlich auch so ein bisschen so, ist ja durchaus
Bitkom. Anschlussfähig, ja.
Anschlussfähig, ja. Also sollte man sich auch, ich bin tatsächlich auch von einem bin ich tatsächlich auch angesprochen worden, oh, endlich mal jemand, der hier normal angezogen ist. Aber ansonsten... Den
anderen, der auch einen Hoodie kam.
Nee, der hatte selber einen Anzug an. Der hat aber mal bei Apple gearbeitet und hat das darum gewusst, was das ist und so. Mhm. Und, aber darüber hinaus waren das wirklich ausschließlich Leute in Anzügen, die mich alle so... Warum ist der noch hier und trägt nicht den Müll raus, wie es sich gehört?
Aber das ist echt so ganz anders, so in dieser ganzen kalifornischen Startup-Szene oder sowas, oder diese ganze Tech-Szene. Dort ist es völlig normal, im Hoodie rumzulaufen.
Ja,
völlig
normal. Ich glaube, Bitkom ist auch mehr Lobbying, so im Nachhinein. Das, ja, sind weniger.
Was ist trotzdem so? Es ist Tech-Branche, ja. Und wenn du zum Beispiel, ich weiß nicht, ich war es vor 6 Jahren oder so, habe ich das erste Mal zum Beispiel den Stefan Keuchel kennengelernt. Ne? Stefan Keuchel, Pressesprecher von Google in Deutschland. Und der war dort auf der CeBIT und hat dort ein Podium gemacht, irgendwie mit irgendwelchen Leuten. Und dann saß der da im Hoodie, so.
Ja.
Und dann dachte ich so, also das war dann wirklich so, auch so, das war für mich sogar ein Kulturbruch, zu sagen so, okay, da ist irgendwie der repräsentative Sprecher des Unternehmens, eines Multimilliarden-Dollar-Unternehmens, ja, irgendwie das hier in Deutschland auch agiert und hier auf einem Podium sitzt und hat einen Hoodie. Und
kleine Verlage zerstört.
Kleine Verlage,
Springer.
Genau, und die kleinen armen Verlage wie Springer und so zerstört. Jedenfalls sitzt er da im Hoodie. Und das fand ich echt krass. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass es auch gar nicht so, dass es echt schwierig ist. Diese Kultur aus den USA, die halt hier zu importieren. Für die, also ich glaube, das ist tatsächlich in Deutschland, Amerika ein echter krasser Unterschied.
Meinst du, dass in Amerika so bei Oracle oder bei IBM oder sowas, meinst du, dass die da großartig andersrum rennen?
Okay, IBM nicht, die haben ja schon immer so eine Business-Kultur
gehabt. Ja, eben. Ne? Also ich glaube, das ist da auch so ein bisschen, es gibt so eine Kultur, die sich absetzt davon.
Ja.
Ganz
ja.
Wahrscheinlich auch ganz bewusst.
Obwohl du hast ja zum Beispiel, was jetzt irgendwie ja auch interessant war, diese ganze Diskussion um die NASA und dem
Curiosity,
dass dort in diesem Team doch auch einige waren, die relativ außergewöhnlich einen Style hatten. So. Also da war zum Beispiel der Leiter, der hat ja irgendwie so eine krasse Elvis-Tolle irgendwie und läuft halt mit so einer ziemlich extrovertierten Frise rum. Dann ist halt dieser eine Typ, der halt so ein Iro trägt, der Sascha Lobo der NASA, ja, der dort auch irgendwie am Start ist. Und das waren irgendwie alles auch so Typen, die dann irgendwie plötzlich so eine Rolle gespielt haben.
Wobei, da muss man mal sagen, wenn man es schafft, einen Kleinwagen auf dem Mars zu landen, darf man tragen, was man will.
Rückwärts eingepackt.
Rückwärts eingepackt. Es ist okay, was du da, ist scheißegal, was du, also du kannst nackt.
Genau, das ist ja okay. Das ist ja auch das Mindset ja. In Kalifornien, zu sagen, so, ey, scheiß drauf, was du anhast, so, es kommt drauf an, was du kannst.
Ja.
Ne? Und genau daher kommt ja diese Einstellung. Und ich glaube, dass die in Deutschland definitiv noch nicht, zumindest was den Businessbereich angeht, überhaupt noch keinen Fußball gefasst hat.
So. Ich glaube, im Businessbereich wird das niemals Einzug erhalten, weil im Businessbereich zählt nicht, was du kannst. Also zählt es, wie viel du verkaufen kannst.
Ja, also im Tech-Business-Bereich schon, ne? Also weil irgendwie ist das ja nie davon abgelöst.
Ist das so, dass die, ist das nicht in Amerika genauso, dass die Entwickler hinten irgendwo versteckt werden und vorne die Leute in Anzügen?
Ja, so genau weiß ich es auch nicht. Ich war jetzt auch noch nicht so, aber wenn du halt tatsächlich die ganzen CEOs von diesen ganzen Startups siehst, wenn die öffentlich auftreten, dann treten die nie im Anzug auf. Also wirklich nie.
Ja, Mark Zuckerberg, langsam kann er sich auch keinen mehr leisten.
Genau, sogar auch Mark Zuckerberg. Also egal wen, ne? Also du siehst halt, du wirst so einen CEO von so einem Startup nie im Anzug sehen. Auch auf offiziellen Terminen nicht.
Das stimmt.
Und das ist etwas anderes. Also das würde hier in Deutschland, das geht nicht.
Ja, Tessa ist noch da, fragt der Chat ja. Gerade.
Ich habe mich bei dem Modethema ausgeklingt.
Ausgerechnet bei dem Modethema.
Was haben wir denn hier noch so an spannenden Themen? Also wir haben genau.
Also ich finde, wir müssen jetzt auch über AppNet reden.
Müssen wir? Okay.
Wir müssen über AppNet reden.
Weißt du, was AppNet ist?
Nee, da muss ich mir auch ausklingen.
Ach Mensch. Ja, aber sorry, das müssen wir jetzt durch.
Müssen wir jetzt durch, okay.
Weil das ist echt ein Thema. AppNet ist, ja, das ist schwierig. Was ist AppNet? AppNet ist, eine Webseite erst einmal.
Ich gehe mal kurz.
Ein Projekt, das irgendwie gecrowdfundet wird von einem, der verspricht, das Infrastrukturproblem, an dem Twitter gerade zerschellt, zu lösen. Also das war jetzt ungleichzeitig, weil Twitter kam jetzt gerade erst mit einer API-Änderung heraus, da könnte man nochmal irgendwie gesondert drüber sprechen, dass die jetzt wirklich ihre API wirklich dicht machen wollen, die ganzen Third-Party-Clients irgendwie rausschmeißen wollen, also beziehungsweise nicht wirklich rausschmeißen sollen, sondern sie limitieren die Zugriffe auf ihre API so dermaßen strikt, dass es eigentlich für zumindest neue App-Entwickler keinen Sinn mehr macht, für Twitter Third-Party-Apps zu entwickeln. Das heißt also, dieser Trend, den Twitter seit einiger Zeit geht, ihren Dienst immer weiter dicht zu machen, den haben sie gerade noch mal extrem verschärft. Jedenfalls, der Typ, der AppNet gemacht hat, mir ist der Name jetzt entfallen, ich bin nicht jetzt so gut, was Namen angeht, aber der hat eigentlich diese Idee für AppNet begründet, indem er damals einen Blogpost schrieb über das, was Twitter hätte sein können. Es war eigentlich so ein Rant über Twitter und wie sich das immer weiter in so ein geschlossenes System einigelt. Der Witz bei Twitter ist, dass am Anfang, zumindest bei Twitter, eins der ganz, ganz großen Erfolgsfaktoren war, dass sie sich sehr, sehr offen gegeben haben, dass sie jede Funktion in einer API dokumentiert haben und zugänglich gemacht haben für Third-Party-Entwickler, weswegen relativ schnell auch ein extrem breites und vielfältiges Ökosystem um den Dienst entstanden ist. Also das heißt, es gab von Anfang an relativ viele Leute, die unterschiedliche Clients für verschiedene Plattformen gemacht haben, damals auch schon für Symbian, damals halt natürlich für Windows und für Mac und für alles, was es dann auch mobil kam. Das war auch mehr oder weniger gleichzeitig mit der mobilen Revolution durch das iPhone. Gab es dort auch viele, viele Clients. Es gab dann auch mit Android viele Clients und so weiter und so fort. Also das heißt, die Client-Auswahl war einfach riesig und war relativ schnell für jede Plattform verfügbar. Und dazu kamen dann auch ganz viele externe Dienste. Wir kennen zum Beispiel ja auch alle irgendwie unser Favster, wo wir immer gucken, wer wie viele Sachen geretweetet oder gefafft haben. Oder irgendwelche anderen Sachen, wer followed mir, wer hat mich entfollowed, wer blockt wen und so weiter und so fort. Also ganz viele Zusatzdienste, die es um Twitter herum gibt. Und all dieses riesengroße Ökosystem
wurde... Es gibt einen Dienst, der mir anzeigt, wer wen blockt?
Zum Beispiel, ja.
Cool.
Und es gibt... das heißt, mit anderen Worten, es entstand halt gerade durch diese Offenheit der Twitter-API ein wirklich sehr, sehr vielfältiges, großes Ökosystem, das natürlich den Wert dieser Plattform Twitter extrem für die Nutzer und auch für die Entwickler jeweils immer erhöht hat, weswegen der Dienst ja auch so erfolgreich war. Nun stellt Twitter aber tatsächlich fest, dass sie dadurch, dass sie allen Leuten so einen unbeschränkten Zugriff auf die API gegeben haben, sie selbst immer weiter in den Hintergrund getreten sind. Ne? Wenn du jetzt sagst, okay, wir geben jedem sozusagen den vollen API-Zugriff, dann werden sich irgendwann, dann wird sich ein Ökosystem bilden, da werden sich tolle Clients bilden und tolle Applikationen bilden, die dann benutzt werden, wobei und Twitter dann aber nur noch irgendwie der Vermittler ist, nur noch die Infrastruktur, nur noch der Dienstanbieter, mit dem man gar nicht mehr so richtig als Nutzer direkt Kontakt hat. Also ich beispielsweise bin halt irgendwie alle 2 Monate mal irgendwie auf der Twitter-Webseite, weil ich halt immer Clients benutze.
Und jedes Mal ist man aufs Neue erschreckt, was sich schon wieder alles geändert hat.
Genau. Aber eigentlich interessiert es mich auch nicht, weil im Grunde genommen nutze ich halt meine Clients, die ich halt gerade gut finde. Und im Endeffekt ist Twitter halt nur noch Infrastruktur, so wie TCP/IP. Ja? Also es macht halt nur noch irgendwie, sorgt nur noch dafür, dass halt meine Botschaft von A nach B gekommen.
Hast du jetzt schon gesagt, was Abnet ist, oder?
Ich leite es gerade noch
ein. Okay, gut. Genau. Mann, du hast dich darauf vorbereitet, dass ich längere Zeit weg bin, ne?
Naja, und jedenfalls, der Gründer von Appnet behauptet nun, wie so viele, dass diese Entwicklung, die Twitter gerade vollzieht, genau, also warum baut sich Twitter gerade ein? Also weil sie natürlich keine einfach nur Infrastruktur sein wollen für andere Clients, die miteinander kommunizieren. Sie wollen nicht einfach nur die Durchleitstation für Tweets sein, sondern sie wollen ein Geschäftsmodell entwickeln. Und dieses Geschäftsmodell, das soll jetzt Werbung sein. Und wenn du Werbung zeigen willst, dann musst du beim Nutzer sein. Da kannst du nicht einfach sagen, okay, ich bin die Durchleitstation. Selbst wenn du zum Beispiel Promoted-Tweets irgendwie durchleiten willst, kann immer noch ein Twitter-Client sagen, so ja, dann filtern wir halt irgendwie Werbung aus, oder du kannst halt irgendwie das dann konfigurieren, dass dein Twitter-Client die Werbung ausfiltert oder wie auch immer. Das heißt also, du willst halt wirklich Ende zu Ende die Kontrolle über die Kommunikation behalten, wenn du Werbung ausliefern willst.
Sehe ich eigentlich ehrlich gesagt nicht so als zwangsläufigen Automatismus.
Warum?
Warum ich das nicht so ja. sehe? Weil ich finde, dass man auch durchaus andere Anlässe schaffen kann, um den, also man könnte zum Beispiel die entsprechenden Clients den Anreiz schaffen, dass sie die Werbung auch mit anzeigen und nicht rausfiltern.
Ja, das wäre zum Beispiel, ich finde das auch irgendwie sinnvoll, aber auf jeden Fall
also ich habe das Gefühl, dass ich das gerade
Twitter hat sich entschieden, wir wollen die anderen Clients loswerden, wir wollen unsere eigenen Clients anbieten, damit wir halt diese Kontrolle über die Distributionskanäle halt in der kompletten Distributionsschiene von Ende zu Ende behalten.
Na, bisher wollen sie noch nicht loswerden. Bisher sagen sie, gibt's nur sozusagen die da sind, sollen bleiben. Mhm. Und aber so neuen wird schwerer gemacht.
Genau. Und auch den Bleibenden müssen mit Einschränkungen leben, die sie jetzt immer weiter zusammen. Also sagen wir mal so, die Schraube wird immer enger gezogen. Und ich glaube, auch als Third-Party-Entwickler muss man sich überlegen, ob man seine Zukunft noch irgendwie auf Twitter bauen kann. Weil das ist ja nicht nur der erste Schritt einer zur Schließung hin, sondern einer so ungefähr der zehnte oder so, den Twitter.
Das ist genau der erste nicht.
Und das heißt also, ich glaube, als Third-Party-Entwickler würde ich mir jetzt irgendwie überlegen, so, Twitter macht immer weiter dichter, noch lassen sie mich noch irgendwie gerade so leben, aber vermutlich auch nur, wenn ich deren Auflagen erfülle. Genau, also es gibt zum Beispiel auch ein Programm, es steht auch in der API-Änderung, dass sie halt sich das Recht vornehmen, halt, dass sie deine API-Zugriffe halt einfach, beziehungsweise dir den API-Key einfach wieder wegziehen, wenn du gegen deren Terms of Services, die sie jederzeit ändern können, irgendwie verstößt.
Na, es wird wahrscheinlich auch schon immer gegeben haben, aber bisher waren die Terms of Services halt so formuliert, dass du darfst unsere API nicht gefährden und darfst deine User nicht gefährden.
Genau, und vermutlich wird dann irgendwann auch kommen, so, ja, wir werden irgendwie Werbung einblenden und du musst diese Werbung dann auch anzeigen, sonst schmeißen wir dich raus. Ich nehme an, darauf wird es auslaufen.
Was ich okay fände.
Ja, jein. Mhm. Ja, egal. Auf jeden Fall der Witz ist, dass halt jetzt dieser Typ ich muss mal rauskriegen, wie heißt denn der nochmal?
Corbin Dallas, nein, irgendwie sowas in der Richtung wie Corbin Dallas.
Das ist ja sonst peinlich.
Wie hieß denn der jetzt gleich?
Ich kann mir echt immer
mal. Ich suche ihn raus und du sagst, du redest so lange weiter.
Caldwell. Dalton Caldwell heißt der.
Ist auch fast gekommen, also, Dallas.
Dalton Caldwell. Jedenfalls derjenige, der hat irgendwie schon ein paar Startups irgendwie hingesetzt und ein paar Sachen gemacht. Und der hat jetzt nun die Idee, wir crowdsourcen unsere eigene Infrastruktur. Und zwar das, was Twitter nicht sein wollte, beziehungsweise das, womit Twitter Probleme hat, nämlich die reine Infrastruktur zu sein, das reine Protokoll irgendwie von Point-to-Point-Übertragung für Echtzeit-Updates. Das will Appnet sein. Mhm. Gar nicht mal ein Twitter-Clone, das ist irgendwie so ein bisschen missverständlich. Er will nicht irgendwie das neue Twitter werden, sondern er will tatsächlich eine Echtzeit-Übertragungsstruktur für Echtzeit-Nachrichten haben in kollektiven
Was mich Modes. Ehrlich gesagt schon relativ an Twitter-Clone erinnert.
Jein, er meint halt irgendwie sowas wie Facebook und sowas wie Twitter und was weiß ich, was du dir noch vorstellen kannst in Echtzeitkommunikation, soll damit möglich sein.
Okay.
Und es soll relativ offen und relativ frei sein. Das hat er in diversen Blogposts gesagt und er hat das jetzt nochmal, das ist übrigens sehr zu empfehlen zu diesem Thema, in dem letzten This Week in Google gesagt. This Week in Google mit Leo Laporte und einigen anderen. Dort war er zu Gast und hat da nochmal drüber gesprochen. Was nochmal ein bisschen interessant war, ich bin darüber gestoßen über Pixel-Sebi, Sebastian Küppers, der hatte darüber gebloggt nochmal und jedenfalls dort erklärt er nochmal das ganze Konzept und sagt irgendwie, ja, er will da irgendwie diese Infrastruktur bauen und die basiert bereits auf einem bestehenden System und einem bestehenden Protokoll, das heißt irgendwie Purpur oder sowas, ich habe es schon wieder auch, weiß ich nicht, ne? Hat irgendwie, es gibt da schon irgendwie so Konzepte, die übrigens auch unterschiedlich sind zu dem von StatusNet und von XMPP. Und jedenfalls, das will er irgendwie jetzt machen. Und diese ganze Crowdsourcing-Geschichte, die dient ihm dazu, dass er sagt, ich will jetzt aber nicht irgendwie einfach ins Blaue hinein irgendein Startup gründen und jetzt irgendwie mir mein Geschäftsmodell morgen überlegen, wie das halt jetzt bisher immer der Fall ist, sondern ich will erst einmal das ganze Becken, also mit A, ne, Becken, halt mit einer gewissen nachhaltigen Finanzierung, um erst einmal sozusagen relativ frei zu entwickeln und mir jetzt erstmal tatsächlich nicht Gedanken um ein Geschäftsmodell machen zu müssen, aber trotzdem keine Risikoinvestoren dort reinzuholen, die mir dann wieder irgendwie alles zerreden und wieder zur und wieder etc. machen. Was ich jetzt gar nicht so doof finde. Es ist zwar irgendwie jetzt auch noch angedacht, dass es irgendwie so eine Bezahlding wird, ne? Eine Bezahlschranke, was ich glaube, was nicht funktionieren wird, wenn du diese Infrastruktur für Geld anbietest, dann wirst du nicht die kritische Masse erreichen, um die Netzwerkeffekte zu haben, dass es halt dann wirklich jeder machen will.
Ich frage mich aber, ob die überhaupt notwendig sind. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass so ein Netzwerk mit 30.000 Usern, wenn die entsprechend vernetzt sind und wenn das entsprechend, also dass das so eine kleine Blase sehr wohl funktionieren kann. Also sie wird sicherlich nicht Twitter oder Facebook ersetzen, aber so als Ergänzung dazu, wo man sich austoben kann.
Es geht auch momentan gar nicht um die Nutzer, sondern er meint, es geht jetzt momentan um den Entwickler. Er will jetzt momentan viele Entwickler cachen und das scheint ihm auch einigermaßen zu gelingen. Es gibt wohl über 100 AppNet-Projekte auf GitHub mittlerweile schon, wo Leute Clients entwickeln oder Dienste entwickeln, die auf dieser Basis funktionieren. Und und damit dann auch attraktiv zu User werden. Was die spätere Geschäftsmodell angeht für entsprechende Dienste, ist er sich noch nicht ganz sicher. Er vergleicht sich aber tatsächlich so, er sieht sich da irgendwie so ein bisschen auch in dieser GitHub-Tradition. Also GitHub hat ja auch ein ganz interessantes Geschäftsmodell. Git ist irgendwie Open-Source-Software, kann sich jeder installieren auf seinem Server, wie er lustig ist. Aber und GitHub ist dann sozusagen auch ein Hosted-Service, der eben kostenpflichtig ist.
Ich glaube aber übrigens, dass die GitHub-Leute mit Git gar nicht so wahnsinnig viel da nicht irgendwie großartig dran rumentwickeln oder sowas.
Das ist haben die nicht miteinander zu tun? Ist das nicht dieselbe so? Bei WordPress zum Beispiel?
Ich glaube nicht. Also ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, die haben, also die werden sicherlich irgendwie da auch eine wichtige Stimme haben oder sowas, aber ich glaube, die werden das nicht ausschließlich machen. Also die sind jedenfalls nicht die Leute hinter GitHub. Linus Torvalds ist der Typ hinter Git.
Das war, ja, genau, ja, der hat dann den Linux-Kernel da, also eigentlich für den Linux-Kernel
entwickelt. Genau, ne? Der wollte da der fand SVN so scheiße und fand auch andere so scheiße.
Ist ja auch eine geile Software. Aber auf jeden Fall, GitHub hat ja folgendes Geschäftsmodell. Es gibt Bezahl-Accounts, also es ist halt ein Freemium-Modell. Finde ich ein geiles Freemium-Modell, weil du musst halt so lange zahlen, wie du deine Software, die du da draufstellst, private deklarierst, also nicht öffentlich.
Genau, machst. Also Repository public, solange du nur public Repositories hast, sind die alle frei, das ist überhaupt gar kein Problem und darüber hinaus zahlst du Geld.
Und das macht ja auch komplett Sinn, weil wenn du etwas public schaltest, dann hat natürlich die Plattform auch was davon, weil das natürlich den Wert der Plattform erhöht, wenn du dort Code auffindbar ist für jeden.
Und das führt ein bisschen dazu, dass wenn man
was mir regelmäßig mal passiert, dass ich mit der Zahl meiner Repositories an die Grenze stoße und ich zahle denen irgendwie schon $15 im Monat oder sowas, also relativ viel Geld. Und ich habe jetzt nicht keinen Bock auf das nächstgrößere Modell abzugraden, weil das ist dann doch schon relativ teuer. Und darum überlegt man mal, dann stößt man manchmal an die Grenzen seiner Private Repositories, also sozusagen die Zahl der Projekte, die man privat halten kann. Und dann überlegt man sich, ah, lösche ich das jetzt oder stelle ich es einfach auf Public? Also, ja, dass das tendenziell dann immer ein bisschen mehr Public ist, als man vielleicht sich erhofft. Okay, ja,
genau. Und das finde ich, also, und er fand GitHub ziemlich sympathisch, was ich wiederum sehr sympathisch finde, dass okay, er es sympathisch findet. Und wenn das halt in diese Richtung läuft, habe ich auch eigentlich nichts dagegen. Also, ich habe auch grundsätzlich nichts gegen, auch gerade gegen Freemium-Geschäftsmodelle. Ich wage das halt, eine einfache Paywall wird immer scheitern, glaube ich, weil du dann einfach die Traktion nicht gewinnst an Nutzern, die das nutzen und so. Ich glaube aber, Freemium-Modelle finde ich grundsätzlich gut und vor allem auch nachhaltig. Ich bin auch der Meinung übrigens, dass Twitter seinerzeit sich für ein Freemium-Modell hätte entscheiden sollen. Und damit wäre Twitter jetzt immer noch viel, viel benutzbarer und besser. Und aber leider haben sie sich ja für Werbung entschieden. Ich glaube übrigens auch deswegen, weil diese ganzen Risikoinvestoren, die stecken ja ihre Kohle nicht da rein, dass du dann irgendwie ein nachhaltiges Geschäftsmodell hast, wo du irgendwie schwarze Zahlen schreibst, sondern die wollen den großen Buzz.
Genau,
die wollen richtig Geld. Die wollen das nächste Google haben und alles, was da drunter ist, ist irgendwie Kacke. Mhm. Naja, egal. Ich finde das Projekt tatsächlich, je länger ich mich damit beschäftige, immer sympathischer. Ich finde tatsächlich aber noch nicht genug Vertrauen da drin, da wirklich Geld reinzustecken, weil es gibt keine konkreten Pläne. Also was der ich hab schon wieder vergessen, wie er heißt, der Caldwell dort erzählt, sind alles, ja, und vielleicht mache ich sowas wie Git oder vielleicht auch so, also oder zum Beispiel wie Dropbox und so, mal sehen und da muss man gucken und so. Und irgendwie, keine Ahnung, das ist mir alles zu unkonkret, das ist mir alles noch zu schwammig, als dass ich jetzt wirklich daran glauben könnte.
Also mir ist dieses ganze Projekt sehr, sehr unsympathisch. Wenn man auf die Webseite drauf geht, dann steht da oben, dann steht da so quasi so, jetzt steht es nicht mehr da, join the movement. Das ist nicht so, kauf ein Produkt, sondern sei Teil von irgendwas Großem. So dieses, let's create a service that puts users first. Lasst uns zusammen was machen.
Das ist natürlich dieser komische, ami-pathetische Quatsch, ja.
Naja, nee, das ist, also es ist schon, es ist nicht so, hier kriegst du ein Produkt, sondern das ist schon so irgendwie, so also er reitet schon ziemlich auf einer Welle. Ich finde, er ist extrem unkonkret, was er damit machen will.
Ja.
Also das scheint mir auch ein Stück weit System zu sein, weil ich habe das Gefühl, also ich habe mit ein paar Leuten so auf Twitter mich unterhalten und deren Meinung war immer, ja, also ich hoffe mal, das wird so und so und so wie alles, was gut ist, aber nichts Schlechtes. Wo ich so finde, so, ja, da könnte man auch Identica nehmen. Ja, aber Identica ist doof. Ja, was ist denn an Identica doof? Das existiert nämlich und das Design ist nicht hundertprozentig so, wie du das so vorstellst, aber es wird bei dem Dienst nicht zwangsläufig besser sein. Also er verkauft ein Stück weit so eine Hoffnung. Und das ist so, wovor ich auch echt Angst habe bei vielen dieser Kickstarter-Projekte, dass sie noch so richtig auf die Fresse fallen werden. Weil, also ich habe jetzt mal wieder Geld in so ein Kickstarter-Projekt investiert. Also es ist ja schon ein Unterschied, ob du jetzt irgendein Werbevideo siehst, so soll unser Produkt eines Tages sein. Unterstütze uns jetzt und du wirst dieses Produkt zu einem komplett überteuerten Preis kriegen. Wie es vielleicht irgendwann mal theoretisch funktionieren wird. Oder ob du irgendwo ein Review liest, wo drin steht, ja, ist ja eine schöne Idee, aber leider ist das nicht rund genug, das funktioniert nicht hundertprozentig und da haben sie einen falschen Kunststoff verwendet und darum ist das ganze Produkt scheiße und du würdest von Abstand nehmen. Also man kauft doch sehr stark die Vision von einem Produkt und nachher, wenn man das
die Produkt... Katze im Sack.
Man kauft total die Katze im Sack und wenn man es nachher in der Hand hält, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man enttäuscht wird, relativ hoch.
Ich glaube ja auch tatsächlich, dass wir mittlerweile so ein bisschen in so einer in so einer Crowdfunding-Blase sind irgendwie. Ja.
Ich glaube, das wird auch ganz böse auf die Fresse fallen.
Ich glaube ja, also es gibt noch keine wirklichen, also ich will nicht, dass ich jetzt an die Zukunft von Crowdfunding wirklich zweifeln würde. Ich glaube, das ist definitiv, wird das immer weiter in der Zukunft auch eine wichtigere Rolle spielen. Ich glaube aber tatsächlich, dass momentan eine Ungleichzeitigkeit da ist. Diese neue Art der Finanzierung von Dingen hat noch nicht wirklich kulturelle und wirtschaftliche Parameter geschaffen, die also die Leute sind, also wie stellt man Vertrauen her? Das ist die Frage, ne? Und ich glaube, dass halt momentan viel dadurch passiert, dass halt irgendjemand, der irgendwie sympathisch wirkt, an irgendeinem Video irgendwelche netten Sachen sagt. Mhm. Und das halte ich nicht für nachhaltig. Mhm. Ich glaube, dass da viele, viele Leute noch sehr, sehr viele Enttäuschungen wahrnehmen werden. Wie du so halt sagst, da stimme ich dir völlig zu. Und dass sich erst im Laufe der Zeit irgendwelche Mechanismen entwickeln müssen, wie konkrete Roadmaps, die vorgelegt werden müssen, irgendwelche Benchmarks, die erreicht werden müssen, Milestones und solche Sachen, ne? Wie das halt zum Beispiel so in Softwareprojekten ja auch passiert. Also dass solche Sachen, mit denen sich halt Laien noch gar nicht so auseinandersetzen, sondern einfach sagen, hey, der Typ ist nett und irgendwie ist das so, das ist das Projekt total super und deswegen gebe ich jetzt einfach mal 100 Euro da rein. Ich glaube, dass die halt noch nicht wirklich überhaupt erstens Tools in der Hand haben und B, irgendwie auch die Kompetenz besitzen, solche Dinge dann irgendwie einzuschätzen.
Also ich fände es nur fair, wenn man bei solchen Projekten auch was für sein Geld zurückbekommt. Weil, also jetzt hier bei App.net, kriegst ja erstmal, also ich meine, du kriegst einen Account für ein Jahr. Das ist so, ob später der Account überhaupt noch Geld kosten wird eines fernen Tages. Also,
ob es den noch gibt, aber ja.
Du wirst Versuchskaninchen und zahlst Geld dafür. Also das ist okay. Aber ich fände schon fair, wenn man sagt, okay, dafür kriege ich auch einen gewissen Anteil an der Firma. Vielleicht nicht stimmberechtigt zwangsläufig, ja. Aber wenn ihr wirklich gutes Geld macht, dann würde ich gerne sehen, dass aus den 50 Euro irgendwann mal 100 werden und danach sind wir wieder quitt. Wäre eigentlich nur fair. Ich schenke euch einen Vertrauensvorschuss und ich investiere in euch.
Stimmt, das ist ja auch eine Investition. Sollte es auch sein. Ja.
Und das finde ich tatsächlich daran problematisch. Ich finde, er kriegt relativ viele Vorschusslorbeeren, dass er schon, weil er ja so ein Interpreteur ist und er schon viele Firmen in den Sand gesetzt hat, dass es ja ihm auch diesmal...
Er hat ja nicht nur Sachen in den Sand gesetzt, soweit ich weiß.
Naja, so richtig gut ist der Track Record nicht, wobei ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass... Also ich meine, er hat Erfahrung, so. Das kann man jetzt auch in den Sand gesetzte Firma kann man als Erfahrung sehen, aber sowas wie Twitter, das muss man erstmal nochmal hinkriegen. Also ich meine, es haben so viele probiert und haben es nicht geschafft.
Und das kriegt man auch nicht indem man einfach nochmal Twitter macht. So, ne? Das ist halt das Problem. Man muss halt dann auch wirklich etwas machen, das so neu wie Twitter war, als es noch nicht gab. Ne? Also Twitter hat einen Unterschied gemacht und diesen Unterschied, den gilt es zu machen. Nicht Twitter neu zu machen, sondern den Unterschied, den Twitter gemacht hat, neu zu machen.
Genau.
Und das ist halt
das wird ihm ziemlich sicher nicht gelingen. Und selbst wenn ihm das alles gelingt und er jetzt das nächste geschnittene Brot in Tüten verkauft und alles ganz großartig wird und AppNet der nächste große heiße Scheiß ist und er damit 5 Millionen im Jahr macht oder weiß der Teufel was wie viel und das hunderttausende User hat, ist ja seine Theorie, also oder um es mal anders zu formulieren, nehmen wir mal an, also er sagt ja, was der Unterschied ist zwischen App.net und Twitter, ist, App.net soll nicht auf Werbekunden angewiesen sein. Und wenn man nämlich nicht auf Werbekunden angewiesen ist, sondern auf den Kunden angewiesen ist, dann muss man immer für den Kunden arbeiten und entwickelt immer ein Produkt, was dem Kunden total geil gefällt und wo der Kunde nie wieder was anderes möchte und wo der Kunde total glücklich ist. Wie zum Beispiel die Telekommunikationsindustrie, die, wie ja bekannt sind, nur Verträge anbietet, die jedem Kunden perfekt gefallen und die überhaupt
nicht scheiße sind. Wo der Kunde auch wirklich im Zentrum steht,
ja, genau. Und
wo man auch den Kunden auch wirklich gut behandelt.
Und wo man überhaupt nie sagt, ich möchte den Kunden in eine Falle locken und ihn mit einem Vertrag an mich binden und ihn dann nie wieder aus diesem Vertrag rauslassen.
Genau. Also das ist halt auch meine Kritik. Also diese ganze Ideologie des wenn du nicht für das Produkt bezahlst, dann bist du das Produkt geschwafel.
Das stimmt durchaus, dem stimme ich durchaus ein Stück weit zu.
In gewisser Weise, aber ich finde... Ich glaube, strukturell ist es aber trotzdem dasselbe.
Der Umkehrschluss ist einfach der Umkehrschluss, dass in dem Moment, in dem man für das Produkt bezahlt, man automatisch immer der Maßstab für alles ist.
Der König ist.
Ja. Das ist einfach genauso falsch, weil nehmen wir mal an, jetzt bei app.net, also nehmen wir so diese Twitter-API, die machen langsam die API dicht. An Punkten, an denen sie die API...
Ja, man sieht ja auch zum Beispiel einfach bei den Providern, dass sie halt auch einfach die Netzneutralität auch aufheben. Also das heißt, genau das, was eigentlich der Geldwe dort kritisiert,
ja,
an Twitter, die halt ein Werbegeschäftsmodell, weil sie ein Werbegeschäftsmodell machen, machen ja auch die Provider, obwohl sie schon Geld von dem Kunden nehmen, obwohl der Kunde schon nicht das Produkt ist. Das heißt also mit anderen Worten, das strukturelle Problem, und das ist halt auch das, was ich in meinem Post geschrieben habe darüber, das strukturelle Problem ist nicht das Geschäftsmodell oder die Art des Geschäftsmodells, sondern es ist grundsätzlich das Geschäftsmodell an sich. Also um das mal klar zu machen.
Das verstehe ich jetzt gerade nicht.
Wenn du mit deiner Infrastruktur, die du anbietest,
ja,
Geld verdienen willst, dann musst du diese Infrastruktur kontrollieren.
Mhm.
Das heißt also, und wenn du sie kontrollierst, dann kann sie nicht mehr neutral sein.
Genau. Das stimmt. Ja. Okay.
Und das ist die grundsätzliche Diskrepanz, vor der wir stehen.
Also ich möchte jetzt das mal einem handlicheren Beispiel erklären. Bei Twitter machen wir uns jetzt Sorgen darum, dass man keine Third-Party-Clients nutzen mehr darf, die keine Werbung anzeigen, weil Twitter damit Geld verdient. Bei app.net nehmen wir mal an, sie werden erfolgreich und nehmen wir mal an, sie waren sehr erfolgreich und es läuft dann irgendwann mal nicht so gut. Dann hast du plötzlich den einen Developer, der $100 im Jahr dafür ausgibt, um eine App zu entwickeln, mit der man all seine Daten aus app.net rauskriegt, um sie in app.net 3.0 zu importieren. Rätselfrage, wird app.net anfangen, auch diesen Zugang zu blockieren, obwohl das ein zahlender Kunde ist, oder werden sie sagen, wir leben damit? Und da bin ich halt, sehr, sehr skeptisch.
Es ist auf der Campus Party.
Was? Campus Party?
Ja, genau, da könnten wir eigentlich auch nochmal drüber reden. Das ist jetzt interessant. Das ist Jimmy Schulz
mit
Philipp Rösler. Und wer ist der andere Spacko da?
Vermutlich jemand von der FDP.
Mit dem Superman.
Darf ich mal auch kurz sehen hier?
Boah, schlimm. Also Philipp Rösler hat sich für die Campus Party. Da können wir eigentlich noch über die Campus Party können wir noch mal lästern, oder? Die Campus Party. Du hast ein Panel dort, okay. Also die Campus Party, das ist ein interessantes Ding, oder?
Ich habe keinen blassen Schimmer, was es ist.
Aber du weißt, dass es irgendwie heute angefangen hat.
Ach, das hat heute angefangen?
Das hat heute angefangen.
Wie lange geht das denn jetzt?
Das geht jetzt irgendwie bis Sonntag.
Ach so, ach, das hat heute
Samstag, bis Samstag, glaube ich.
Ja, auf jeden Fall recht lange.
Ich glaube, bis Samstag,
ja. Ich hab mir jetzt so einen Code besorgt, mit dem man sich anmelden kann, aber ich kriege kein Ticket.
Ja, das ist jetzt auch vorbei, glaube ich.
Wie ist jetzt vorbei?
Ist das schon aus sold out? Also sold out ist irgendwie, jemand meinte irgendwie, sold out ist eine nette Bezeichnung für mit dem Hubschrauber abgeworfene Karten. Also es war schwierig, sich dem zu entziehen, halt keine Karte für dieses Ding.
Also ich habe offensichtlich keine Karte gekriegt.
Ja, du hast sie wahrscheinlich einfach zu spät gekriegt oder so. Oder du hast sie nicht zu... Na, egal.
Ah, okay.
Ja.
Es ist jedenfalls eine skurrile Geschichte irgendwie. Es kam irgendwie so, plötzlich war das irgendwie da und plötzlich haben irgendwie die Leute darüber geredet. Also, aber keiner hat irgendwie positiv darüber geredet, sondern alle so... Hä? Was soll denn dieses Campus-Party-Ding da? So, was wollen die?
Also, ich weiß.
Also, Gernot hat von der ersten Sekunde an sehr positiv darüber geredet.
Also, ich weiß tatsächlich auch schon sehr lange davon. Ich glaube schon ungefähr ein halbes Jahr, weil es Jobausschreibungen gab, um das Projektmanagement hier zu machen, die über irgendwelche Mailinglisten oder Gruppen gingen. Aber das ist schon recht lange in Planung. Hört man mich jetzt so besser?
Ah.
Und ich habe am Donnerstagnachmittag ein Panel da mit unter anderem Anke Domscheit-Berg und noch ein paar anderen Frauen aus dem europäischen Ausland, wo wir über digitale Beteiligung sprechen.
Ah ja.
Und ich hatte von der Organisation eigentlich einen sehr guten Eindruck.
Okay.
So, weil da ist auch eine Projektmanagerin bei, die bei der Republika mit dabei war. Und also ich habe das intern immer in so Tech-Kreisen mitbekommen, aber in der Außenkommunikation schon recht wenig. Also deswegen kann ich diese Wahrnehmung verstehen, dass man denkt, das ploppt so gerade aus dem Nichts aus, ja, und dafür, dass es so groß angelegt ist, da im Tempelhof.
Also ich habe es schon vor 2 Monaten oder so, habe ich schon auch noch mitgekriegt, aber irgendwie, das kam trotzdem irgendwie überraschend. Also, aber erzähl mal kurz ein bisschen, weil ich muss gerade mal, Max.
Ah, okay. Ich google jetzt ja noch mal.
Ja, die Ticketvergabe habe ich auch nicht so mitbekommen. Also mir wurde erzählt, dass das eben ein sehr internationales Festival ist, das schon länger existiert, wo anscheinend auch sehr viele Studenten anreisen und es eher den Fokus eben auf junge Leute hat, die überall in Europa studieren.
Genau, also ich habe auch irgendwas gehört, dass die in Südamerika relativ populär sein sollen wohl. Ich habe jetzt meine Login-Daten gerade nicht hier. Und das war dann, dass man das einfach, dass man dann, genau, und dass da auch relativ prominente Sprecher wohl sein, und jetzt wollten die hier auch nach Deutschland kommen und haben das wirklich relativ, also es war so, also hier mein Kollege Gernot, der von sowas normalerweise, also immer sehr, sehr früh hört, der hat das, ich weiß nicht mehr wann, im Juni oder im Juli darüber gesprochen, und er hat so gerüchteweise davon gehört, dass es das eventuell geben könnte, aber er meinte so, das kann nicht sein, dass die das im August diesen Jahres noch auf die Beine, weil das ist höchstens noch 1,5 Monate bis dahin, das ist total absurd. Und aber offensichtlich haben sie es bis dahin tatsächlich...
Nee, also das ich habe auch schon sehr viel früher davon gehört, deswegen überrascht es mich eigentlich nicht so. Und also ich glaube, man fühlt sich jetzt hier, wenn man so in einem Berliner Netzbereich eher aktiv ist, vielleicht davon überrascht, weil es so... was auch ein anderes Zielpublikum hat als Republika oder die anderen Veranstaltungen, die es so gibt. Und was ja auch nicht schlimm ist, dass es sich aus dieser Filterbubble hinaus bewegt und mal ganz andere Leute anspricht. Also ich weiß auch nicht, wer da sein wird jetzt die nächsten Tage. Also ich hoffe, Philipp Rösler offensichtlich. Nee, ich hoffe, dass sie mal ein breiteres Publikum ansprechen. Ich war 2011 war ich bei der South by Southwest in Austin und war da total angetan davon, wie breit gefächert das Publikum war. Und da hatte man den Eindruck, dass digitale Gesellschaft wirklich schon überall angekommen ist und es kein Fachpublikum mehr ist, sondern da wirklich so die breite Masse der Bevölkerung, jetzt in dem Fall vielleicht der Studierendenschaft, angesprochen wird, was ja eigentlich gut ist. Ich hab das ganze Programm auch noch nicht durchgesehen. Ich habe leider selber wenig Zeit hinzugehen. Aber why not?
Sind ganz geile Speaker eigentlich auch da. Ne? Das ist halt so die Sache.
Ich brauch's mir jetzt auch gar nicht mehr angucken, offensichtlich.
Tim Berners-Lee ist halt irgendwie da. Und Captain Crunch, dieser, der Draper ist er, glaube ich. Nicht Don Draper, sondern, oder doch Don, nee, wie heißt er nochmal?
Dieser Typ, der danach benannt ist, weil er rausgefunden hat, dass man mit der Pfeife, die in einer Captain Crunch-Packung liegt, den irgendeinen Code für Telefoncode nachwählen konnte und darüber kostenlos telefonieren konnte. Genau, so Blueboxing.
Genau, Blueboxing, der so...
ein ganz alter Veteran der Hacking-Szene.
Was dann ja Steve Jobs und Steve Wozniak dann ja nachgebaut haben in so einem automatischen Ding, was ja das erste Apple-Produkt sozusagen war.
Quasi.
Ja.
Also Steve Wozniak hat es gebaut, Steve Jobs hat es so ein bisschen vermarktet.
Genau so rum war es. Na egal, auf jeden Fall, also der ist auch da und dann sind noch ein paar andere Leute da, die irgendwie, also es sind auf jeden Fall ganz große Namen da, irgendwie, die dort sprechen. Und das Interessante ist, finde ich, dass, und das zeigt tatsächlich auch irgendwie vielleicht auch irgendwie diese doch auch in sich eng verschlungene Netzgemeinde, die dann doch irgendwie so unter sich bleibt und irgendwie so ihre eigene Hecke pflegt, dass tatsächlich dass so etwas unter dem Radar bleiben konnte.
Ja,
ne?
Das habe ich ja auch gerade gesagt, das ist ja eigentlich total schön, weil es gibt ja zig Konferenzen in Deutschland, von denen man nichts mitbekommt, weil die Kommunikationswege anders laufen. Und wenn Netzpolitik oder Digitales auf anderem Wege in die Gesellschaft getragen wird, ist ja auch toll.
Ja.
Und wenn da eben nicht die die Netzgrößen jetzt als Kino und die deutschen Netzgrößen als Keynote-Speaker sind. Und man weiß, was einen da erwartet, sind eben tatsächlich europäisch, international.
Ja, ja klar. Ja, aber also was halt irgendwie die Sache ist, ist, glaube ich, dass dieses Campus Party hat halt hierzulande noch null Credit. So, ja, es gab halt einfach hier noch nichts. Also die hatten hier noch nichts gemacht. Die kommen ja eigentlich aus Spanien, haben aber tatsächlich das Konzept irgendwann internationalisiert und haben dann ja irgendwie, keine Ahnung, zumindest im spanischsprachigen Ausland, in Mexiko und waren sie, glaube ich, das letztes Mal und vorher auch, glaube ich, in den USA mal und so. Und haben die das da organisiert und ja, jetzt sind sie halt in Deutschland und keiner kennt sie. Keiner hat das mitgekriegt, keiner weiß, was das ist. Und hier hat man bereits sozusagen, kommt man bereits in so ein Ökosystem der Netzkonferenzen Armada. Ja, du hast irgendwie den Kongress, den CCC-Kongress, du hast irgendwie die Republika, du hast dann noch die Next, du hast dann noch irgendwie, was noch alles so gibt, ne? Und plötzlich kommt dann irgendwie so ein Campus-Party dahin und sagt, das machen wir aber hier so richtig dick hier mit 10.000 Leuten und den krassesten Speakern und so weiter und so fort und keiner kennt die. Ne? Und das ist ja, irgendwie,
deswegen würde mich wirklich interessieren, was da für ein Publikum ist, weil die Republika erreicht ja auch nicht den durchschnittlichen Studenten oder die Studentin.
Ja, ja.
Also glaube ich zumindest.
Nee,
ich sehe da seit Jahren auch die gleichen Leute.
Ja,
und das ist keine Konferenz, wo Studierendengruppen sich zusammenschließen und sagen, so, hey, wir fahren jetzt auf die Republika.
Ich finde das interessant. Es gab übrigens Günter Dück, ne? Der hat jetzt auch einen Podcast übrigens.
Okay. Ach stimmt, ja.
Ja.
Der hieß sogar ein bisschen wie unserer, oder?
Nee, das ist ein bisschen anders. Also das Konzept ist folgendes, irgendwie so auch zwei Leute, irgendjemand, aber der moderiert eigentlich nur den Dück, ne? Und die Leute können halt Fragen an den Dück stellen. Ach genau, der Name von dem Blog, von dem das ist. Wir müssen, was heißt das nochmal? Wir müssen irgendwas.
Ja, ja, genau. Das wollte gerade sagen. Das ist die Welt fragt, Günter Dück antwortet? Nee.
Doch, ja, genau, doch, das ist das. Und also die sammeln halt im Vorfeld Fragen an Günter Dück und er beantwortet sie im Podcast.
Okay. Taugt das was?
Ich habe mir die erste Folge angehört, kann man machen. Auf jeden Fall in dieser Folge erzählt er ein bisschen von dieser Republika, wo er aufgetreten ist. Da war ja ein großer Star. Also das war so sein Durchbruch, ne? Irgendwie sein Vortrag auf der Republika. Und seitdem ist er ja so eine gefragte Netzgröße und nimmt jetzt irgendwie viel Geld für alle Auftritte, die er macht und so. Und
aber das hat er vorher doch wahrscheinlich auch schon bekommen.
Nein, eigentlich das vorher war er einfach IBM-Manager und war eigentlich auch auf die Honorare ja gar nicht angewiesen. Und seit der Republika hat er sich tatsächlich irgendwie rausgezogen aus IBM und macht jetzt nur noch das. Irgendwie, das finde ich auch ganz interessant. Naja, jedenfalls, der hat dann auch erzählt irgendwie, dass er halt so eine riesengroße Resonanz durch diesen Republika-Vortrag bekommen hat und er hätte dann auf seiner Website hätte er so einen Test, so einen psychologischen Test, es gehört ja alles zu seiner Philosophie mit diesen komischen psychologischen
Ich glaube, ich habe den auch mal gemacht.
Ja, du bist ja Psychologin von Haus aus, ne?
Es war eines meiner Nebenfächer.
Oder so, ja.
Ich habe im Hauptfach Publizistik studiert.
Was ja die meisten Leute nicht wissen, ist, Linus ist ja Diplompsychologe, ne? Linus Neumann.
Mhm.
Naja. Egal, auf jeden
Fall. Den wir auch mal hier einladen.
Den müssen wir auch mal einladen, das stimmt. Auf jeden Fall, er hat halt irgendwie so verschiedene. Er gruppiert die Leute in verschiedene Mindsets ein oder so, wie man das mal. Ich habe die auch nicht mehr drauf, aber das war auch Teil seines Republika-Vortrages, glaube ich. Und jedenfalls hat er dort für diese verschiedenen Mindsets hatte er dort Tests auf seiner Webseite, die man machen kann. Und er meinte irgendwie nach dem Republika-Vortrag hätte sich erstmal der Traffic auf seiner Webseite extrem erhöht. Zweitens wären überdurchschnittlich viele von diesen Tests ausgefüllt worden.
Okay.
So irgendwie 100% Zuwachs oder sowas. Und diese Tests wären alle relativ einseitig in eine bestimmte Richtung gegangen. Und diese Richtung hat er so charakterisiert. Das ist die.
Das war genau der Typ, den er beschrieben hatte als typischen Netznutzer.
Genau, und das ist dann halt dieser Typ, den er jetzt als typischen Netznutzer oder sagen wir mal nicht als typischen Netznutzer eben nicht, sondern als halt tatsächlich. Als typischen
Blogger oder was
auch Blogger, Blogger und vor allem auch Republika-Besucher halt, ne? Und der ist halt irgendwie so überdurchschnittlich engagiert an Themen, extrem idealistisch driven so und. Ich glaube, dieses XKCD-Comic mit irgendwie There's someone wrong on the Internet trifft das, glaube ich, am besten so diesen Netznutzer, der halt so mit seinem, mit so einem religiösen Eifer irgendwie versucht, für das Gute und das Richtige irgendwie in irgendwelchen Diskursen, die sonst überhaupt niemanden interessieren, halt irgendwie alle seine Energien reinzuschmeißen.
Das finde ich, ist aber eine sehr pessimistische Sicht.
Er meinte das auch gar nicht böse.
Nein, sondern, wenn du jetzt sagst, Themen, die niemanden interessieren, also was ich beobachte, ist, dass ich schon über die Kommunikationsmöglichkeiten des Internets Leute zusammenfinden, die Bock haben, politisch was zu bewegen, auch durchaus mit Einfluss.
Ja.
Ich glaube nicht, das sind Themen, die ins Nirgendwo steuern.
Das stimmt schon. Also das ist sowieso, glaube ich, aber auch eine self-fulfilling prophecy. Also dadurch, dass halt irgendwie diese Gruppe von Leuten sich jetzt zusammenfindet durch das Internet, die ja alle durchaus politisch bewegt sind und auch Energien da reinstecken, wird sich natürlich der Diskurs bewegen und dann, wenn sich der Diskurs bewegt, wird sich auch die politische Landschaft bewegen. Und das ist ja das, was wir, glaube ich, auch gerade sehen, auch mit der Piratenpartei. Und insofern ist es auch nicht zu unterschätzen, da hast du total recht. Aber es ist dann doch irgendwie schon eine spezielle Sorte Mensch und darum ging es eigentlich sozusagen. Ja, also diesen Podcast von Dück, den kann man sich eigentlich auch mal anhören. Wir müssen irgendwas, wie war es die URL, hast du es noch rausgekriegt?
Die Welt fragt, Günther Dück antwortet.
Genau, aber wie heißt die URL, auf der das läuft?
Gebt in Instacast, die Welt fragt und Günther Dück antwortet. Oder ja. In iTunes oder keine Ahnung, hat der auch noch eine Seite?
Ja, da gibt es eine Seite.
Ja, die heißt irgendwie Omni-Sophie. Oder?
Ah, nee. Daher komme ich drauf. Guck mal, die seine URL ist.
Genau, das war ich nämlich. Ja.
Wir müssen twittern.de.
Ja, genau, wir müssen twittern.de. Also unter wir müssen twittern.de gibt es den Podcast.
Antwortet.
Genau.
Mit Soundcloud.
Mit Soundcloud eingebunden. Der verfolgt mich, der Typ.
Ja.
Achso, naja. Das hört man tatsächlich nicht, wenn man hier. Man muss wirklich die gesamte unter die Welt Dück antwortet, genau, in einem Wort.
Das, deswegen kam ich drauf, ne? Wir müssen twittern.de. Also das ist irgendwie. Aber das ist jetzt nicht die Seite von Günter Dück, sondern von dem Typen, der Günter Dück immer interviewt oder beziehungsweise moderiert.
Also es ist bisher auch nur eine Folge, ist ja der Pilot.
Genau, es gibt nur den Piloten, aber es ist durchaus hörenswert. Gut. Wir waren eigentlich bei der Campusparty, ne? Und das ist wahrscheinlich jetzt die Campus, genau, irgendwie, Frank Rieger hat jetzt gerade getwittert, dass irgendwie die Leute, die er kennt, behaupten, dass dort eigentlich hauptsächlich irgendwie hemdtragende Schlipsträger rumlaufen.
Ich hatte ja eine Anfrage vom ZDF Morgenmagazin, mich heute auf der Eröffnungsparty dazu zu äußern, und ich habe aber abgesagt, weil ich hier sein wollte.
Yeah. Wir haben es geschafft, Max.
Aber nochmal richtig, warte jetzt. Ah, oh, fuck. Ah.
So, jetzt, aua. Oh. Ah, jetzt hast du mich übersteuert.
Aber das wäre ja auch
ZDF, Alter, siehst du das hier? Siehst du das? Wir haben die Theresa. Wir haben die Tessa.
Ist ZDF das, wo Tscherno Jobatai auch moderiert?
Weiß ich nicht, ja.
Das wäre ja mein
Ist das doch beim WDR, dachte ich.
Nee, nein, aber der moderiert auch Morgenmagazin. Das wäre mein,
das ist halt bei den Öffis.
Das wäre mein Horror, von Tscherno Jobatai anmoderiert zu werden oder bei den UDL-Veranstaltungen von ihm moderiert zu werden. Da habe ich jedes Mal
verwechselt mit
körperliche
dem,
Schmerzen, wenn der Politiker befragen darf.
Ja, der ist irgendwie ganz schön schleimig, ne?
Ja, vor allem ist er nie gut informiert. Und also Sigmar Gabriel hat ihn einmal so auseinandergenommen, was ich ganz lustig fand. Aber das ist auch im Morgenmagazin einfach immer schrecklich. Und
aber gut informiert, das ist doch, das ist doch.
Also du meinst also, so gegen Tscherno jetzt zu gewinnen, ist jetzt halt nicht so die Kunst.
Nein, also der hätte mich ja nicht befragt, dafür hätte er mich anmoderiert und das wäre schlimm gewesen.
Das wäre noch schlimmer gewesen. Na gut.
Aber ja, anscheinend ist da auch Philipp Rösler und dann müsste ich Smalltalk mit Philipp Rösler, das wäre ja auch schlimm. Also ich bilde mir Donnerstag selber eine Meinung, vielleicht muss man im Nachhinein auch nochmal über die Campus Europe sprechen und nicht unbedingt jetzt spekulieren, während wir hier im Prenzlauer Berg sitzen.
Also, aber ich muss ganz ehrlich sagen, in meinem gesamten Umfeld wird diese Veranstaltung extrem skeptisch gesehen.
Ja, aber dann geht doch einfach hin und macht euch ein Bild.
Also, ich gehe auch hin.
Ich werde hingehen
und ich werde wahrscheinlich mit meinem sozialen Umfeld dort in einen Kreis bilden. Und wir werden uns gegenseitig, wenn wir zusammen über diese Veranstaltung lästern.
Das sehe ich sicher. Also, ich finde, man muss bei allen Veranstaltungen, denen man skeptisch gegenübersteht, da muss man eigentlich hinfahren. Ich war ja sogar schon mal auf dem FDP-Bundesparteitag.
Ui.
Oder fahrt halt mal auf den Kirchentag. Da kann man bestimmt auch lustige Sachen erleben.
Okay. Ja, das ist bestimmt. Ich höre mich gerade ganz wenig so.
Du hörst dich gerade ganz wenig?
Ja.
Wieso das denn?
Ich weiß nicht, weil du mich irgendwie runtergeregelt hast.
Ich habe dich überhaupt nicht runtergeregelt. Du bist jetzt fast so laut wie Tessa. Guck mal, ich bin hier viel leiser als du.
Also, das heißt mit anderen Worten, wir gehen alle auf die Campusparty, außer Max.
Mhm.
Und wir erzählen Max, wie es war.
Toll. Bin ich wieder einzeln nicht dabei ist.
Vielleicht kannst du vielleicht gibt es ja Bändchen und du kannst einem Anzugträger ein Bändchen abschwatzen und das kann dann Max.
Also genau, wo sich darüber beschwert wird, wird halt voll, also es gibt halt echt eine krasse rigide Taschenkontrolle. Ich musste irgendwie, also wenn man sich dort anmeldet, irgendwie ticketmäßig, dann muss man alle Devices mit Seriennummer angeben, die man dort benutzen möchte.
Nein.
Das ist echt so. Das ist kein Witz.
Was?
Muss die Seriennummer
von meinem. Ich habe mich ja auch angemeldet. Bis zu dem Registrierungsschritt bin ich aber gar nicht gekommen.
Echt? Okay, weiß nicht, vielleicht ist es für Speaker anders oder so, aber auf jeden Fall, man musste irgendwie, die haben kein WLAN, also sie versuchen es nicht mal, ne? Sie haben nur irgendwie, und es ist verboten, Hotspots zu
öffnen. Was?
Ja, es ist auch verboten, Hotspots zu
öffnen. Hast du dir die AGB
so
genau
und eigene Router mitzunehmen und so weiter und so fort.
Aber wie
die AGBs sollen wohl auch ganz grauenhaft sein.
Und wie kommt man da ins Netz?
Also die haben dort wohl Kabel rumliegen, wohl ab und zu
irgendwie. Aha, und dann kann man mit seinem Telefon oder seinem iPad oder seinem MacBook Air total bequem ins Netz gehen.
Frag mich nicht. Ja, also das ist
die
irgendwie.
Haben
ja. Also das ist wohl auf verschiedenen Arten, dass halt irgendwie Leute kotzen alle überall ab. Also wegen allem so eigentlich. Naja, ich bin gespannt. Was hast du hier geschrieben? Wenn ihr euch keine Themen wünscht, dann rede ich über euch. So. Achso, das hat jetzt gerade jemand im Chat verlinkt.
Ach so.
Na gut. Gut, machen wir noch ein Thema?
Machen wir noch ein Thema.
Machen wir noch irgendwie. Habt ihr mitgekriegt, dass Schirmacher gestorben ist?
Nee, das ist aber auch kein interessantes Thema.
Das ist halt so dieses Feuilleton Blätterwaldrauschen. Ich finde es irgendwie trotzdem witzig, oder?
Nein, das ist auch nur so über alte Männer reden, über die eigentlich niemand mehr reden möchte.
Aber ich finde, also.
Sei mal nicht so streng zu dem Schirmacher.
Nein, also ich schätze Schirmacher ja auch durchaus, aber so einen Papierkrieg jetzt innerhalb der Literaturwelt zu führen, das ist wirklich albern.
Das ist so albern, dass es aber irgendwie schon wieder witzig ist.
Oder? Aber wie groß muss der Hass auf jemanden sein, wenn man so einen kompletten Roman nur.
Aber das ist doch wie alle Literatur funktioniert. Also Literatur funktioniert doch. Es sei denn, man ist völlig abgedreht. Nur. Mit Vorbildern, die man irgendwo aus seinem Umfeld sich sucht. Und wenn man als Literat oder Schriftstellerin es nicht hinbekommt, es genau genug zu verschleiern, es gab ja auch diesen Fall von Maxim Billa, Esther, was nachher gerichtlich verboten wurde, dann ist das natürlich doof. Aber fast jedes Stück Literatur ist ja irgendwo von der Umwelt des Autors inspiriert. Und ganz viel Literatur ist natürlich von Hass getrieben oder von unerfüllter Liebe oder von Bewunderung an anderen Personen. Deswegen ist es jetzt auch, finde ich, nicht außergewöhnlich, dass Frank Schirmacher auch mal ein Stück Literatur trifft.
Es gab ja diesen Walser-Roman Tod eines Kritikers, ne, wo er so irgendwie Marcel Reich-Ranitzky, der ja übrigens ein guter Freund ist von Schirmacher, sagt:
Alle tot.
Alle tot, literarisch, alle schon gestorben. der Witz ist halt irgendwie, dass dieser Roman, wie heißt der nochmal, Thomas, wie wär's der schon, der Autor? Also der mutmaßliche Autor.
Steinfeld.
Der Steinfeld, genau. Also Feuilletonchef von der RSZ, von der Süddeutschen. Der hat sich da wohl wirklich so auch fantasiemäßig total ausgelebt. Also es ist nicht einfach nur Schirmacher ist irgendwie tot umgefallen, sondern er wurde wirklich völlig splattermäßig zerrissen und seine Überreste
das wäre wahrscheinlich Überreste alles nicht passiert, hätte so, er genug Ego-Shooter gespielt.
Also es ist sein... Stimmt. Er hätte einen Computer gehabt, hätte man alles darauf geschoben.
Genau.
Ich hab ein längeres Zitat aus diesem Buch gelesen. Also es wird ausführlich beschrieben, wie die Knochen noch aus den Füßen rausragen und abgefressen sind und weiß ja toll was. Also da hat auch jemand wirklich sein, das klingt so durch, als ob da jemand wirklich auch...
Bei welchem Verlag erscheint das?
Schon wieder vergessen.
Auch, ich hab's nie gewusst. Es ist irgendwie schon so, ach komm, so viel muss man sich jetzt nicht an dem Typen abarbeiten. Das ist, also ich meine, es ist Hass hin und her, aber kann ja nie schaden, so ein bisschen Hass, aber so viel ist dann doch ein bisschen übertrieben. Also es war
also der Steinfeld soll ja, also das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, der Steinfeld soll ja irgendwie auch länger unter Schirmacher in der FAZ gearbeitet haben und es gab dann wohl irgendwie einen relativ historischen Streit irgendwie in den 90ern, wo dann der Steinfeld irgendwie zu SZ gegangen ist und dort auch eine ganze Menge Leute von der FAZ mitgenommen hat, während die FAZ dann wiederum ganz viele Leute von der SZ irgendwie übernommen hat und die hatten dann irgendwie sozusagen eine Art Gefangenenaustausch und was halt und Schirmacher hat wohl tatsächlich mit den Leuten, die er von der SZ gekriegt hat, die Sonntagszeitung gegründet. Also
aber so ist das jetzt wirklich dramatisch?
Was heißt dramatisch? Also es ist auf jeden Fall...
Das ist der Beweis, dass für uns kein Thema Kindergarten genug ist, um es nicht zu behandeln.
Genau. Ich habe letztens genau zu diesem Thema getwittert, dass ich halt sage, so, dass ich gesagt habe, irgendwie manchmal kommt mir Twitter wie ein großer Kindergarten vor, aber dann schaue ich ins Feuilleton und denke mir, das ist doch eigentlich ganz normal.
Ja, das stimmt.
Ja, ich fand das irgendwie erbaulich. Ich fand irgendwie erwachsene, alte Männer spielen im Sandkasten.
Aber ich meine, Schirmacher twittert ja, also würde Steinfeld auch twittern, was er wahrscheinlich nicht tut.
Aber Schirmacher hat sich, glaube ich, zu nichts geäußert.
Könnten
die
sich ja einfach auf Twitter battlen, anstattdessen schreiben sie Romane. Das ist ja auch einfach viel zu zeitaufwendig.
Sie haben ein Geschäftsmodell.
Um eine persönliche Fehde auszuhalten.
Ja, aber sie verdienen gutes Geld dran. Ich meine, wer auf Twitter hat wahrscheinlich keiner auch nur ansatzweise so viel Geld verdient, wie der mit deinem Drecksroman.
Wenn es eine Genugtuung für Steinfeld war, diesen Roman zu schreiben und der...
Hätte man auch in 140 Zeichen machen können.
No.
Schirmacher, der Idiot,
die sterben, also
wenn sein Therapeut ihm das empfohlen hat, dann meinetwegen...
Ach ja. Aber nee, wir haben ja sozusagen.
Aber ich höre immer von schreibenden Kollegen, solange man eine persönliche Geschichte nicht verarbeitet hat, sollte man darüber kein Buch schreiben, weil es kein gutes Buch werden würde.
Oder vielleicht, also zumindest es kann zumindest ein skandalträchtiges Buch werden.
Also ich meine, das ist jetzt immer die Frage, was ein gutes Buch, oder? Ich meine, er hat das nicht existierende Sommerloch ganz gut gefüllt. Das ist ja schon mal, das ist ja auch was.
Also ich hab keinen einzigen Linus Artikel dazu gelesen.
Wir sollten den kommerziellen Hintergrund von dem...
Ja, das ist alles gesponsert von O2.
Genau, also Telefonica ist der Hauptsponsor und der ist nicht ganz unpräsent.
Ach, da fällt mir gerade wieder ein.
Und wer muss da drin schlafen?
Jeder, der mag.
Mapp zum Beispiel.
Ach, der schläft.
Mapp schläft in einem O2-Zelt dort. In dem Hangar.
Ich bin ja jetzt weg von O2. Soweit geht's.
Echt? Oh, wow.
Naja, so.
Du hast es geschafft.
Ich hab's geschafft.
Du hast das Stockholm-Syndrom überwunden.
Naja, noch nicht wirklich. Ich habe mir jetzt so eine Kongstar-Karte geholt. Was ja eine schlecht umgelabelte O2-Karte ist, Telekom-Karte ist. Das ist wirklich, also es ist, ich habe plötzlich, wenn man...
Da draußen geht es ja richtig ab mittlerweile.
Ja, so.
Wie soll ich denn dann nach Hause kommen?
Ich auch, ich bin mit dem Fahrrad da. Bist du auch mit dem Fahrrad da?
Nee, ich bin doch mit der Tram gekommen.
Ja komm, ich muss mit dem Fahrrad fahren.
Und sie fährt mit dem Taxi zurück.
Ah ja, das kann ich ja natürlich auch.
So.
Die haben, also wenn man die SIM-Karte, man hat nicht mal oben so ein Provider-Logo. Also da stehen die Balken und direkt danach hinter steht das 3G oder das WLAN-Zeichen, weil die Telekom-Karte ist so schlecht als Kongstar-Karte umgelabelt, dass sie nicht mal Kongstar hinschreiben. Und das Netz ist hier so in der Innenstadt so ein bisschen besser als bei O2, aber nicht viel. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, wow, geil, das habe ich schon immer gewollt, so viel besser als O2. Aber mal gucken, wie es so ist, wenn man mal aus der Stadt raus ist. Was eine totale Katastrophe ist, ist leider der Service. Das ist, die können einem nicht mal sagen, wie viele Daten man schon verbraucht hat. Also ich habe jetzt gerade noch so einen 500 Megabyte Tarif und sie sind nicht in der Lage, mir mitzuteilen, wie viel davon ich tatsächlich verbraucht habe. Hm. Das steht auch nicht auf meiner Rechnung drauf, das werde ich nie erfahren. Das wissen sie nicht.
Okay.
Das weiß nur die Telekom und die Telekom sagt ihnen das nicht.
Nö, das ist ja auch nur bescheuert.
Aber darüber hinaus ist es vielleicht okay.
Es ist also nicht wirklich die Telekom, sondern das ist ein Reseller.
Ich glaube, das ist eine Tochter von der Telekom. Und wenn du mich fragst, dann läuft das so, dass also ich kann mir so grob vorstellen, also ich habe mehrfach so einen Einblick gekriegt, wie so kleine Kriege zwischen Abteilungen bei der Telekom ablaufen, wie die sich so alle gegenseitig fertig machen und die dürfen nicht und das ist ja alles so, alles so kleine Behörden, die sich nur gegenseitig bekämpfen. Und ich kann mir vorstellen, wenn die so plötzlich so von ganz oben aufgedrückt kriegen, so wir gründen jetzt noch so einen Billigprovider und den nennen wir Kongstar und der macht uns das eigene Geschäft zunichte, dass die dann bei der Telekom so alle total durchdringen und dass das eigentlich der schlimmste Feind ist. Also dass sie eher noch mit Vodafone kooperieren würden, so intern, als denen zu helfen. Und dass das so quasi das ist, was man gerade so ein bisschen abkriegt. Ist so mein Gefühl.
Schwierig, schwierig, schwierig. Ja, zumindest also wissen wir, wenn du etwas zahlst, dann bist du trotzdem das Produkt.
Ich bin ja total eigenständig und krieg alles, was ich will, außer mitgeteilt, wie viel Daten ich verbraucht habe. Hm. Aber ich meine, so viel will wirklich niemand verlangen.
Na gut, wollen wir an dieser Stelle mal, oder Tessa, hast du noch was?
Hast du etwa noch ein Thema?
Hast du noch ein Thema für uns?
Ich habe immer noch ganz viele Themen.
Also ihr wisst schon, dass es strategisch sehr, sehr dumm ist, während des schlimmsten Regens die Sendung zu beenden.
Eben. Also ich fand, wir waren sehr tech-lastig, aber vielleicht
das wollt ist ihr unser das Podcast, auch so. Der ist
ja, du kannst auch gerne hier ein bisschen Flausch reinbringen.
Genau, lass uns doch über Flausch reden.
Über lebendigen Flausch?
Oder ein bisschen Hach.
Genau.
Warst du nicht die auch mit dem Rumhachen?
Genau.
Das ist doch
2011.
Überhaupt?
Ach so. Oh genau. Gott, was sind da aktuell?
Jetzt ist doch Flausch. Ich hatte letztens geschrieben, Schokolade ist...
Flausch ist auch schon durch. Lass jetzt mal Tessa reden.
Mir ist der Flausch irgendwann so auf die Nerven gegangen, dass ich auch meine Kaninchen umbenannt habe.
Ach stimmt, wir wollten ja immer noch über deine Kaninchen reden.
Die heißen jetzt ja Plüsch.
Ah, Plüsch.
Wie, die hießen ja. Flausch?
Ist Plüsch der neue Flausch?
Wie hießen deine Kaninchen vorher?
Meine Kaninchen heißen Kasper und Ruby.
Kasper und Ruby.
Ja.
Und Kasper ist das kastrierte Männchen. Du hast vorhin schon ein bisschen von deinen Kaninchen. Erzähl doch mal die Geschichte von deinen Kaninchen.
Und der sexualisierten Gewalt der Kaninchen.
Genau.
Ja, ich bin ja übrigens nach Berlin gekommen, um Veterinärmedizin zu studieren. Ich hatte schon einen Studienplatz und habe den auch angetreten. Ich habe im ersten Semester fleißig Hunde aufgeschnitten und habe dann abgebrochen.
Hunde?
Ja, man fängt im ersten Semester gleich mit Hunden an.
Mit Toten oder mit?
Mit Toten.
Du musstest tote Hunde aufschneiden?
Wir haben tote Hunde aufgeschnitten. Wir hatten immer zu sechs, also es waren 99% Studentinnen, was ich auch schwierig fand, weil das waren mir dann doch ein paar zu viele Frauen. Teilten uns zu sechs Studentinnen einen großen Hund und da waren ganz viele Hunde dabei, die waren im Zuge der Kampfhundverordnung getötet worden. Deswegen hatte man viele sehr große, kräftige, muskulöse, aber auch verfettete Hunde. Also das Problem war vor allem, dass wir mit Hunden gearbeitet haben, die im Wohlstand der Hunde in Deutschland einfach so fett geworden waren, dass wir, um die Muskeln überhaupt zu sehen, stundenlang Fettschichten von diesen toten Hunden schaben mussten, was sehr zeitaufwendig war. Und bevor man überhaupt mal dann Muskeln und Sehnen sehen und benennen konnte. Und ich weiß, wie wir in der ersten Anatomiestunde da standen und es traf irgendwie mich mit dem Skalpell in der Hand und meine Mitstudentinnen meinten, Tessa, du musst jetzt den ersten Schnitt machen. Dann war ich da mit diesem Skalpell und habe geschnitten und war aber so zaghaft, dass ich noch nicht mal durch die Haut durch war. Das klappte dann bei den nächsten Versuchen besser und wir haben dann das Semester über diesen Hund in seine Einzelteile zerlegt und im Nebenraum stand ein Pony mit einem großen Loch im Bauch.
Also, wir haben jetzt das Flausch gebasht, jetzt haben wir noch Ponys mit Loch im Bauch. Also,
nein, ich habe dann irgendwann festgestellt.
Bin ich eigentlich der Einzige hier, der sich nicht widersetzen kann und einfach diesen Geruch grob in der Nase hat und sich fast übergeben muss?
Es riecht ja nicht nach verwesenem Fleisch, sondern nach Formaldehyd, das Zeug, mit
dem die sind Tiere schon eingelegt.
Konserviert sind. Ja. Also es ist auch nicht angenehm, aber es ist erträglich.
Okay.
Aber ich habe dann irgendwann gemerkt, dass ich nicht so genau wissen möchte, wie die Tiere von innen aussehen und ich sie lieber lebendig im
Schoß habe. Magst du das Fell, findest Schoß du interessanter.
Habe. Ja. Und deswegen, ich bin ja in einer Kaninchenzüchterfamilie aufgewachsen im Sauerland und war da im Kaninchenzuchtverein, also richtig.
Das erklärt allerdings vieles.
Ne?
Was?
Büro? Also Kaninchenzüchtervereins Herkunft, ja. Also
ach so.
Erklärt viele flauschige und auch hakenschlagende Eigenschaften von.
Wahrscheinlich. Und ich bin dann vor 2 Jahren irgendwann bei meinem Freund ausgezogen und wohnte das erste Mal alleine in Berlin nach vielen Jahren WG und hab immer viel zu Hause gearbeitet und geschrieben und hatte dann irgendwann die Idee, ich muss mir wieder ein Haustier anschaffen, weil das kann ich dann, während ich schreibe, auf dem Schoß haben und es ist flauschig und ich bin nicht so alleine. Und dann habe ich mir 2 Kaninchen angeschafft. Aber das war auch eine gute Entscheidung. Nur bei den Kaninchen ist das Problem, die dürfen sich natürlich nicht vermehren, weil es gibt keine familienpolitischen Subventionen, wenn die sich weiter vermehren.
Keine Hartz-IV-Sätze für als alleinerziehende
Kaninchen. Kein Betreuungsgeld.
Frag doch mal Christina Schröder, wenn sie dann wieder da ist, ob sie sowas nicht für Kaninchen auch einführt.
Auch keine Kita-Plätze für die.
Ich meine, sind ja Bildungskaninchen, oder? Ich meine, die.
Wenn ich sie dann irgendwann an die FU Berlin spende und sie zerlegt werden, dann sind sie wahrscheinlich Bildungskaninchen.
Oh je.
Auf jeden Fall habe ich das Männchen kastrieren lassen, deswegen, und das Weibchen nicht. Und als das Weibchen dann geschlechtsreif wurde, verspürte es Sehnsucht nach Sex und hat diesen Sex bei dem Männchen angefragt. Der weiß aber nicht, was los ist. Weil
Consensual oder?
Nein, also sie hat ihn, ich weiß nicht, ob sie ihn gefragt hat, also sie hat wahrscheinlich schon mal so ihn angestupst und signalisiert, sie wäre es mal. Aber da er das Konzept Sex oder Sexualtrieb nie kennengelernt hat, weiß er natürlich nichts damit anzufangen und sie bespringt ihn jetzt öfter und er findet das nicht so lustig.
Also sie aber normalerweise bespringt doch das Männchen das Weibchen, oder?
Nicht unbedingt. Also, nee? Also ich glaube, Tiere sind da wahrscheinlich auch viel flexibler, okay, als man sich so gemeinhin denkt.
Okay, gut, ja.
Die springen einfach immer so lange auf irgendwas drauf, bis irgendwas passiert.
Bis irgendwas irgendwo rein und so.
Die Kaninchen, die ich früher hatte, ich hatte auch immer männliche Kaninchen, die einander besprungen sind. Also Homosexualität ist ja im Tierbereich auch total ausgeprägt. Und die waren glücklich damit.
Aber ist das nicht, mit Kaninchen, mit der Kaninchenhaltung ist das nicht sowieso problematisch, wenn man männliche Kaninchen hat? Am besten, achso, außer man kastriert sie. Beißen die nicht auch alles tot, was so drumherum ist?
Und kämpfen die miteinander, aber
deine nicht.
Die können auch friedlich miteinander.
Ah, okay. Und jetzt willst du das Weibchen auch noch kastrieren lassen oder sterilisieren lassen? Oder?
Ja, ich hatte überlegt, vielleicht beruhigt sie sich auch, wenn sie einmal Kinder bekommen kann. Das
ich möchte nicht wissen, wo das endet.
Ja, eigentlich, ich war gerade eine Woche auf einem großen ausgebauten Bauernhof in Schleswig-Holstein und habe seitdem auch wieder so Fantasien, aufs Land zu ziehen und Tiere zu züchten. Okay. Sobald es da Breitband gibt.
Soll ja mit LTE jetzt kommen.
Ja, aber das wäre doch mal was Schönes für die CDU, dass wenn sie den Breitbandausbau endlich mal in die Hand nimmt und das nicht alles hier der Telekom überlässt, die das nicht auf die Reihe kriegt, dass man damit auch den Beruf des Bauern, was ja der CDU durchaus mal legen sollte, wieder total ein bisschen attraktiver macht.
Doch, die CDU ist auch tatsächlich, hat da glaube ich auch gar nicht so wenig Energien reingesteckt. Tatsächlich auch diese Verträge mit den LTE-Geschichten so zu drehen, dass die Landbevölkerung zunächst davon profitiert und bevor die Stadt überhaupt bedient werden kann. Also es gibt ja tatsächlich diese Auflagen für die Provider, erst die Landregion damit zu versorgen, bevor sie überhaupt in die Metropolen dürfen.
Genau.
Also insofern.
Das sind übrigens also ich dachte immer, das wäre so, wenn sie einen bestimmten Status erreicht haben an Flächendeckung, dann dürfen sie in die Städte und danach sind sozusagen alle Regeln aufgehoben. Aber das sind immer noch, wenn ihr so und so viel Prozent erreicht, dann dürft ihr da so und so viele Städte bedienen und wenn ihr dann noch so und so viel Prozent erreicht, dann kriegt ihr noch die Stadt dazu und so geht das jetzt immer weiter. Mhm, ja, genau. Ich hoffe mal, das geht dann alles, wenn das LTE-iPhone kommt, dass das dann mal alles hopp, hopp, hopp geht hier.
Ja, das muss das.
Bis zum 12. September habt ihr alle noch Zeit, Leute. Dann muss hier LTE stehen in Berlin. 12. September kommt das neue iPhone. Ja, können wir jetzt mal von ausgehen.
Ich brauch so dringend ein neues Telefon. Naja, aber wir wollten
jetzt Flausch-iPhone. Genau.
Aber du, ein weiterer Punkt bei dir ist ja die Liebe. Mhm. Ne? Und da hast du ja auch irgendwie viel drüber geschrieben und wir hatten ja schon den Liebesexperten Malte Welding hier zu Gast. So, ja. Und vielleicht könntest du ja auch mal etwas ähnlich Elaboriertes über die Liebe sagen.
Worüber habt ihr mit Malte gesprochen?
Ich weiß es gar nicht mehr.
Ich auch nicht.
Ich habe ihm vorgeworfen, er wüsste ja gar nicht, worum es geht bei der Liebe, weil er ja, übrigens ganz kurz, Malte ist schwanger, also beziehungsweise Lotta ist schwanger.
Malte? Ja.
Lotta ist schwanger, das habe ich jetzt gerade auf Facebook gesehen. Ich will nochmal an dieser Stelle auch nochmal herzlichen
Glückwunsch. Aber das Foto sah ein bisschen inszeniert aus.
Du meinst du mit Kissen unterm T-Shirt? Ach so. Nein, das wollen wir ihm jetzt nicht unterstellen. Ich habe ihm vorgeworfen, er doch mit seiner irgendwie, keine Ahnung, 14 Jahre langen irgendwie Beziehung, die er dort pflegt, hat ja gar nicht, er weiß ja gar nicht, wie das da draußen ist. Ja?
Aber woher weißt du, wie Malte tatsächlich seine Beziehung lebt?
Doch, weil er das bei uns ja alles erzählt hat.
Hat er das? Nicht wirklich. Naja, ich weiß es ja nicht. Also, ich finde es nur interessant, weil das ja schon irgendwie für unsere Generation zumindest irgendwie so eine 14 Jahre lange Beziehung schon fast eigentlich was Außergewöhnliches ist.
Ja,
oder?
14 Jahre sind es bei Malte und Lotta.
Oder ich weiß nicht, aber auf jeden Fall Ewigkeiten. Also bestimmt 10 Jahre bestimmt schon, oder?
Den merken wir uns, für MS-Pro sind 14 Jahre Ewigkeit.
Also halt ähnlich irgendwie, keine Ahnung, also mindestens 100 Internetjahre.
8000.
1000 Internetjahre.
1000 Internetjahre.
1000 Twitterjahre.
Und ihr habt euch gefragt, wie geht das eigentlich oder wie kann man dann was über die Liebe?
Also ich habe mich das gefragt. Also Max ist ja auch ein sehr erfolgreicher Beziehungsmensch.
Was? Also ja. Ich bin einfach dabei geblieben.
Ist man denn ein erfolgreicher Beziehungsmensch, wenn man sehr lange eine monogame Beziehung aufrechterhalten kann?
Es sieht immer so von außen so aus.
Und wenn man in seiner Beziehung glücklich ist, dann ist man vielleicht ein erfolgreicher Beziehungsmensch.
Ich würde sagen, wenn man glücklich ist in der Beziehung. Also das ist bei Max einfach der Fall. Also ich habe ihn, glaube ich, noch nie erlebt, dass er irgendwie unglücklich in der Beziehung war. Also natürlich hat auch Max mal irgendwie Probleme in der Beziehung, aber er war ja nie unglücklich in der Beziehung. Ich weiß nicht, oder hast du überhaupt jemals Probleme in einer Beziehung gehabt?
Habe ich jemals Probleme in einer Beziehung gehabt? Also auf jeden Fall nicht solche Probleme, wie du immer hast.
Ja. Jein, ja. It's complicated.
It's complicated.
Genau.
Ich stamme ja aus einer sehr, sehr konservativen Familie und die Taktung meiner letzten längeren Beziehungen waren immer so 3 Jahre. Und jedes Mal, wenn ich meinen Eltern, besonders meiner Mutter, dann wieder einen neuen Partner vorstellte, war so, du hast schon wieder einen neuen Freund, geht das denn nicht mal länger, Theresa? Und ich denke so, waren 3 Jahre, Mama. Und das,
das sind 100 Internetjahre, musst du dazu sagen, ja.
Beim nächsten Mal.
Genau. Ja.
Und es war auch sehr bezeichnend. Ich sprach mit meinen Eltern und sagte, Oma und Opa würden sich doch bestimmt auch freuen, wenn wir heiraten würden. Und meine Mutter entgegnete ganz empört, also wenn ihr nicht kirchlich heiratet, dann freuen sich Oma und Opa nicht.
Okay.
Ja. Ja, gut.
Ja, ansonsten, ich bin dafür, sehr viel mehr über Liebe zu sprechen. Ich finde das viel wichtiger als Netzpolitik.
Gut.
Dann sag doch mal so ein paar. Bist du in irgendeinem Liebeslobbyverein?
Ja. Oh. Ein Liebeslobbyverein? Na, also Feminismus ist ja schon auch ein Liebeslobbyverein, weil.
Kennst du dieses Make Love Not Porn?
Also ja, ich bin jetzt als Beta-Tester registriert. Ah, ich hatte noch keine Zeit.
Hast du schon was hochgeladen?
Nee, mach ich bestimmt.
Da muss man was hochladen?
Muss man nicht.
Kann man. Also glaube ich, kann man. Also ich.
Also Pornos oder. Nee, was?
Ich finde Cindy Gallup ganz großartig. Sie sagt ja auch selber, sie sei a rampant feminist. Und sie hatte, ich weiß nicht, ob ihr ihren Republika-Vortrag gesehen habt oder gehört habt oder nachgehört und gesehen habt.
Ich habe darüber gehört.
Ich habe ihn nicht gehört, ich habe nur den TED-Vortrag, den sie davor gehört hat, mal gesehen.
Ja, das war Basis dafür und ich finde, sie hat da schon recht. Oder das, ich glaube, das spiegelt wieder, wie Jugendliche und junge Menschen hier auch so mit Sexualerziehung groß werden. Man redet einfach über das meiste nicht. Also die Aufklärung ist so reduziert auf Basiswissen und auf dieses Einprägen, werdet ja nicht schwanger, steckt euch nicht mit Krankheiten an, aber es ist nie Teil der Debatte, wie Sex überhaupt erfüllend werden kann für die daran Beteiligten. Und den Punkt, den sie vor allem gemacht hat bei ihrem Republika-Vortrag war, wenn Eltern heute ihre Kinder aufklären, dann sollten sie sich darüber bewusst sein, dass ihre Kinder, egal wie jung sie sind, wahrscheinlich schon Kontakt mit Hardcore-Porno im Internet gehabt haben.
Stimmt, das ist in der Tat, ja.
Und man nicht bei Bienchen und Blümchen anfangen sollte, wenn man anfängt, über Sex zu sprechen.
Das stimmt schon.
Sondern? Deswegen.
Ich meine, okay, Blümchen und Blümchen.
Nein, ich glaube, es ist immer schwierig, mit Eltern zu sprechen. Da muss man eben andere Instanzen schaffen, mit denen Kindern reden können. Aber also ich bin groß geworden mit Eltern, die seitdem sie 16 waren, zusammen waren. Und dann ist es als Jugendliche, glaube ich, sehr schwierig, mit Eltern über Sex zu sprechen, wenn du ab einem gewissen Alter weißt, ich hatte halt in der kurzen Zeit schon mehr Sexualpartner oder Partnerinnen als meine Eltern in ihrem ganzen Leben. Und meine Eltern schauen verachtend auf meinen Lebensstil und in ihnen ist es sowieso peinlich, mit mir darüber zu reden. Also es so ein generationenübergreifender Dialog ist ja, glaube ich, immer schwierig.
Ich habe einen Freund von mir, den ich schon seit Ewigkeiten kenne, der mit der Frau zusammen ist und verheiratet ist und ein Kind hat, mit der er geschlafen hat und die einzige ist, mit der er je geschlafen hat. Das gibt's immer noch.
Ja, natürlich gibt's das immer noch. Das ist ja auch völlig in Ordnung.
Ja, klar. Aber es ist schon so, es ist ganz interessant. Also er hat mir dann auch irgendwie immer mal gesagt, so, ja, ich weiß nicht, ob ich was verpasse. So. Und das ist halt immer diese, naja, weiß ich nicht.
Also davon habe ich, ich kenne 2 Beziehungen, in die irgendwann nach langer, langer Zeit daran gescheitert sind, also auch so erste Beziehung und die lange Zeit glücklich funktioniert hat, durchaus auch so, ich glaube die eine so 8, 9 Jahre, die andere hatten sogar ein Kind zusammen und sowas und wo dann irgendwann sich einfach mal rauskristallisierte, dass in einem Fall war es, glaube ich, in einem Fall war es der Mann und im anderen Fall war es die Frau, die dann irgendwann beschlossen haben, nee, ich glaube, ich habe noch was verpasst im Leben und aufgrund dessen dann die Beziehung gekillt haben. Und zumindest bei der einen Beziehung weiß ich, dass es der Mann bitter bereut hat, also eigentlich bis heute bereut hat. Und
weil er doch nichts verpasst hat.
Weil das, was er verpasst hat, nicht wichtig genug war, um die Liebe, um jetzt wieder bei dem Thema zu landen hier, wieder auszugleichen. Ich glaube, der hängt noch heute an ihr. Okay. Also ich erlebe die beiden gelegentlich mal zusammen und das ist wirklich so, dass man sich so denkt, okay, wenn, also es ist einfach nur, wie er sie anguckt. Daran sieht man schon, dass er offensichtlich nach wie vor an ihr hängt, obwohl er mittlerweile auch...
Ist das noch gesund? Ja,
es wäre eben einfacher, wenn, also ich glaube, das ist nämlich auch eine Erziehung, die sehr stark prägt, dass viele Sex und Beziehungen nur zusammendenken können und sich immer schlecht dabei fühlen, wenn sie es versuchen, sehr stark zu trennen oder wenn sie sagen, Beziehung ist aber möglich, wenn ich mit mehr als einer Person schlafe. Das ist eben alles sehr, sehr verkrampft und ich glaube, Erziehung wirkt da immer stärker, als man sich eigentlich eingestehen möchte.
Also ich finde auch dieses, genau, also meine Mutter meinte zu mir irgendwie, also ich bin da, glaube ich, ein bisschen liberaler, das kommt aus einer relativ liberalen Familie. Meine Mutter meinte zu mir so, ja, man könne ja eigentlich auch gar nicht glücklich in einer Beziehung sein, wenn man das Gefühl hätte, dass man Dinge verpasst. Ne? Und deswegen ist es, glaube ich, meinte sie, es ist auch gut, wenn man halt auch mal irgendwie sozusagen eine gewisse Erfahrung gesammelt hätte, bevor man... Also sie hat da schon eine traditionelle Vorstellung von, und dann gehe ich irgendwie in die Beziehung, die mich dann irgendwie auch schon mein Leben bindet und so und bin dann auch treu. Aber irgendwie vorher muss ich einen gewissen Erfahrungshorizont gesammelt haben und das war dann sozusagen diese liberale Einstellung dazu. Ja, also ich habe halt irgendwann auch einfach festgestellt für mich, dass halt dieses ja, weiß nicht, ob man das so, man kann es halt negativ so fassen, so als Angst, was zu verpassen, ja, dass das halt nie aufhört. So, beziehungsweise.
Ja, aber das ist ja auch wirklich eine sehr starke Beschränkung, die man selber vornimmt, wenn man sagt, in dem Moment, wo ich mich fest an einen Partner binde, emotional, muss das aufhören mit dem Sex. Das ist ja eine sehr konservative Sicht. Also ich finde Junggesellenabschiede oder Junggesellinnenabschiede auch so fürchterlich.
Ja, genau.
Und es gibt ja auch viele Hochzeiten unter linken und liberalen Leuten. Aber wenn man einen Junggesellenabschied feiert, das stilisiert die Ehe ja zu einem Gefängnis hoch, was es ja nie sein sollte. Selbst wenn man sich für Monogamie entscheidet, sollte eine Ehe ja nie ein Gefängnis sein. Und ein Junggesellenabschied macht auch nochmal die Trennung von ihr Männer
müsst miteinander Tag feiern ist Freiheit,
und ihr, ne, Frauen, genau, müsst miteinander feiern, was völlig, genau, albern ist.
Also so dieses, ich feiere meinen letzten Tag in Abschied, meinen letzten Tag in Freiheit.
Auf den T-Shirts sind das so, ja, dann auch durchaus, genau, mit, ja, Handschellen und Gefängnissen und sowas. Da gibt's ja durchaus diverse Varianten. Also ich habe das erst neulich wieder gesehen.
Ja, stimmt. Das ist echt eigentlich eine absurde Tradition, oder? Ich meine, das ist halt wirklich so...
Also ich finde es kleingeistig und wirklich von ganz vorgestern.
Also ich weiß nur, dass es mir immer total auf den Sack ging, in Hamburg irgendwie auf der Reeperbahn zu sein, weil dort immer dauernd diese ganzen Zugunggesellschaften abschieden sind.
Die Friedrichstraße runter, musst mal gucken, ja, so tagsüber. Weil da
in
sind,
Berlin auch ganz stark.
Ja, das ist so, das sind dann die von außerhalb irgendwo gekommenen, die dann nicht wissen, wo sie hin sollen und dann halt einmal die Friedrichstraße runterspazieren und feststellen, dass da überhaupt nichts los ist. Und
Checkpoint Charlie.
Genau, so weit kommen sie meistens nicht mal. Und das ist auch ein ganz großer Spaß. Ja, also ich weiß nicht, wenn sie es alle machen sollen, dann sollen sie es halt machen und wenn sie es als wie ein Gefängnis und dann hahaha und drüber lachen und dann eigentlich doch glücklich sind, keine Ahnung, ist ja auch alles, ich weiß nicht, ich finde ja so, ich habe ja schon das Gefühl, man erlebt es ja, also ich erlebe es jetzt nicht selber, aber ich erlebe es jetzt durchaus im Freundeskreis, so diese offenen Beziehungen. Und ich habe schon das Gefühl, dass viele davon, die diese offenen Beziehungen leben, eigentlich nicht so wirklich dafür gemacht sind, habe ich so manchmal das Gefühl. Und dann ganz furchtbar darunter leiden. Und das ist dann so, und wenn ich mir das so angucke, dann denke ich mir so ein bisschen so, ach, vielleicht hat das ja diese ganze Monogamie-Nummer ja doch durchaus auch seinen Zweck.
Aber wie ist das zumindest denn in den Beziehungen? Wird das von beiden gewollt oder ist da vielleicht eher eine Person die treibende Kraft, die gesagt hat, ich will die offene Beziehung und die andere fügt sich aus Liebe?
Nö, ich glaube, dass das dann... beide so wollen, gerne auch. Also ich kann es natürlich nicht, doch, ich glaube schon. Ich glaube, dass es eigentlich auch explizit so gewollt ist. Es gibt unterschiedliche
Konfigurationen, finde ich. Also ich finde das ganz überhaupt interessant, irgendwie in Berlin zumindest hat man das Gefühl, dass halt dieses Polyamorie-Ding, auch gerade so in dieser ganzen Nerd-Szene und so, auch bei den Piraten und sowas, dass dieses Polyamorie-Ding halt relativ groß ist und dass das irgendwie jetzt gerade so irgendwie so State of the Art von Beziehung ist. Und ich finde das zumindest interessant, irgendwie so als Beziehungskonzept. Ich kenne halt auch ganz viele Leute, die darunter leiden und ich praktiziere das ja auf so eine Art auch selber. Und ich weiß, dass es halt auch eigentlich nicht so einfach ist. Ich glaube tatsächlich, dass wenn man eine monogame Beziehung führt, man einfach echt viel, viel weniger Stress mit so Gefühlskram hat. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Also ich glaube, es scheitert, also für mich, ich finde es eigentlich ein gutes Konzept, weil ich finde, die Grenzen von Freundschaft und Liebe sind sehr fließend. Also ich glaube, man kann diese Gefühle sehr schwierig trennen. Also wir kennen ja auch verschiedene Arten von Freundschaft. Wir haben beste Freunde, wir haben flüchtige Bekannte, wir haben Freunde, die wir nur einmal oder zweimal im Jahr sehen und uns trotzdem nah fühlen. Und daneben gibt es dann nur ein Konzept von Liebe. Und das ist so eine Einschränkung, die eigentlich nicht sein müsste. Und ich finde, es pendelt sehr viel stärker. Und es gibt eben Freunde, zu denen fühlt man sich auch anders hingezogen. Und ich glaube, Polyamorie ist eigentlich ein ganz gutes Ding. Oder ich würde für mich persönlich sagen, ich habe halt einfach so viel Liebe in mir, die reicht für viel mehr Leute als für eine Person. Ich glaube, es geht den meisten Leuten so, weil wir lieben vielleicht auch unsere Eltern oder unsere Kinder, Großeltern. Und also es ist in den meisten Fällen ist viel mehr Liebe da als nur für den Partner oder die Partnerin. Aber bei mir würde es jetzt pragmatisch auch einfach an der Zeit scheitern, weil ich einen Job habe und ein paar Projekte daneben. Und als ich Studentin war, und ich glaube, ich kann ganz gut multitasken, man kann das schon mal machen, mehrere Beziehungen oder Affären nebeneinander zu haben, aber ich würde es gerade zeitlich einfach nicht hinbekommen, ohne dass ich selber auch darunter leiden würde.
Ja. Ja, also da ich ja momentan nicht viel anderes tue als Liebe. aber du hast absolut recht. Also das ist dann irgendwann auch eine Zeitfrage einfach. Ne? Also man stößt dann auch, finde ich, relativ schnell auch ganz hart auf ganz klare Ressourcenbegrenzungen, sei es irgendwie, was so Zeit angeht und so weiter.
Hast du das denn nicht mit einem Shared-Google-Kalender alles in den Griff zu kriegen?
Das ist aber auch gar nicht klar, so einfach, weil der Punkt ist ja der, natürlich kannst du sagen, irgendwie am Montag der, am Dienstag der und so weiter und so, aber der Punkt ist, du willst ja vielleicht auch mal einen Tag keinen Sex haben.
Und einen Podcast machen.
Oder dich mit Freunden treffen oder keine Ahnung. Auch Schleimhäute brauchen ja auch mal Pause und
ich glaube, das ist ein neues Titel.
Aber es ist einfach so. Es ist einfach so, ja. Das heißt also mit anderen Worten, wenn du zu mehreren Leuten gleichzeitig eine regelmäßige Beziehung haben möchtest, ja, dann auch Schleimhäute brauchen. Ist das jetzt unser Titel oder was?
Ja.
Auch Schleimhäute brauchen ja mal Pause. dann musst du halt mit knappen Ressourcen haushalten. Und da stößt du relativ schnell an Grenzen so. Und ich hatte jetzt auch gerade so ein Gespräch, weil genau diese Grenzen sozusagen überschritten wurden und meine Freundin hat halt noch was mit anderen so, ne? Und irgendwo war dann der Punkt erreicht, wo ich dann irgendwie mich unterflauscht fühlte und dann musste dann auch einfach darüber geredet werden, wie organisieren wir das, ne? Und das ist halt die Sache so, also wenn du irgendwie eine monogame Beziehung hast, dann musst du nichts organisieren, dann ist halt einfach klar, mit wem du deinen Abend verbringst, und wenn du den Abend nicht mit derjenigen Person verbringst, dann musst du das vorher absprechen. So, und das ist eine relativ organisations sparsame Geschichte. Mhm. Wenn du eine polyamore Beziehung hast, dann musst du Dinge unter mehreren Leuten aushandeln. Und der Komplexitätsgrad, sich mit einer Gruppe plus ein X, ja, irgendwie auseinanderzusetzen, steigt exponentiell.
Also es artet in Projektmanagement aus.
Ohne Scheiß. Du brauchst einen Mumble für deine Beziehung. Ja, und das ist übrigens auch einer der Punkte, die ich mit Julian in dem Vortrag hatte, mit Eigentum, Sex, Cloud. Da ging es halt tatsächlich auch um Polyamorie und halt tatsächlich um Transaktionskosten und Transaktionskosten auch von Beziehungen. Ne? Also
Beziehungen skalieren einfach nicht sauber.
Ja, genau. Beziehungen skalieren wirst du nicht sauber. Aber das Internet, gerade auch durch die Tools, also gerade Shared Google-Kalender oder sowas, ja.
Doodle
und so weiter und so fort, damit kannst du Transaktionskosten effektiv reduzieren für.
Ist das vielleicht noch ein Markt? Sollte man da vielleicht nochmal iPhone-App für basteln?
Ja. Gibt es wahrscheinlich schon.
Die Poly-App.
Die Poly-App. Genau.
Ja, und das ist.
Der bringt frische Bettwäsche mit.
Ja, genau. So ungefähr. Und man lacht darüber, aber tatsächlich, Polyamorie ist Organisationsaufwand. Und diesen Organisationsaufwand kannst du am besten dadurch erschlagen, indem du dich effektiver organisierst.
Und wenn, was ja auch viele leben, weil Polyamorie ihnen vielleicht zu hippiesk oder auch zu offen, ich meine, es gibt ja genügend Zahlen dazu, wie viele Leute im Laufe ihrer Beziehungen ihren Partner betrügen und heimlich diese Vielliebe betreiben. Das ist ja, eigentlich mehr Organisationsaufwand, weil auch der psychische Druck dazu kommt, oder ist es trotzdem angenehmer?
Also der Witz ist ja, dass du halt dann, wenn du eine Affäre hast, dann hast du ja nicht ein richtiges Commitment, ne? Sondern das ist halt wirklich so ficken und dann ist gut. Und das heißt, du musst da auch nicht wirklich was managen, sondern wenn du keine Zeit hast, dann keine Zeit.
Ja, aber du willst die Person ja vielleicht trotzdem sehen.
Ja, das stimmt schon, ja.
Und du musst dir Ausreden ausdenken.
Übrigens, Sascha Lobo hatte da schön in diesem Buch, was er da rausgebracht hat mit Neon zusammen, diese neuen Begriffe, hat er diesen schönen Begriff geprägt, halboffene Beziehung, früher bekannt aus als nach Strich und Faden bescheißen. ich glaube da auch, dass das ist auf jeden Fall auch genauso schwierig. Wobei, wie gesagt, also ich glaube, wenn du die Dinge offen aushandelst, und halt versuchst auch einen fairen Ausgleich. Das ist ja genau der Witz, dass Polyamorie genau das ja will, auch irgendwie halt einen fairen Ausgleich zwischen den Partnern zu finden. Dann musst du mit offenen Karten spielen. Das erhöht definitiv die Komplexität. Also dadurch, dass sozusagen, wenn du eine Affäre hast, dass die auch geheim ist, hast du auch eine extreme Komplexitätsreduktion. Weil der Partner, dem erzählst du ja nicht irgendwie, ja, ich muss auch mal mit meiner Beziehung, mit meiner anderen Beziehung Y mal ins Bett steigen oder halt mich treffen, sondern dann der erzählst du halt, ja, ich muss am Dienstag ganz lange arbeiten. Ne? Irgendwie da machen wir noch eine Firmenfeier bei uns oder was weiß ich. Halt, du denkst dir irgendwelche Ausreden aus, die dann nicht weiter.
Das ist auch anstrengend.
Ja, aber die sind dann nicht mehr weiter begründbar. Also die deine Beziehung wird dann nicht sagen, aber du warst doch schon letztens auf deiner Firma.
Das stimmt, das wäre dann so ein, der Aushandelprozess fehlt.
Genau, du musst es nicht aushandeln, sondern du sagst halt einfach, ja, die Firma verlangt das von mir, Punkt. Und dann gibt es auch keine weiteren Diskussionen.
Die Firma will jetzt einfach ficken.
Genau. Die Firma will jetzt unbedingt auch mal mit mir zusammen ein Wochenende auf Sylt verbringen.
Die Firma.
Genau. Und vielleicht heißt sie ja tatsächlich mit Vornamen Firma. Naja. Das wäre dann total am besten. Naja, dann muss man nicht mal lügen. ne? Also das ist halt ich
suche Frau, die Chef heißt für
genau
so Kontaktanzeigen habe ich mir so gerade vorgestellt.
Genau. Gut, dass wir mal drüber geredet haben. Über Sex und Liebe und so.
Und meint ihr, dass es irgendwann gesetzlich schützenswert
Inwiefern?
Na, weil jetzt zuletzt so viel über die Öffnung der Ehe. Für
ach ja, das ist ja genau der Punkt. Also es gab ja jetzt irgendwie wieder diese Gleichstellung der Partnerschaft, der, wie heißt es, der eingetragene Partnerschaft mit der Ehe und so weiter und so fort. Und ich bin da ganz auf der Linie von so vielen anderen und sage so, diese ganzen Scheißprivilegien gehören einfach grundsätzlich abgeschafft. Punkt. Aus, Komma, Strich. So. Und dann brauchen wir uns um diesen ganzen Quatsch auch keinen Kopf mehr machen.
Na, es, also klar, also ich glaube, die Ehe zu privilegieren ist wirklich überkommen. Egal jetzt, wer wen heiraten möchte. Die Kinderförderung ist halt das andere, was da reinspielt.
Also aber das kann man ja doch unabhängig davon machen.
Genau,
oder?
Das ist ja die Frage, die in dem Kontext behandelt wird. Wie unterstützt man Familien, seien es jetzt Partnerschaften, wo die Leute Bock haben zu heiraten, oder Familien, wo es zwei Mütter und einen Vater gibt? Also wie unterstützt man die Kinder vor allem? Ich glaube, das ist die Fragestellung.
Ich finde, dann sollte man halt tatsächlich irgendwie unter völliger Absehung, in welchen Strukturen diese Kinder jetzt nun irgendwie ihre Familie organisiert haben, tatsächlich einfach wirklich auf die Kinder schauen und gucken, wie kann man den Kindern helfen. Und das geht halt, indem man tatsächlich einfach standardisierte und für alle gleiche Chancen anbietet, in Form von Ganztagsbetreuung und Ganztagsschulen und was weiß ich, die auch tatsächlich den Werdegang und die Entwicklung von Kindern unabhängig von dem Lebensmodell der Eltern oder der sozialen Schicht oder der Bildung der Eltern oder so etwas organisieren. Weil das ist ja irgendwie, also ich finde ehrlich gesagt, diese Lotterie, die Geburt in diesem Land immer noch ist, ne? In welche Familie du reingeboren wirst, etc. Das ist doch eigentlich das eigentlich Schwierige, was so zu überwinden gilt. Und dabei ist tatsächlich die Form der Partnerschaft deiner Eltern ist ja nur eines von vielen Dingen, von vielen Andersheiten, die du erleben kannst oder nicht. Aber die sollten alle keine Rolle spielen.
Ich wäre ja fast dafür, dass das so ein bisschen als Schlusswort stehen zu lassen.
Ja, gut.
Weil wir jetzt seit 3,5 Stunden hier rumsenden. Mhm.
Trotz der Regenpause.
Trotz der Regenpause und es ist 12:15. Könnt ihr mit solchen...
Scheiße, du hattest ja eigentlich ein Whisky Sour requestiert für...
Dann hätte ich auch eine viel radiomäßigere Stimme gehabt.
Aber die Leute,
also unsere Stimmen wurden explizit gelobt.
Genau.
Unser aller Stimmen. Das muss am neuen Spult liegen. Und an unseren tollen, unser aller tollen Stimmen.
Und an dem neuen Bier und an dem Papawein.
Und an dem Papawein.
An dem Papawein.
Der Papawein war schuld.
Gut. Ich würde sagen, dann drückst du mal hier jetzt gleich die Stopptaste.
Jo.
Und sage...
Dann Dankeschön,
genau.
Fräulein Tessa,
für die erste Person, die diesen vorgestellt
wundervollen
ist.
Abend. Und
ja. Wir hören uns nächstes Mal wieder. Hoffentlich ohne Regen.
Und das nächste Mal ohne Gast wieder. Ne?
Mal wieder ohne Gast.
Genau.
Sehr gut.
Bis demnächst.
Dann tschüss.
Ciao.